Hallo, ihr Schwabbelmonster und hallo, liebe kleinen Hasenfüße. Seid gegrüßt, meine jungen Freunde, zum 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher. Hallo, Jenny.
Amen, Katrin. Hallo.
Ja, wir sind schon richtig eingestellt, ich merke das schon.
Total. Also wenn das Wetter schon nicht eingestellt ist, hier geht gerade die Welt unter.
Oh mein Aber Gott. Das passt doch auch total gut zu der Folge.
Ja,
Weltuntergang,
mega.
Wetter.
Mega. Also es regnet gerade wie aus Eimern, wie Dusche aufgedreht. Das werden wir nachher nochmal haben. Nur
bei mir noch nicht, aber
lyrisch.
Bei mir ist der Himmel auch sehr grau und verhangen. Und
Ihr macht euch keinen Begriff. Also es ist echt heftig. Es passt so wie Arsch auf Eimer zum Buch. Es ist irre. Als hätte das Wetter das gewusst, dass wir jetzt aufnehmen.
Genau. Oh Stimmung, wohin man nur guckt.
Wahnsinn.
So, und heute sind wir auch wieder alleine. Heute habt ihr Jenny und mich ganz exklusiv.
Wieder für uns.
Liebe Grüße nochmal an Thomas vom letzten Mal, aber heute wieder unter uns.
Genau. Ne, und das ist, also die Reaktionen waren vielfältig, ja. Also einige haben sich sehr gefreut, dass der Tom uns verstärkt hat und haben auch gleich sofort reingehört. Und wir haben auch wieder einige Reaktionen bekommen. Ich glaube, da starten wir damit heute einfach mal.
Auf jeden
oder?
Fall. Genau. Dann kann ich direkt von der. Kein Problem.
Ab und zu werde ich, glaube ich, mal kurz aufschreien, Gewitterangst und so.
Dann kann ich direkt Reaktionen von Vicky vom letzten Mal reintragen. Da wir hatten ja kurz Bezug genommen auf das Geheimnis der 7 Palmen. Und das ist nicht der Fall mit Skinny Norris. Da hatten wir so ein falsch abgebogen.
Ja.
Das ist nämlich der rote Kondor. Also wenn ihr Lust auf Skinny Norris habt, müsst ihr der rote Kondor lesen. Im Geheimnis der Palmen geht es da nicht drum. Vicky kann es auf jeden Fall total empfehlen. Das ist ja da, wo Thomas Mann auch vorkommt, beziehungsweise ne, die Geschichte. Sie kann es empfehlen, nicht nur als Thomas-Mann-Fan, sondern auch generell. Ich habe es auch hier liegen, ich werde es wohl im Urlaub lesen, ich freue mich schon.
Schön.
Wenn man noch Kenntnisse über Thomas Mann hat, soll es wohl noch mehr Spaß machen, wenn nicht, geht's aber auch. Pflichtveranstaltung für alle Fans, sagt sie und ich zitiere. Und sie grüßt uns.
Schön, danke Vicky. Das ist toll. Oh, ich erschrecke mich gerade, das ist Blitz und Donner. Entschuldigung. Genau, das war über E-Mail, gell? Kam da noch...
Nee, das war bei uns auf Insta, hat sie uns geschrieben. Und jetzt höre ich ich höre deinen Donner über meine Kopfhörer.
Ja, also ihr werdet das sicherlich auf der Aufnahme auch hören. Also es ist heute sehr atmosphärisch hier eingestellt. Kann nur sein, dass ich mich immer mal ein bisschen ablenken lasse. Es tut mir voll leid schon.
Hast du Angst vor Gewitter?
Ja.
Oh, okay.
Ist Kindheitstrauma. Ist nach wie vor noch so.
Ich habe immer noch so einen wissenschaftlichen, also ich finde das, ich gucke mir das gerne an. Ich bin nur nicht unbedingt gerne draußen dann. Also,
ja.
Drinnen bin ich ja safe und so. Und also meine Mutter hatte früher, also die hat immer noch Angst vor Gewitter, aber früher noch, dann ist sie immer hat sie immer ihr Badezimmer geputzt an so Tagen wie heute. Und dann kam der Kater immer mit, der hatte nämlich auch Angst vor Gewitter und das Badezimmer hatte kein Fenster. Deshalb war man da immer sehr safe. Aber also ich finde es eigentlich toll, weil auf meinem Balkon zum Beispiel genieße ich das, der ist ja komplett zu. Du hast den ja gesehen, der ist ja nur vorne offen und da sitzt man dann wirklich total sicher und der Baum bewegt sich so hin und her. Oh. Aber wenn man halt Angst hat, ist es halt.
Nee, das ist so eine innerliche Unruhe und ich weiß auch natürlich, dass mir nichts passiert und ich bin drin und so, aber das ist von Kindheitstagen, ein Italienurlaub war schuld, also das ist halt einfach so drin, das kriege ich auch nicht mehr raus.
Ich wollte halt nur als Kind früher immer wissen, haben wir auch wirklich einen Blitzableiter?
Ja.
Das habe ich, glaube ich, oft gefragt und dann hieß es so, ja, neben der Antenne irgendwie passiert nichts.
Okay, dann nimmt man das so hin und das ist dann auch so. Genau, was ich ziemlich, jetzt klingelt es bei mir unten, ich weiß
ja, ich glaube, dann geht... Päckchen.
Wir machen jetzt mal kurz einen Break.
Nasse
oder?
Söhne. Ja, dann. Soll nee, lass einfach laufen. Geh du einfach.
Ich bin
mal.
Schnell, genau.
Haha, und jetzt kann ich ja euch erzählen, was ich will. Die Jenny rennt jetzt nämlich mal schnell die Treppe runter und guckt mal, wer da an der Tür klingelt. Vielleicht ist es ja ein nasses Kind, weil, wenn da draußen gerade die Welt untergeht und ihr Sohn hat gerade das Haus verlassen, vielleicht muss der sich gerade umziehen. So. Ich versuche zu hören, was ich höre über die Kopfhörer. Und ihr seid jetzt einfach mal dabei. So ist es halt. Andererseits, also ich weiß nicht, wie es gerade bei euch ist und je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Also bei mir zum Beispiel hat es halt am letzten Wochenende hat es mal wieder angefangen zu regnen und davor war halt 5-6 Wochen war Ruhe. Also da war gar nichts. Alle mussten hier gießen wie verrückt. Alles war braun. Von daher versuche ich ja drüber nachzudenken, dass ein bisschen Regen uns auch gut tut. Und weil ich dann im Anfang Juni im Urlaub bin, hoffe ich einfach, dass es sich ausgeregnet hat und ich dann einfach gutes Wetter habe im Urlaub. Ja. Kann ich noch was zum Wetter erzählen? Man erzählt ja dann bei sowas immer was übers Wetter, aber heute ist ja auch bei mir so Kopfschmerzwetter im Ruhrgebiet und bei Jenny, wie gesagt, geht die Welt unter und hier noch nicht ganz, hier ist noch trocken. Und ich kann es wirklich krummeln hören in Erfurt, das ist sehr krass. So. Jenny kommt zurück. Ich bin mal gespannt, was da wirklich gerade an der Tür war. Ich tippe ja immer noch auf Familienmitglieder, die nass geworden sind. Das kann ich mir vorstellen. Okay. Ich habe mich irgendwie einfach nur bei euch. Ja, das stimmt. Das kann man früher nicht Bescheid sagen. Wir werden machen nachher sein Handy an. Ich weiß nicht. Keine Zeit. Oh, das ganze Handy ist voller Schokolade, der Lord. Das Handy ist voll Schokolade? Ich höre spannende Dinge. Okay, es scheint nicht der Paketbote gewesen zu sein, sondern wirklich jemand, der zur Familie gehört. Ich bin gespannt. Ich will jetzt alles wissen. Und ihr auch.
Gerne. Du hast erstmal noch Unterricht. Wie lange geht denn die Stunde? Bis 14:10? Noch 2 Minuten. Gebe ich dir jetzt mein Handy? Dann kannst du erstmal mit Fjodor sprechen. Dann könnt ihr überlegen, wie er es macht. Vielleicht kann er ja auch erstmal herkommen.
Guck mal, und so seid ihr jetzt live dabei in unserem Leben. Ah, Jenny kommt die Treppe rauf.
Kann er auch herkommen. Und dann seid ihr hier.
Und sie geht die Treppe wieder runter. Oh, und jetzt geht's bei mir auch los. Ich gucke gerade aus dem Fenster und jetzt fängt es hier auch an, richtig doll zu regnen. Also, wie gesagt, das Thema Atmosphäre, Stimmung, lasst euch schon mal auf die Folge, die euch bevorsteht, einstimmen. So, es kann nicht mehr lange dauern. Wir fangen gleich an mit der Folge und machen dann weiter mit euren Reaktionen auf die letzte oder die Folgen davor.
Oh, was ist denn heute los?
Da ist sie. Jetzt erst recht. Jetzt wirklich. So, jetzt will ich aber, und jetzt wollen alle Hörerinnen und Hörer natürlich wissen, was war. Also ich habe spekuliert. Es war ein nasses Kind. Ich habe...
Ja.
Klitschnass. Ein nasses Kind.
Mhm. Ein nasses Kind mit Hagel und allem drum und dran. Und jetzt ein Schulfreund, der jetzt auch im Regen steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt müssen wir echt überlegen, wie wir weitermachen.
Okay.
Weil eigentlich das anders geplant war.
Also musst du den jetzt abholen? Musst du jetzt jemanden retten?
Also ich hätte das jetzt überlegt, ob ich ihn jetzt schnell hole, weil er auch gleiche Gewitterangst hat wie ich.
Okay. Dann lass uns doch an der Stelle,
machen, oder?
Dann machen wir einen Break und du holst sie eben ab. Kein
das
Problem.
Das wäre super.
So, wir sind aus unserer Gewitter-Unwetter-Pause kurz zurück. Jenny ist wieder da und auch trocken.
Ja, und die Sonne scheint auch schon wieder. Also es ist ein Wechselbad der Gefühle und so ist heute unsere Folge auch. Also
ja.
Nehmt es, wie es ist. Es ist immer lustig. Und immer
aber ihr wollt ja Anteil an unserem Leben nehmen, jetzt habt das auch.
Wenn,
so.
Dann, wenn dann richtig, würde ich sagen.
Wir waren stehen geblieben bei den Reaktionen auf unsere letzten auf Folgen und auf die letzte Episode.
Genau, und bleibt mal gleich mal bei Insta. Da hat sich nämlich der Michi aus der Schweiz wieder gemeldet. Hoi. Schön wieder von dir zu hören, denn er hat uns erzählt, dass wir hatten ja über die Kretschmer geredet mal bei blutende Bilder. Ne? Und dann hat er gesagt, dass die doch auch in dem Computerspiel, der nachempfunden ist von dem Cover, weil wir uns ja gefragt haben, wer ist das auf dem Cover drauf, auf dem Bild, ne, wo du es für einen Mann gehalten hast, ja, und so. Und die haben wirklich wahrscheinlich diese Covervorlage auch genommen und haben die dann genauso in dem Videospiel umgesetzt. Vielleicht kann ich das Bild irgendwie auch noch mal zu gegebener Zeit noch mal auf unserer Insta-Seite noch mal hochladen, weil wir uns ja gefragt haben, wie...
Wo ich gedacht habe, das sieht aus wie ein junger Prinz,
genau,
oder so mit Locken.
Genau. Richtig,
so.
Da hat er dann nochmal darauf Bezug genommen, fand ich sehr cool. Und dann auch nochmal ein Bild geschickt, deswegen, das würde ich dann vielleicht auch nochmal einfach reinstellen. Dann ging es ihm bei der letzten Folge, also im Band des Drachen, haben wir über den Gebrauch von Schusswaffen geredet, ne, irgendwie. Ich habe es nicht mehr ganz so im Zusammenhang, was wir da gesagt haben, aber er wollte nur nochmal klarstellen in dem Sinne, dass ja doch auch öfter mal Gebrauch von Schusswaffen ist, ne, also wie zum Beispiel im Stimmen aus dem Nichts, wo Justus,
du meinst
ja,
im Drei-Fragezeichen-Universum, ja, ja.
Genau, weil er empfand das, glaube ich, irgendwie so, als hätten wir das, dass das gar nicht so vorkommt und so, aber ja, oh, klar, in die Stimme aus dem Nichts wird auf Justus geschossen, ganz klar, gell? Also,
und auch wenn ich an diese, ne, jetzige Folge denke, also wenn dann...
Es gibt
also
ja immer irgendeiner,
also
der mit einer Knarre da ist, ne? Also,
ich würde jetzt die Intention, also die, also falls du meinst, du hättest, also...
Dass sie auch wirklich schießen vielleicht, ne? Also dass
so.
Viele das ja nur zur Bedrohung vielleicht nehmen, ne? Und wir haben vielleicht gesagt, okay, die haben aber nie die Intention, die wirklich abzuknallen. Gibt es eben natürlich auch Ausnahmen. Also weil natürlich hier, ja, Clarissa knall ihn ab, ne? Also war volle Kanne Kommando, ne, schießen. Und
okay,
auch,
also
dann,
es ist
das,
nicht so, dass sie in jeder zweiten Folge irgendwie einen Schuss im Bein haben, oder?
Genau,
so,
wie beim Schatten des Giganten, das hat er nämlich auch nochmal angesprochen, wo Justus,
stimmt,
ja dann auch diesen Querschuss ins Bein kriegt. Da wird er wirklich ins Bein geschossen.
Aber das war ja nur...
Angeschossen, Streifschuss und auch ein Querschläger, ne? Wo man auch nicht weiß, wollten die jetzt wirklich, das waren ja eigentlich die Wilderer, die da wahrscheinlich, mhm, auf irgendwelche Tiere geschossen haben und dann aus Versehen quasi da Querschläger Justus getroffen haben, ne,
ja,
zum Beispiel. Das war jetzt auch kein Bösewicht, der ihn jetzt abknallen wollte, in dem Sinne. Ja.
Nee, die hatten es mehr auf was anderes abgesehen. Das stimmt, genau. Also es kommen schon öfter Waffen, also gerade Schusswaffen vor, mhm, und es wird auch sehr oft damit gedroht, da gehe ich durchaus mit d'accord. Aber
ja,
andererseits... Ja, aber da kommen wir gleich an der richtigen Stelle, wenn es hier bei uns nochmal so weit kommt, können wir ja trotzdem nochmal drüber reden, so wie ein Justus Jonas darauf reagiert. Also ich glaube, ich hätte sofort die Hände oben und würde sofort,
ja,
immer mich zu allem bereit erklären.
Ja, richtig. Und zumindest auch nach den Angst auf alle Fälle, ne? Also 3, 2, 1. Und das haben wir ja auch heute nochmal ein bisschen dabei.
Genau.
Dann hat er noch eine Lesempfehlung nochmal gegeben, wie schon auch von einigen von euch, ne, die sich gemeldet haben, wirklich den Roten Büffel vom André Marx zu lesen, auch wenn das Hörspiel noch nicht raus ist. Also viele schwärmen sehr von dem Buch und habe ich jetzt oft schon gelesen und gehört. Ne? Ja, halte ich mir mal im Hinterkopf. Ich habe es noch nicht, aber wenn ich irgendwie rankomme, werde ich es auf jeden Fall auch lesen. Dir wird es ja genauso gehen. Ne?
Ich weiß schon, wo meine Quelle ist. Ich saß
ja
letztens bei meiner Freundin Yvonne, sah ich schon auf dem Tisch liegen. Und
gut,
ich könnte mir vorstellen, dass ich da bestimmt bald wieder darf.
Darfst du wieder räubern.
Mhm.
Genau, dann hat sich Patrick gemeldet aus Mannheim, weil er auch meinte, ihr wollt ja mal hören, wo wir so gehört,
mhm,
werden. Also ein Mannheimer Gruß oder Gruß nach Mannheim an Patrick. Und er hört uns sehr gerne und er hat da so ein bisschen auch sehr nostalgische Verbindungen zu den drei Fragezeichen, weil er in Mexiko geboren wurde und so jede Folge, die so in Mexiko spielt, ja, berührt ihn natürlich besonders, ne, weil er da so Kindheitsvibes hat und da einfach so ein bisschen da zurückgeworfen wird und genau, freut sich immer wieder auf eine neue Folge. Also vielen Dank. Wir hoffen, dass du heute auch Freude an der nächsten Folge hast. Und dann ganz aktuell, wer so ein bisschen Instagram verfolgt, hat ja in den letzten Tagen dieses Bild gesehen von der Eisdiele Tichy,
mhm,
aus Wien. Und das haben wir vom lieben Marius bekommen, der uns da mit der Eisdielen-Werbung in Wien aus dem Geheimnis der Särge versorgt hat. Das fand ich auch sehr, sehr lieb, dass er uns
mega
da uns gedacht hat. Toll.
Und für mich ist es gleich, ich bin nämlich im November in Wien und dann gucke ich auch mal, ob ich die vielleicht finde.
Ja, das wäre natürlich richtig cool. Ne? Also dann richtig live vor Ort. Das ist cool. Genau. Und dann habe ich festgestellt, jetzt nach unserer letzten Folge mit Tom, man kann ja auf Spotify auch kommentieren. Und bisher hat das,
mhm,
noch keiner genutzt gehabt, aber jetzt im Band des Drachen hat dafür gesorgt, dass es einige Spotify-Reaktionen gab, ziemlich cool, wo sich zum Beispiel Steven Eater gemeldet hat, der im Band des Drachen sehr, sehr schrecklich findet und sich jetzt auf eine schöne neue Drei-Fragezeichen-Folge freut. Und ich hoffe, Steven, dass wir dir damit einen Gefallen tun mit der Folge, die wir heute besprechen. Denver hat uns nochmal darauf hingewiesen, dass wir hatten irgendwie über Peilsender im Körper versteckt gesprochen. Mhm. Ne? Und da hat er gesagt, das würde vermutlich in der Grey-Folge Botschaft aus der Unterwelt, definitiv kam das vor, ne, mit dem Grey. Da müssen sie wohl da mal einen subkutanen Peilsender.
Das ist die, glaube ich, wo haben. Peter was unter der Haut
genau,
hat, ne? Wo Justus mit der Nagelschere kommt.
Richtig, genau. Das war also im Schatten, nee, Botschaft aus der Unterwelt. Und da treffen sie sich, glaube ich, auch mal in dem alten Kinderversteck hier in der Kaffeekanne. Mhm. Ne, weil der Zentrale natürlich da auch ein überwachter Ort ist. Der Grey, der hat ja seine Augen und Ohren überall. Genau. Und Silberwolf und Besenwagenflüchtling freuen sich, uns zu hören und sind ganz erstaunt, wie lange wir das schon tatsächlich jetzt auch machen. Und
ja,
jede Folge freuen. Aber ja, jedes Mal denke ich mir auch, Mensch, wir haben echt 2023 angefangen. Ne? Wahnsinn, irre. Ja. Also vielen Dank für eure Reaktionen, da habe ich
ja und sehr, auch gerne sehr gefreut. Kommentiert weiter auch gerne auf Spotify, wenn ihr es hört, wenn euch was durch den Kopf geht. Und ihr seht ja auch, wir gehen auch auf ältere Folgen ein, selbst wenn wir uns nicht mehr hundertprozentig erinnern können. Und das ist ja auch so was Lustiges.
Zum Phänomen.
Ich kann mich, wenn du jetzt sagst, Schusswaffengebrauch in der letzten Folge, muss ich wirklich sehr kramen. Und wenn man selber die Podcasts hört, auch von anderen Leuten, denkt man, warum? Das hast du doch gerade erst gesagt. Ja. Das kann man doch nicht vergessen. Doch.
Doch. Ich habe das letztens auch erst wieder gehabt. Ne? Man muss sagen, wenn man so aktuell die Folge hört und will dann darauf Bezug nehmen und dann natürlich wissen, dass die Podcaster dann natürlich nicht, weil das ist ja schon ewig her. Ne? Aber das ist immer so ein Phänomen, wenn man immer das Gefühl hat, man ist gerade live mit dabei, ne? So, die besprechen das jetzt und man sitzt dabei und kann eigentlich mitreden, aber nee. Aber trotzdem schön für eure Reaktionen. Wir können das im Nachhinein auch immer wieder mal ein bisschen aufarbeiten. Das ist
auf jeden Fall
vollkommen in Ordnung.
War es das mit den Reaktionen oder hast du noch irgendwas?
Wir haben tatsächlich auch noch E-Mails, aber ich habe
muss ich
gestehen, dass ich da jetzt mein Handy holen müsste und dann fiepst es eklig. Also das darf ich vielleicht noch nachreichen. Also seid mir
das machen böse. Wir nächstes Mal.
Alle E-Mail-Schreiber, schreibt uns weiter bitte E-Mails. Wir freuen uns riesig. Ich antworte
hier kommt nichts weg.
Manchmal auf eine E-Mail, ich habe es jetzt nicht geschafft, auf die E-Mails zu antworten, aber ich habe sie gelesen und vernommen und wir kümmern uns da auf jeden Fall in der nächsten Folge drum. Versprochen, ist versprochen.
Ich werde Jandy dran erinnern, hoffe ich, wenn ich es noch weiß. Also nein, hier kommt nichts weg.
Nein.
Zwar in unseren Gehirnen vielleicht, aber sonst nein. Und vielen, vielen Dank. Aber alleine die Vorbereitung für so eine Folge ist ja immer schon, die hält einen schon ganz schön in Atem, plus die Recherche drumrum und wir wollen nicht jammern, aber so, das ist halt nur so eine kleine Erklärung. Also sagen wir so, hier kommt nichts weg. Und das reichen wir in einer der nächsten Sommerfolgen nach.
Genau.
Was hattest du denn für einen Drei-Fragezeichen-Moment?
Ja, tatsächlich keinen richtigen. Also eigentlich auch bis letztes Wochenende oder so. Oder jetzt Anfang, was haben wir heute Mittwoch? Gott, ich bin total aus dem Fugen geraten durch den Feiertag. Nee, bis Ende letzten Woche nichts. Aber tatsächlich bin ich jetzt drauf gekommen, liebe Grüße an Stefan von Recherchen Archiv.
Unser Stefan.
Hallo Stefan. Wir haben mal wieder gesprochen und er hat tatsächlich, da muss ich auch noch dran denken, das waren auch bei einigen Folgen, hat der Hanno das immer mal auch aufgeworfen. Also liebe Grüße auch an Hanno und auch an
Hallo
Sebastian.
Hanno,
also wenn,
liebe Grüße,
wenn dann alle, an alle drei. Nämlich die Ferienbande mal zu hören, ob ich die kenne. Und dann habe ich so gesagt, naja, nee, war bestimmt als Kind mal gehört. Und dann meinte Stefan, nein, ich glaube nicht, weil das ist nichts für Kinder. Und ich habe das wahrscheinlich mit den 5 Freunden verwechselt oder keine Ahnung, ja. Und es ist quasi eigentlich eine Parodie auf alle Hörspiele. Oder kennst du die Ferienbande?
Aber auch schon nur mal vom Hören sagen, ist da nicht auch der Kai Schwind ist doch da auch mit irgendwie im Boot?
Bestimmt. Also hochkarätige Sprecher machen damit und auch die 3-Fragezeichen-Sprecher machen damit und nehmen halt alles und auch sich selbst und ihre Rollen aufs Korn. Und es ist jetzt, glaube ich, also mehr noch eine TKKG-Parodie, obwohl ich immer schon finde, dass TKKG an sich schon eine Parodie schlechthin ist, ja, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber es ist so unfassbar lustig. Ich habe es tatsächlich im Fitnessstudio gehört und ich glaube, die denken, ich bin ein bisschen bescheuert, weil ich ein paar Mal da an der Beinpresse mich echt kaputt gelacht habe. Wie
endlich
blöd.
Hat da mal einer gute Laune in so einem Fitnessstudio.
Ja, alle gucken mal, wie die Bullenbeißer, ja. Ich habe wirklich tatsächlich mich kaputt gelacht. Es ist unfassbar lustig gewesen. Und das war so ein bisschen mein verkappter 3-Fragezeichen-Moment, weil eben auch die Sprecher von 3-Fragezeichen teilweise mitmachen, auch teilweise in ihren eigenen Rollen mitmachen und so. Ne? Also das so als sag ich mal, Hörspielmoment zum der Verballhornung des Hörspiels, aber richtig gut auch produziert, gell? Also auch richtig toll inszeniert, also sehr witzig.
Ich habe noch keine gehört, aber ist ja auch schön, wenn man die guten Sachen auch noch vor sich hat.
Genau, also das würde ich jetzt mal so als verkappter, versteckter 3-Fragezeichen-Moment interpretieren. Hast du einen richtigen 3-Fragezeichen-Moment?
Also dann kann ich, also dann passt da meiner so ein bisschen dazu. Ich hatte wieder ein bisschen, ich habe wieder ein bisschen Konsum gemacht. Ich habe mir heute die Tasche, die ich dir vor 2 Jahren zum Geburtstag gekauft habe, diese Jumbo-Tasche,
ja,
die habe ich mir jetzt heute auch gekauft. Und nicht nur, also ist ja nicht so, dass ich keine Taschen hätte, aber ich fahre ja bald in Urlaub. Und dann habe ich gedacht, also da kann ich ja dann wirklich meinen halben Hausrat reinpacken, weil Ferienwohnung, also man muss Bettwäsche und Handtücher mitnehmen und damit ist ja alleine schon, da ist ja schon ein Sack voll. Und da habe ich gedacht, das kann man machen, wenn die Tasche dann auch noch schön aussieht, ist halt schöner als so eine IKEA-Tasche oder so eine dänisches Bettenlagertasche.
Auf alle Fälle, die ist fantastisch, die ist so
okay,
riesig.
Du hast ja auch und die ist auch stabil.
Total, ja? Total, da kannst du alles reintun und es ist wirklich ein Riesenplatzwunder. Also da ja, hast du neben der Bettwäsche und den Handtüchern immer noch Platz für den Rest deiner Sachen. Also und
da habe ich gedacht,
einiges dann, vielleicht.
Ich muss ja noch was für den Urlaub einkaufen. Mhm. Vergesse sowieso wieder die Hälfte, aber das war so ein bisschen mein 3-Fragezeichen-Moment. Und ich packe ja dann auch noch 2 Bücher ein, die ich dann hoffentlich in meinen Ferien lese. Und das sind so meine 3-Fragezeichen-Momente.
Ja. Ja, die klingen super.
Finde ich auch. Gut, dann können wir ja schon fast zur Folge des Tages kommen. Jenny, welcher Fall ist es und warum hast du ihn ausgesucht?
Ja, also es ist die Stadt der Vampire.
Yay!
Und yay, wir haben mal wieder ein Vampir-Thema, ne? Also nach dem Vampir im Internet, das ist ja schon eine ganze Weile her, haben wir gedacht, wir können mal wieder einen Vampir aus der Krufti-Kiste kramen. Und tatsächlich war der sowieso schon irgendwie auf meinem Zettel die ganze Zeit schon gewesen. Und da muss ich auch ganz klar sagen, auf Wunsch meines Sohnes, Lennart, ja, der nämlich den Fall, hatte ich glaube ich auch mal irgendwann schon in einem Podcast mal erzählt, da eine Buchvorstellung drüber gemacht hat in der Schule. Und da war ich auch voll der Meinung, ich hätte das Buch hier in meinem Schrank. Aber dann hat er gesagt, nö, das hatte ich aus der Bibliothek ausgeliehen. Also habe ich es mir kurzerhand auch wieder aus der Bibliothek ausgeliehen. Und weil der Fall irgendwie cool ist, ja, also so gerade wenn man so oft das Vampir-Thema abfährt und genau, also deswegen habe ich den ausgesucht, dass wir uns den mal ganz im Detail mal vornehmen.
Ich finde es ganz lustig, weil als du das vorgeschlagen hast, ich hatte sofort auch ein Bild und eine Vorstellung von der Folge. Ich höre es zum Beispiel, habe ich es letztens ein paar Mal versucht im Badezimmer zu hören, das ist noch eine gebrannte CD und dann sind es auch nur 4 Tracks. Und ich weiß noch, dass ich immer bei dem Fahrer wieder eingestiegen bin, weil ich dachte, den Anfang hast du gehört und dann bin ich irgendwie immer bei Track 3 eingestiegen und hatte sehr viele Nummern auf diesem Friedhof. Deshalb war es mir noch sehr, überhaupt eigentlich sehr präsent, da konnte ich mir was drunter vorstellen. Lustigerweise geht die Folge für mich immer zusammen mit der Folge Das versunkene Dorf.
Okay.
Aber allein, ich glaube vom Ambiente. Das ist nämlich, also Das versunkene Dorf ist die Folge 136 und hier Stadt der Vampire ist 140. Die sind also auch sehr nah beieinander.
Ja.
Und gut, das ist jetzt von André Marx, Das versunkene Dorf, aber auch eine sehr, sehr schöne Folge.
Ja,
da sind
sehr,
sie
sehr
halt
gut.
Auch wieder unterwegs.
Genau.
Und nicht zu Hause in Rocky Beach. Und es ist wieder so eine kleine Dorfgemeinschaft und die haben ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit. Und es erinnert mich ein bisschen an eine TKKG-Folge, die ich sehr mag, eine sehr alte Folge, die Folge 7, Rätsel um die alte Villa.
Mhm.
Das ist auch ähnlich so. Da gibt es halt auch einen See und da ist ein Dorf drin.
Ah, ja.
Und genau, aber also falls ihr noch was Ähnliches zu hören braucht und die nicht mehr so auf dem Schirm habt, die könnt ihr auch gerne hören. Und für mich, wie gesagt, gingen die halt immer ein bisschen miteinander zusammen. So, sie fahren irgendwo hin, nur da haben sie halt einen Auftrag, dass sie jemand ruft. Hier stolpern sie ja eher so rein. Und wie ich gerade schon sagte, das war die Folge 140, die wir heute besprechen. Buch kam 2008 raus, Hörspiel 2010.
Oh krass, das war eine ganz schnell, eine lange Zeit,
ja,
ne?
Aber das kann ja sein, wenn das eine Ende, ich habe jetzt nicht geguckt, in welchem Monat es erschienen ist,
ja,
wenn das eine
gut,
Ende
ja.
des Jahres und dann ja. machen sie ja immer 4 oder 5 Folgen pro Jahr, dass sie das dann als Hörspiel produzieren, genau.
Mhm.
Deshalb vielleicht diese Diskrepanz von 2 Jahren oder vielleicht auch nur in etwas über ein Jahr, je nachdem, wo man rechnet. Und davor war in Das Geheimnis der Diva und die Folge danach ist Die Zwillinge der Finsternis.
Da hätte ich, glaube ich, eher Die Zwillinge der Finsternis auf dem Schirm, aber auch nicht so ganz.
Und das ist doch mit diesem
Buch.
Habe
ich, glaube ich, fast gar nicht gehört. Ja, genau, mit dem Buch.
Ne? Das Buch, was irgendwie Onkel Titus vom Auto geklaut wird. Und Das Geheimnis der Diva spielt in so einem alten Theater, meine ich.
Ach, krass. Aber nicht das, wo die da so dort im Theater da angestellt sind, so als Ferienjob.
Nee, das sind sie ja öfter mal.
Das ist ein Feuerteufel, glaube ich, oder sowas ist das. Ne?
Das ist der Geist der Oper
Geist,
oder so ähnlich.
Ja, irgendwas mit Geist, stimmt.
okay, der Feuergeist oder so.
Feuergeist, die sind auf jeden Fall gut, ja.
Die sind auf jeden Fall in der Oper. Also Oper genau. kommt nicht im Titel vor, sie sind aber in der Oper. Und eine von den etwas neueren Folgen, da sind sie ja auch wieder im Theater, der Knochenmann. Da sind sie ja, da
Stimmt.
ist Peter, glaube ich, irgendwer, der spielt da, Bob spielt sogar Bob, mit. Genau. Also im Theater sind sie halt auch öfter, genauso wie sie öfter in kleinen Dörfern sind und wollen gerne Zelturlaub machen.
Genau, endlich mal Ferien. Ja, klar.
Genau, und der Roman ist von Marco Sonnleitner, den hatten wir ja auch schon mal.
Ganz genau.
Wir hatten ihn bei der Fußballfalle und beim Haus des Schreckens.
Richtig, zweimal schon. Witzig.
Gut, ne?
Ja.
Da könnt ihr also noch mal reinhören, wenn ihr ein bisschen mehr über Marco Sonnleitner erfahren wollt. Der schreibt auch schon seit über 20 Jahren für die 3 Fragezeichen. Aktuell auch wieder, wir haben es gerade erwähnt, ne? Das Geheimnis der 7 Palmen ist von ihm und ganz neu, das kommt im Juli, das Weiße Auge.
Klingt auch gut. Und noch Marco Sonnenleitner Time gerade nach der Gewitter ist als Hörspiel erschienen am Freitag und das ist auch von ihm.
Stimmt, gut, dass du das erwähnst. Passt auch ganz gut
Passt
zur Stimmung
zum Wetter,
nach der
total.
Gewitter.
Richtig. Und es ist auch ziemlich geil. Ich habe das auf jeden Fall schon versucht, mir komplett anzuhören. Blöderweise halt dann nachts, also hier vorm Einschlafen, das ist natürlich immer, ne, das habe ich nicht bis zum Ende durchgeschafft, aber die Atmo ist mega. Also ich werde es mir nochmal richtig mal bei Tag anhören, ne? Weil bisher bin ich leider weggedöst, ne? Ganz zwangsläufig, ne? Nicht wegen des Hörspiels, sondern weil man einfach dabei immer einschläft. Genau, aber das ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Agenda, das nochmal komplett zu hören, weil das auch gerade jetzt schon in der Kritik sehr gelobt wird, dieser Fall tatsächlich. Oh. Sowohl als Buch als auch als Hörspiel.
Und das ist ja schon immer ein Garant. Also manchmal bin ich, wenn es so sehr negativ ist, nicht mit dabei, aber wenn es sehr positiv gelobt wird, dann, man hört sich's ja sowieso irgendwann an, aber dann freue ich mich da schon mal drauf.
Genau, also Marco Sonnleitner ist da gerade sehr in aller Munde.
Das ist richtig.
Haben wir uns doch sehr gut ausgesucht heute.
Ja, und wir haben ein, haben wir ein schönes Cover, Jenny?
Sehr, finde ich auch.
Noch nicht genau. Ich weiß, ja.
Also ich bin dabei. Also, nee, also für mich, ich finde es richtig toll. Also wir können es ja, also wenn ihr es nicht kennt, ne, also es ist natürlich, ne, statt der Vampire, da will man natürlich auch entsprechend auch was Vampirmäßiges sehen. Und man sieht also eine riesige, große Fledermaus, die quasi über, man sieht noch so die Friedhofsmauer und so einen geöffneten Sarg.
Ja.
Ja, der Sargdeckel ist so verschoben, ja, und wir haben einen super krassen Vollmond. Also da hat es mich eigentlich. Fledermaus, Friedhof, Vollmond, dunkle Atmo, geil, ja. Also ich liebe das Cover, ich finde das richtig, richtig geil.
Ja, und das ist auch wirklich Nacht. Man sieht, in manchen Häusern sind noch Lichter an und man sieht im Hintergrund die Kirche. Ich habe mich gefragt, ob es zu viel zeigt, aber es ist auf jeden Fall stimmungsvoll.
Mhm.
Ich habe extra in mein Buch geguckt und habe da kein Alternativcover von Sylvia Christoph gefunden. Aber, und das ist ganz spannend, ich habe im Internet ein Cover gefunden. Zwischendurch hat auch mal der Carlsen Verlag Bücher von den 3 Fragezeichen veröffentlicht. Und da erschien der Roman danach, der kam 2011 nochmal raus. Und da ist es sehr, sehr stimmungsvoll, weil da gibt es so einen rot-orangen Hintergrund, auch mit so einem Vollmond. Im Hintergrund sieht man auch eine Kirche und im Vordergrund steht definitiv ein Vampir im Mantel mit Stehkragen und rotglühenden Augen auf dem alten Friedhof mit Grabkreuzen. Ich finde ihn ein bisschen zu nah an den Kreuzen, weil Vampire und Kreuze.
Ja.
Und er steht da an so einem Baum. Und es kreisen oben noch ein paar Fledermäuse. Ist nicht so wirklich 3 Fragezeichen-like, aber ist schön düster.
Das muss ich mir unbedingt angucken.
Ja, guck doch. Also wenn du jetzt gerade Zugriff hast, guck doch mal.
Ja, ich gucke, was jetzt hier schneller geht, auf dem einen oder dem anderen. Aber ja, guck es mir auf jeden Fall gleich an.
Das lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzugucken. Wie gesagt, dadurch, dass das mehr so Rot- und Brauntöne sind, hat es halt eine ganz andere Stimmung als das, was wir jetzt hier beim Kosmos Verlag haben. Da ist mehr Grün und Grau und Blau und Schwarz.
Finde ich ja schon fast romantisch, wenn das so gelb und rot ist, ja?
Ja.
Ach ja,
also es hat was von einem Schauerroman.
Oh, also ich sehe es gerade nur in klein quasi. Jetzt muss ich es mir nochmal ganz
Sagen
kurz
wir mal so,
größer machen.
Wenn wir das bei anderen Verlagen, bis jetzt, was wir so bei anderen Verlagen gesehen haben, waren ja eher so optische Rohrkrepierer.
Ja.
Also da kann man jetzt nicht meckern.
Nö, das ist ziemlich cool. Auch so ein Riesen, also das ist ja auch, soll das auch der Mond sein oder ist das dann die Sonne?
Mhm.
Also noch viel imposanter quasi da, ja. Denke aber schon, der Vollmond quasi in der Abenddämmerung, aber auch der Vampir, der kommt mir doch auch ganz cool
der
daher.
Der ist schon vampirisch, also der ist schon aber, sehr vampirisch.
Das ist sehr vampirisch, aber auch sehr so mystisch mit diesem, ja, also man könnte fast denken, es ist so wie Spinnenweben, ne, es ist so sehr, oder Baumfasern, irgendwie krass, also sehr, sehr cool eingebunden so in diese ganzen Farben und krass, ja, finde ich sehr geil. Auch die Fledermaus da im Hintergrund, da bei der Kirche, mit den mehreren Fledermäusen, die dahinter noch kommen, also cool, cool, finde ich stark.
Also ist genehmigt von uns, was auch immer der Carlsen Verlag dafür vor 14 Jahren gemacht hat, ist von uns abgesegnet, im Gegensatz zu den Sachen, wie es im Omnibus Verlag.
Ja, die silberne Spinne zum Beispiel, das Riesenmutanten wieder, oh, witzig. Ja.
Jut.
Nee, schönes Cover, also spricht mich an, ne? Also wenn man auf Vampire steht und dann dieses Cover dazu hat, nehme ich das und dann will ich das und lesen.
Und da weiß ich auch, was ich krieg.
Ja.
Obwohl ich mich zwischendurch gefragt habe, statt der Vampire, müsste es nicht eigentlich statt des Vampirs heißen?
Ja, ja.
Aber gut, da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu klein. Weil wir reden ja, aber das kommt ja noch. Weil eigentlich haben wir ja nur einen
Vampir. Das ist richtig, ja, das stimmt. Vielleicht lässt sich es wirklich einfach schöner sprechen, keine Ahnung. Statt des Vampirs wäre aber auch gegangen.
Wäre auch gegangen,
ne? Wäre auch gegangen, ich auch. Ja.
Ja, gut. Also, Stadt der Vampire, ja. Folge 140. Ja, was wolltest du noch
ergänzen? Ich habe nur gerade überlegt, weil ich habe auch tatsächlich mal in so einer Telefonzelle-Buch, die jetzt als Bücherzelle umgebaut wurde, habe ich quasi vom Pons das auf Englisch gefunden quasi. Habe es natürlich gleich mitgenommen, weil ich dachte, Lennart kann da ein bisschen noch mit Englisch auch üben. Weil einmal liebt er ja dieses Buch und dann kann er es gleich auf Englisch lesen. Und das heißt, glaube ich, auch Vampire City im englischen Titel. Also eigentlich ja Vampirstadt, ne? So. Wäre auch ein cooler Titel gewesen.
Stimmt.
Vampirstadt. Drei Fragezeichen und die Vampirstadt. Oder einfach nur Vampirstadt, ja, so.
Obwohl Vampire City, finde ich ja, klingt ja sehr groß. Das klingt so wie New York wird jetzt von Vampiren bevölkert.
Ja, aber es ist halt dafür, aber Stadt der Vampire, man hätte es auch Dorf der Vampire nennen können. Ich weiß nicht, Yondawood ist ja nun auch jetzt, glaube ich, auch keine Riesenstadt. Also jetzt schon gar nicht mehr, bei dem wir da noch so wohnen.
Auch vorher nicht.
Ja, also Kaff der Vampire hätte man es vielleicht auch nennen können.
Auch schön.
Ja, aber lass mal nicht zu viel vorwegnehmen, ja. Also wir können ja eigentlich in Medias Res gehen, oder?
Ja.
Ja.
Gehen wir rein in die 128 Seiten dieses Buchs und am Anfang können wir euch direkt mit was kommen, was ihr nicht im Hörspiel habt, sondern nur im Buch. Am Anfang reden wir nämlich direkt über Peters Grabinschrift.
Ja, krass, oder? Also, ja genau, ich muss noch ganz, ganz kurz noch einen kleinen Schlenker nochmal zurück machen zu Michi, der sich nämlich wünscht, dass wir die Kapitel vielleicht mit ansagen. Wir sagen immer, jetzt kommt ein neues Kapitel, jetzt kommt ein neues Kapitel und dann lassen wir immer den Titel weg. Und diesem Wunsch würde ich einfach jetzt gerne wieder beikommen und sagen, es geht jetzt los mit dem ersten Kapitel, die Geisterstadt. So.
Ja.
Und wir reden über Peters Grabinschrift.
Genau, und Justus und Bob finden es mega lustig. Peter nicht so. Der hat sich kurz vorher den Kopf ordentlich angestoßen aus so einem Felsen, der da plötzlich hinter Gebüsch auftauchte und der hat noch einen ordentlichen Brummschädel.
Und sie machen sich echt derbe über ihn lustig, gell? Also ich finde es schon fast grenzwertig.
Ja, und Justus ist wieder ganz weit vorne, weil, also Peter tut halt der Kopf weh. Und er redet irgendwie davon, dass irgendwie sein Kopf platzt und Justus meint nur, nee, es müsste doch splittern heißen. Und dann ist er,
Und da steht er kurz auf dem Schlauch und dann fällt Peter auf, welchen Holzkopf hab, ja, der lustig, Justus Jonas.
Andererseits würde splittern ja auch passen, weil Fels würde ja auch splittern, oder?
Richtig. Eben. So. Und vor allen Dingen, also eigentlich mal ganz davon abgesehen, dass ja auch richtig im Buch drin steht, dass die beinahe ihre Reise abgebrochen hätten, weil er sich echt derbe den Kopf gestoßen hat. Und wir wissen alle, dass Kopfverletzungen jetzt auch nicht zu spaßen sind, ja. Und auch ein Herr Bob, der öfter mal einen Haschemitenfürst hat, ja, haut auch noch in die Kerbe rein, ne? Aber die sind sowieso sehr, sehr am Sticheln.
Foppig, ne? Ja, ja.
Frotzeln und, also das ist schon kein Frotzeln mehr, das ist eigentlich schon ein richtiges Dissen, ja. Aber da scheinen sie in der Folge tatsächlich sich gegenseitig auch nichts zu nehmen, ne?
Aber ich persönlich mag es ja schon, weil sie so eine, sie sind noch nicht fallorientiert, weil sie wollen eigentlich nur ein Wochenende irgendwo in den Bergen machen oder im Hinterland.
Genau.
Und ohne Fälle, ohne Schule, ohne Mädchen, ohne soziale Medien. Ist ja eigentlich gut, so ein Detox-Wochenende.
Auf alle Fälle, aber man weiß ja beim Drei-Fragezeichen, ne, Träume sind Schäume, also kann sie mal schön abknicken. Ne? Aber sie sind erstmal so voll in dieser, wir machen uns hier lustig und es ist ja Gott sei Dank nochmal gut ausgegangen und so. Ne? Haben in ihrem Rucksack Schokoriegel und Schokoriegel mit. Ne? Also das hilft dann vielleicht auch gegen die ein oder anderen Verletzungen. kann man ja auch mal Schokolade essen. Das macht ja immer gute Laune, ne?
Also vielleicht wichtiger, wenn sie auch ein bisschen Ibuprofen im Rucksack haben oder irgendwas gegen Kopfschmerzen. Also ich bin da halt auch noch bei Peter, weil ich habe auch so leicht, also bei mir liegt es allerdings ein bisschen am Wetter und nicht, weil ich mir den Kopf eingehauen habe. Aber jeder, der sich schon mal den Kopf ordentlich gestoßen hat, das ist einfach fies. Mist.
Ja, ja. Und dann wird es eben auch noch ein bisschen unschön, was das Wetter angeht. Also sie sind ja genau heute perfekt drin. Also man sieht es schon irgendwie so rankrollen und es sieht alles schon nicht so geil aus. Und sie überlegen, glaube ich, jetzt schon ja, wo sie sich vielleicht irgendwie mal auch was Ordentliches zu essen herkriegen, weil sie haben jetzt nicht so Lust auf nur Erbsensuppe, ja. Vielleicht können sie irgendwo auch einkehren. Justus träumt schon vom schönen Schnitzel und so, ja, oder Steak, ja, und
irgendwas Gebratenes und Frittiertes.
Ja, das weiß man ja, wenn man so auf Wanderschaft ist, gell, dann freut man sich auf sowas, will nicht schon wieder vom Kocher die Erbsensuppe essen und dann gucken sie auf der Karte nach und ja, da scheint es irgendwo in der Nähe einen Ort zu geben, ne, den sie auch da sehen vom Berg aus, sind ja irgendwie auf so einem hohen Berg noch
hochgekraxelt. Auf dem Plateau, ja, ne? So ein Plateau sind sie hochgewandert. Und sehen so ein Dorf mit 40 Häusern maximal. Auf der Karte steht dann Yonderwood. Mhm. Und ja, aber von Weitem sieht es auch relativ ausgestorben aus. Man sieht keine Lichter.
Mhm.
Und du sagtest, dass gerade ein Gewitter kommt.
Genau. Und als sie dann auch wirklich dann hier ankommen unten, ist es wirklich so, als wäre hier gar niemand. Ja, und dann,
lass uns kurz vorher noch vielleicht im Hörspiel anfangen, ja. Weil dann gehen wir zusammen. Da ist es ein bisschen anders. Wir erfahren nichts über die Grabinschrift von Peters Begräbnis, sondern das ist auch vielleicht gar nicht so. Ich weiß nicht, ob es ungewöhnlich ist, aber mir ist es aufgefallen, da erzählt halt alles der Erzähler erstmal, dass sie eine lockere Tour ohne Auftrag machen, ein bisschen Freizeit haben, steigen auf den Berg, sind außer Atem und also anders als, ne, hier ruht Peter Shaw, ja. Wie das Buch sehr catchy anfängt, fängt es eher gemächlich an, wenn man es alles dem Erzähler überlässt. Und Peter sieht auch schon einen Wasserfall und Justus will auch da wissen, was ist denn das für ein Dorf, was wir so sehen? Und Bob bemerkt noch so einen Hundekopffelsen, also nur für später, das wird da schon mal so ein bisschen gedroppt.
Ja.
Da haben wir schon also die Hinweise für später und die Idee ist da aber gleich, wir suchen mal nach einem Restaurant, statt Erbsensuppe lieber Steak, gehen wir doch mal dahin. So, und so kommen wir auch schon atmosphärisch schon ins Hörspiel. Aber mir gefällt das ja besser mit dem, was steht auf dem Grabstein.
Ja, absolut. Ne? Also auch nochmal diese ganzen Sticheleien und wie das überhaupt dann so catchy anfängt. Ja, und dann kommen sie dabei in dieses Nest und, oder wie Bob dann so schön sagt, ja, wie nennt man das? Ein Kaff. Also in dieses kleines Örtchen, wo niemand ist, ja.
Und ja, und Peter sagt noch, ja, du sagst vielleicht Kaff, ne? Mhm. Aber ich sage Geisterstadt und so heißt auch das zweite Kapitel. Nee, das erste heißt die Geisterstadt, das zweite heißt dunkle Erinnerung. Ich will es nur nachhalten. So, und da finde ich übrigens schön, als das Gewitter kommt, dass sie zählen.
Ja, toll. Also wo man ja lernt, okay, gell, also man muss so und so viele Sekunden abzählen und dann weiß man, wie viele Kilometer das Gewitter noch weg ist. Und dass es eben auch pro Donnerschlag eben auch näher kommt. Ne? Also sie merken schon, oh ja, wir sollten uns vielleicht doch ein bisschen beeilen, aber wenn hier keiner ist, ist das echt doof. Weil es fängt dann auch übel an zu regnen. Also so richtig derbe, so wie es vorhin hier bei uns war.
Genau. Und als sie sich dem nähern auch, also ich habe mich auch erinnert so früher dieses, ja, das kenne ich noch mit Gewitter und wir zählen. Ich glaube, ich kenne es auch wirklich hauptsächlich aus so drei Fragezeichen-Geschichten, habe ich so das Gefühl.
Ja, kann aber auch sein, Gewitter. Dass ich es auch daher kenne, ja. Also ich wusste das dann auch bei Zeiten so als Kind, ne, dass man so das zählt und so. Ja, aber könnte dann wieder drei Fragezeichen gewesen sein. Wie Diamanten können Glas schneiden und so, das weiß ich auch nur durch drei Fragezeichen. Ja.
Ach so, genau. Und dann sind sie ja dann unten im Dorf und Justus ruft noch, ob jemand da ist. Und Peter hat schon so ein bisschen Powdergulch-Vibes, finde ich. Also ich jedenfalls habe Powdergulch-Vibes aus dem Phantomsee. Ja, so. Sieht auf jeden Fall aus, als wäre da nichts los.
Da ist nichts los. Und dann ist es auch so, dass sie versuchen, da irgendwo reinzukommen. Und auch Justus sagt, naja, hier Peter, hier hol mal dein Dietrich-Set raus, mach mal auf. Und er sagt, das habe ich leider nicht dabei. Das habe ich in der anderen Hose, die hängt zu Hause über dem Stuhl, wie es halt immer so ist. Ne? Und dann sehen sie aber doch eine Gastwirtschaft, ja,
The Golden. Genau, kurz vorher überlegt Justus noch, ja, aber also wenn es Not am Mann ist, können wir ja auch irgendwo ein Fenster einschlagen.
Ja, stimmt doch, Justus wieder, ey. Ja.
Genau, und dann zum Glück sehen sie halt Licht im goldenen Bären.
Genau.
Golden Bear. Scheint ein Gasthaus zu sein.
Ja.
Und sie sehen so ganz, ganz wenig Licht.
Ja.
Und hören auch vielleicht schon Stimmen, man weiß es nicht so genau. Mhm. Und das ist dann ja auch im Hörspiel so. Die sehen, das ist das Gasthaus und denken rein da, weil sonst sind wir gleich so, sonst sind wir komplett nass.
Richtig, ne? So, und die kommen dann auch da rein und dann sind sie auch, also wenig Leute, ne? Es gibt den obligatorischen Wirt, ne? Und alle sind sehr so, na, ach Gott, Fremde und sind sehr wortkarg und keiner will so richtig, ne? Und die kommen aber da rein, jo, was geht? Aber sie sehen dann auch schon gleich, also auch im Buch wird das sehr schön beschrieben, ne? Dass dann doch eine sehr, sehr interessante Deko da vorherrscht, nämlich überall Kreuze und Knoblauch hängen, was jetzt nicht so das Erste ist, an was man denkt, wenn man irgendwo in eine Gastwirtschaft kommt. Obwohl der Knoblauch vielleicht jetzt nicht in seiner Gänze, ja, und so viel wieder rumhängt, ne, aber das passt ja dann schon in eine Gastwirtschaft. Aber es muss wohl ziemlich, und dann sagt ja Peter auch noch so im Hörspiel, auch wie im Buch, ne, also da fehlt ja eigentlich jetzt nur noch der mit den Eckzähnen, der hier um die Ecke kommt und dann
Ja, Peter hat direkt die richtigen Wipes. Genau. Und es muss wohl auch wirklich nicht nur so eine einzelne Knoblauchknolle, sondern ja, wenn das so in Zöpfen, ja, zu Zöpfen
so stelle ich mir das auch vor, so wie so Girlanden, die irgendwo hängen, so als Knoblauchzöpfe hängt das überall rum und die Kreuze kreuz und quer, ja, hängen da von der Decke und an irgendwelchen Barhockern und sowas, ja, also
würde ich auch sofort drauf schließen, wenn ich da reingehe, ja, und denke, na.
Gut, dass die keine Mäntel mit hochgestellten Kragen anhatten, als sie da rein sind, die werden ja sofort
oder schon so einen Flock in der Hand. Ja,
genau.
Auf jeden Fall, alle sind irgendwie sehr, also alle sind komisch drauf. Peter entschuldigt sich noch, weil er hat noch irgendwie die Bedienung so erschreckt, die hat direkt was fallen lassen. Und der Wirt will auch direkt wissen, was wollt ihr hier?
Ja, der ist auch gleich so feindlich, ne? Also das ist wieder so das Typische, ne? So ein kleines Dorf, was so für sich ist. Ja, es gibt nämlich das Geheimnis von Yonderwood. Ja, das ist jetzt Kapitel Nummer 3, in dem wir uns schon befinden.
Stimmt.
Ist der Wirt richtig typisch, ja, so schroff. Und das ist auch im Hörspiel sehr gut, finde ich, umgesetzt.
Ja.
Nimmst du das auch richtig ab, dass der das gerade echt zum Kosten, ja, geht da rüber, da ist ein Drugstore, da kriegt er noch was zu essen, ja. Also merkst schon richtig, okay, wir gehen mal lieber wieder, ja. Das sagen sie ja dann auch draußen so schön, ne. Oder sagt er, ja, oder wie Bob, der kann es dann auch nicht lassen, so beim Rausgehen, so, ja, ich wünsche Ihnen übrigens auch noch einen schönen Abend und so, ja.
Und ich habe noch mal nachgeguckt, Drugstore ist halt schon mit unserer Drogerie zu vergleichen, aber der amerikanische Drugstore, das ist schon, dass das so ein kleiner Wunderladen eigentlich ist. Im Drugstore kriegst du halt Medikamente, Beauty-Produkte, Haushaltswaren, aber auch Lebensmittel wie Snacks und Getränke, Tiefkühlkost, Mikrowellenessen, Babyprodukte, Tierbedarf, Fotokram, Deko, Elektro-Kleinkram, manchmal auch Alkohol und Zigaretten. Gut, unsere Drogerien haben, glaube ich, mittlerweile ordentlich nachgeholt, wenn ich so an Rossmann, DM und Müller denke. Aber was es halt noch nicht bei uns gibt, sind rezeptpflichtige Sachen. Bei uns kriegst du zwar auch so Sachen für Erkältung oder so oder irgendwelche Cremes für was weiß ich. Aber also mit deinem Rezept musst du halt immer noch woanders hingehen. Und so bei den Amerikanern ist das ein bisschen anders. Also das ist so eine Mischung aus Drogerie und Apotheke.
Genau.
Und daher auch das Essen, also dass man da irgendwas, obwohl bei uns zu knabbern, kriegt man ja auch irgendwie ein paar Nüsse oder ein paar Waffeln, aber da ist es wohl so, dass du da für ein Haus, also so, da kriegst du halt alles im Drugstore.
Genau, und der ist passenderweise genau gegenüber und da ist aber alles ziemlich verrammelt und aber sie klopfen halt an und es dauert auch nicht lange, dann kommt dann wirklich jemand, ne, und ein junges Mädchen, ein junges hübsches Mädchen macht ihnen die Tür auf und stellt sich als Josie McDonough vor und sagt dann doch, okay, ja, wenn ihr was kaufen wollt, kommt rein, ich kann euch ja jetzt nicht hier draußen stehen lassen, so völlig durchnässt, ne, kommt ruhig mit rein. Und dann kommen die so ein bisschen ins Gespräch, ne? Und dann erzählt die Josie, dass sie mit ihrer Großmutter da wohnt, schon sehr lange. Und ich glaube, ihre Eltern sind auch ums Leben gekommen, gell? Wie bei Justus, ne?
Genau, da haben wir also schon eine ziemliche Nähe. Und sagen wir so, hübsche Lockenmädchen finden die drei Fragezeichen immer ganz cool, egal wer. Justus hat auch direkt einen freudschen Versprecher am Anfang, dass er halt, als er sie vorstellt, zu Peter Schön, Escher.
Ja,
so. Ich habe nochmal kurz geguckt, ne? Dieser klassische freudsche Versprecher, also eine freudsche Fehlleistung oder Lapsus Linguae, falls euch mal einer fragt. Also es soll angeblich so sein, dass der eigentliche Gedanke oder die Intuition des Sprechers unwillkürlich zutage tritt, wenn man sich so auf die Art und Weise verspricht. Geht halt auf den Psychoanalysten Sigmund Freud zurück, deshalb freudscher Versprecher. So.
Ja, das ist echt niedlich.
Süß, ne?
Peter schön.
Und im Hörspiel, finde ich, ist es sehr ähnlich. Ne? Josie macht auf und das ist übrigens die Sprecherin Lilly Dräger. Ich konnte jetzt nicht rausfinden und ich habe mich wirklich bemüht, ob die zu dem Dräger-Sprecher-Clan gehört. Ach, also mit Wolfgang Dräger und Sascha Dräger und Kerstin Dräger, also die Kerstin, die Schwester vom Sascha, also die vom Tim aus TKKG. Und die Kerstin hat zum Beispiel auch Tom und Locke damals mit ihrem Bruder zusammen gesprochen. Und die hat, glaube ich, 5 Kinder und die sind auch so ins Sprecher-Business eingestiegen. Und ich konnte aber nicht rausfinden, ob die Lilly mit dazugehört. Schreibt sich aber vom Nachnamen genauso.
Vielleicht weiß das ja jemand und kann uns das noch irgendwie nachreichen. Oder, also ich kann es mir echt fast auch nicht anders vorstellen. Ne? Also mit Lara Dräger ist jetzt vielleicht jetzt auch nicht der seltene Name, aber ich denke gerade so in diesem Hörspiel-Business liegt die Vermutung nahe, dass da irgendeine Verwandtschaft besteht, wahrscheinlich. Witzig. Aber kennt man die woanders noch her? Also ihre Stimme kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Hast du da noch mal was gefunden, wo die noch mitgemacht
hat? Nee, also sie hat bei einigen Sachen mitgemacht, aber nicht so viel.
Ja, also nichts, wo man jetzt also sagt, nichts, ja, das ist jetzt hier Hollywood oder irgendwo da noch mal eine Sprecherrolle übernommen oder
also
so.
Also nichts, nichts, was es auf meinen Zettel geschafft hat. Genau.
Okay. Ja, also wie gesagt, also sie lebt dann mit ihrer Oma und es kommt dann auch so, dass also dass Justus ja schon ganz geschickt auch fragt, du sag mal hier, die Leute da drüben, die sind jetzt nicht gerade so, ne, amused gewesen so von unserer Seite, ja, es kommen ja auch wenig Touristen her und überhaupt wohnen nur noch wenige Leute da und Justus will ja schon auch gerne wissen, warum, ne, also was ist das, warum gibt es hier so ein Geheimnis, warum hängt hier überall Knoblauch und Kreuze rum, bei denen jetzt nicht da im Truckstore, gell, also das merken sie wohl auch gleich. Und Josie druckst so ein bisschen rum, eigentlich auch wie im Hörspiel. Ne? Sie will es gar nicht so erzählen und es ist ja auch unsagbar peinlich und ach, ich würde da gar nicht dran glauben. Und aber rückt dann am Ende doch mit der Sprache raus und sagt, ja, ja, hier spukt ein Vampir um.
Genau. Und vor 8 Wochen ging das so los und in der Zeit, früher haben hier 100 Leute gewohnt, jetzt sind es nur noch 10. Also wir haben ordentlich schon, also nicht, dass die gestorben sind, sondern die haben teilweise das Dorf einfach verlassen. Und da geht es dann gleich weiter. Warum?
Warum?
Aber wir enden halt, ne, wir trinken halt ein bisschen Tee, wärmen uns ein bisschen auf und kriegen gleich noch eine Vampirgeschichte aufgetischt von der schönen Josie.
Also schöne Atmo, ne? Also draußen geht die Welt unter, es gewittert und es regnet. Und jetzt haben wir
schön, dass du das nochmal sagst, das ist wirklich im Hörspiel, auch wenn das Gewitter näher kommt, das ist wirklich gut gemacht auch von der Atmo und von der Mischung.
Hört man schön, ne? Und jetzt gehen wir in Kapitel 4, Seen von Blut. Ja, also
das gefällt dir,
Sehen,
ne?
Im Sinne von See, also Mehrzahl von See, nicht sehen, wir gucken, ja. Genau, und das gefällt mir natürlich, ja. Also wenn es blutig wird, ist immer gut, ja.
Und ganze Seen.
Und ganze Seen von Blut, ja. Also klar, vorher hat sie Vampir gesagt, da muss natürlich auch blutig zur Sache gehen, ne. Und Josie erzählt jetzt sehr, sehr widerwillig, weil es ist ihr immer noch mega peinlich und unangenehm, dass es bereits mehrere Überfälle gab. 4 an der Zahl, richtig? Jetzt so, also in den letzten 8 Wochen, ne, waren das 2 Damen und der Bürgermeister. 3 waren es dann, ne? Die 2 Damen und der Bürgermeister wurden überfallen und sind angegriffen worden und sind halt morgens aufgewacht, Kopfkissen blutüberströmt, die Leute blutüberströmt und es ist natürlich erstmal ein Schock, ne? Also du schläfst nachts, wachst morgens auf und das ganze Bett ist voller Blut. Also nach meinem unstillbaren Nasenbluten, was ich vor ein paar Jahren hatte, kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie schlimm das ist, wenn es auf einmal ganz viel blutet, ja? Und auch eine mannsgroße Fledermaus wurde gesichtet, die über Yonderwood schwebt. Und jetzt glauben alle, dass sich da natürlich ein Vampir umtreibt. Aber Josie natürlich nicht, weil das ist albern. Aber trotzdem ist ja trotzdem was da. Und die Leute haben auch Blut. Also es ist so, es könnte sein,
aber
auch
die ist echt
nicht
mit den Nerven runter, die Josie. Total. Ne? Und die ist so in der Zwickmühle. Soll sie das jetzt glauben? Andererseits so das, was sie gesehen hat und mitbekommen hat, ist schon relativ ernst. Und Peter steigt auch gleich drauf ein und erklärt, ja, Vampire können sich in Fledermäuse verwandeln. Ich habe noch ein bisschen recherchiert und zwar ganz spannend, es gibt wirklich eine Vampirfledermaus. Die gehören zu den Blattnasenfledermäusen. Die sind allerdings nur zwischen 6 und 10 Zentimeter groß und 50 Gramm schwer. Also da passt es noch nicht so. Und die leben insgesamt auf dem amerikanischen Kontinent. Und das ist spannend, es sind die einzigen hämatophagen Säugetiere. Also die ernähren sich ausschließlich vom Blut von Säugetieren und Vögeln. Das macht sonst kein anderes Säugetier. Die sind nachtaktiv, leben in Gruppen von etwa 100 Tieren und normalerweise fressen Fledermäuse eigentlich Insekten oder Früchte. Und diese kleinen Viecher brauchen alle 3 Tage neues Blut von Beutetieren oder auch als Spenden von Artgenossen. Und mit Hilfe von wärmeempfindlichen Sensoren suchen die Fledermäuse gezielt nach den Venen unter der Haut ihrer Tiere, also der Beutetiere. Und nachdem erst wird es abgeleckt, die richtige Stelle. Und im Speichel ist so ein Betäubungsmittel, damit das Tier, also zum Beispiel ein Pferd, ein Esel oder ein Schaf oder so, nichts merkt. Und dann werden auch Haare oder Federn weggebissen.
Das ist ja geil.
Und dann kann man halt zubeißen. Und mit den Eckzähnen, daher ne, das mit dem Vampir. Und dann lecken und saugen die das Blut. Und in dem Speichel von den Vampirfledermäusen sind auch gerinnungshemmende Substanzen. Sonst würde vielleicht beim Saugen das Blut viel zu schnell gerinnen. Also super praktisch.
Oh, mega, so die Natur ist geil.
Super, ne? Und dann trinken sie so 20 bis 30 Milliliter Blut. Also jetzt nicht so viel, dass das Beutetier davor umfällt.
Ja, stell dir mal vor, so ein Pferd mit oh, hallo.
Und also deshalb wegen des relativ minimalen Blutverlustes ist es auch für die Tiere, für die Beutetiere nicht wirklich gefährlich, außer sie können sich dabei mit einer Krankheit infizieren.
Ja,
zum Beispiel Tollwut. Und ne, Fledermäuse können halt auch sowas übertragen. Von da, also das ist so das, was wir im Tierreich haben. Und wenn wir jetzt in die Sagengestalt gehen, also Vampire, die sich von menschlichem Blut ernährt, gibt es lustigerweise in allen Kulturen dieser Welt. Zum Beispiel auch in vorgeschichtlicher Zeit schon. Deshalb gibt es wohl keinen Zusammenhang zwischen diesen Fledermäusen, die ja nur in Amerika zu finden sind. Also von daher, also es war so, dass die Vampirfledermaus später erst Vampirfledermaus genannt wurde und nicht, dass die Idee von diesem Mythos von dieser Fledermaus kommt. So. Weil, und das Wort, also wir, ne, in Europa haben wir ganz viel mit Vampiren zu tun. Der Name kommt ja auch aus dem slawischen Raum und unsere Vampirvorstellung ist ja so sehr, also unsere jedenfalls, sehr beheimatet im Balkanraum eben durch den Grafen Dracula. Aber nicht in allen Mythen kommt es vor, dass sich der Vampir auch in eine Fledermaus verwandelt. Es gibt auch mal die Variante, dass sie sich in Wölfe oder Eulen verwandeln. Also genau, das habe ich schon erklärt, dass der Name Vampir eher von der Mythengestalt kommt und nicht von der Fledermaus. Und der menschliche Vampir ist ja so, ne, dass es so eine blutsaugende Nachtgestalt ist. Und der, was? Ich habe mir doch hingeschrieben, dass es jetzt sehr interessant wird. Der erste bekannte angebliche Vampir stammt aus dem heutigen Kroatien, aus einem kleinen Dorf namens Kringa. Und der soll 1652 gestorben sein. Ein Bauer namens Jure Grando. 1672 soll er aus seinem Grab gestiegen sein und das Dorf terrorisiert haben. Und der letzte Fall übrigens von Vampirglaube in Europa, der für internationales Aufsehen gesorgt hat, fand 2005 statt. Da gab es in einem rumänischen Dorf namens Marutino de Sus wurde der Körper eines verstorbenen Dorfbewohners ausgegraben. Der wurde nämlich verdächtigt, nachts als Vampir sein Unwesen zu treiben. Familienangehörige schnitten dem Leichnam dann das Herz raus, verbrannten es, lösten die Asche in Wasser auf und tranken die Lösung.
Holla, holla.
Soll gegen Vampire also helfen?
Mhm.
Und ja, und unser Vampir Glaube oder das, was wir da oft so verbinden, speist sich natürlich schon vom Grafen Dracula. Und das ist aber letztendlich nur eine Figur von Bram Stoker. Untote Geschöpfe in Menschengestalt, ihre in Grabstätten hausen und tagsüber im Sarg schlafen, bleiches Äußeres, Blutdurst, beißen mit ihren speziellen Eckzähnen gerne an Hälse, können sich in Fledermäuse, Wölfe, Nebel oder Staub verwandeln, je nach Situation.
Ja.
Ich glaube, ich habe jede Menge Vampire übrigens. Ich glaube, bei mir sind sehr viele Vampire schon gestorben.
Genau, viele, viele, viele Staubsachen und so. Ja.
Und sie haben weder einen Schatten noch ein Spiegelbild. Und sie sind unsterblich, außer jemand kommt halt mit Pflock, Weihwasser, Sonnenlicht. Ach so, und Knoblauch ist ja nur zur Abwehr.
Zur Abwehr, genau. Und auch die Kreuze und sowas. Also wenn, dann hilft, glaube ich, nur der Flock oder Verbrennen oder irgendwas. Ich glaube, Verbrennen kann man die in der Sagenwelt auch immer. Oder halt
die verbrennen Flock von selber, Herz. Wenn sie so ein...
Ja, ne, wenn sie in die Sonne kommen auch und sowas. Das hat man ja auch oft, ne, dass die das Sonnenlicht nicht
Tageslicht
mögen.
Ist schlecht.
Genau.
Gut, so viel dann mal zu der weltumfassenden Recherche.
Toll.
Also
Vampire sind immer ein gutes Thema, finde ich, weil das so vielfältig ist und immer irgendwie auch so ein bisschen Schaurigkeit hervorruft. Ne?
Aber ja. Spannend mit den Vampirfledermäusen.
Total,
finde ich.
Also, total dass cool. Die so also die Natur, ne? Und dass sie dann Viecher. Auch dann dieses Betäubungsmittel da in ihrem Speichel haben, ne? Dass man sagt, okay, die Tiere sollen das ja auch nicht merken, weil dann würden die vielleicht wegrennen oder so oder nicht stillhalten und alles, gell?
Ja.
Aber es ist auch sehr, sehr schonend, wo man sagt, dann haben die halt auch keine Schmerzen, wenn die da reingehen und sowas. Ne? Also das hat die Natur schon ziemlich cool gemacht. Ne?
Und diese Vampirfledermäuse können wohl wohl auch, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es machen, aber sie können ein Beutetier, an dem sie schon mal dran waren, können sie wiedererkennen. Und dann gehen sie da halt wieder hin.
Ach, sehr stark. Dann so wie der, wie der Blutbeutel hier bei Fury Road hier, Mad Max und so. Haben die ihren eigenen Blutbeutel dabei hier. Sei mein Zeuge. Ja, auf jeden Fall sind wir da bei den Seen von Blut und, das war schon fertig, genau. Jetzt glauben alle, dass ein Vampir rumgeht, ne? Und genau, Peter bläst in das Horn, gell? Der ist natürlich super, oh Gott, ein Vampir. Und Ratio Justus ist natürlich wieder mal, oh, Peter, du bist doch eigentlich so ein schlaues Kerlchen. Glaub da nicht immer so ein Bums. So, ne? Also Justus
ist ja, das lässt man sich auch gerne erzählen. Und das lässt, also ich finde, das triggert einen. Also mich würde das als Peter total triggern, wenn man irgendwie, ne, jetzt habe ich da so eine Angst und dann wird mir aber immer erzählt, oh, stell dich nicht so an. Also Justus macht ihn dadurch halt auch immer klein.
Immer, mit seiner Angst. Immer und dumm halt einfach, ne? Also wo er dann sagt, Mensch, bist du denn nur blöd? Was glaubst du denn sowas? Und er sagt aber ja, wenn es halt nun mal so ist. Ja, lass mich doch.
Genau.
Ja.
Im Buch ist es auch noch so, dass Josie noch erzählt, genau, Miss Davenport und Miss Hamilton sind auch gebissen worden. Die sind jetzt auch mittlerweile weg. Das sind die letzten, die gegangen sind. Die eine ist jetzt auf Kur, die andere ist, glaube ich, bei ihrer Schwester.
Genau.
Und deshalb sind jetzt nur noch 10 Leute da, inklusive Josie und ihrer Oma. Mhm. Und Josie muss halt auch bleiben wegen ihrer Oma. Die ist nicht mehr ganz so auf der Höhe, wo ich mir denke, die ist jetzt noch ein bisschen älter als die 3 Fragezeichen, hat keine Eltern mehr. Was ist denn eigentlich mit Schule?
Stimmt.
Aber gut.
Hat sie abgebrochen, weil sie sind ja schon 16, dann ist die schon fertig mit ihrer Schule.
Macht jetzt Drugstore,
genau. Die arbeitet jetzt für ihre Omi, genau.
Und sie kann halt, also sie muss halt wegen ihrer Großmutter bleiben und Oma will auf jeden Fall bleiben. Die war da immer schon in Yonderwood, die geht auch nicht mehr weg. Polizei war auch kurz da, hat der ganzen Geschichte aber nicht so richtig, ist denen da nicht so nachgegangen, weil es wollte auch keiner mit den Polizisten so wirklich reden.
Ja,
so,
ist ja,
und dann haben wir schon wieder so eine Nummer mit, ne, großes Schweigen herrscht, Geschichte ist aber auch komisch und klar, wenn man immer so ist wie Justus, vielleicht waren die Polizisten auch so, die wollen das halt irgendwie auch nicht glauben.
Nee.
Und das macht Josie halt auch noch fertig, dass so, jetzt sitzen sie da fest und
richtig, also das
glaubt man dem nicht.
Genau, also das macht sie wirklich richtig fertig, sodass sie dann auch tatsächlich in Tränen ausbricht und das ist halt wirklich, also man kann es nachvollziehen, ne, es ist halt alles scheiße, ne, also du weißt nicht, woran du glauben sollst, es sind ja auch wirklich handfeste Sachen da, die wachen dann in ihrem Blut auf und dann schwebt da so ein Vieh rum, also das ist ja erstmal auch ziemlich beängstigend, aber Justus ist da schon wieder voller Tatendrang, den Sachen auf den Grund zu gehen und das halt als menschlichen Spuk zu entlarven und wir steigen ins nächste Kapitel, die Vampirjäger, jetzt sind wir voll im Buffy-Modus, ja? Also ja, da war ich voll so im Buffy, wer das noch kennt, die Serie da, wo die dann Dämonen und Vampire gejagt hat. Genau. Sie bieten natürlich sofort Josie ihre Hilfe, also sie bieten Josie ihre Hilfe an. Das ist jetzt grammatikalisch richtig, ja.
Korrekt.
Und, danke. Und geben die Karte natürlich obligatorisch, die sie vorliest und sollen jetzt den Spuk auflösen. Und aber sie wollen ja dann eigentlich am liebsten schon die erste Nacht, aber das machen sie noch nicht. Also Josie sagt, also gebt ihnen erstmal dort ein Zimmer, die dürfen halt auch da bleiben bei ihr. Und sie warnt aber, ja, ihr dürft nachts bloß nicht rausgehen, weil da kommt ja der Vampir. Also, ne? Und Justus sagt natürlich, ja, klar, weil wir wollen den ja auch sehen. Also eigentlich müssen wir nachts natürlich raus. Aber sie machen die erste Nachtwache noch nicht. Die bleiben aber dort, gell? Richtig? Das muss ich jetzt nochmal genau rausstellen. Die sind die Nacht dann dort und fahren.
Die sind auf diesem Dach
noch nicht nach Rocky Beach zurück bisher.
Nein. Die bleiben erstmal da und rollen ihre Schlafsäcke aus. Und wo ich mir denke, die sind da auch total nass, aber egal, da bin ich wahrscheinlich wieder etwas zu detailverliebt. Nein, sie schlafen da.
Ja.
Und draußen regnet es halt auch weiter und also die reden auch noch drüber, was wäre denn jetzt eine andere Alternative? Draußen im Zelt, und nach Hause können wir jetzt auch nicht, da wäre es also so. Und Peter schlägt noch vor, brauchen wir nicht auch ein bisschen Knoblauch? aber Justus sagt, ach komm, ne, am nächsten Tag, wir hören uns mal die anderen Versionen hier noch so an in dem Dorf. Peter und Justus kommen nicht so richtig überein. Mhm. Aber Justus ist dann wieder so gönnerhaft und man bleibt dann halt auch irgendwie erstmal da.
Genau. Am nächsten Tag, jetzt kommt, glaube ich, ein wichtiges Kapitel, über das sich zu sprechen lohnt, ne? Weil dann müssen wir lesen jetzt den Titel vor, 10 kleine Negerlein.
Richtig, Kapitel Nummer 6. Ich habe direkt Recherche gemacht, weil natürlich zucken wir mittlerweile alle, ne, bei so einem Titel. Meine Recherche. Also es gibt ein altes Kinderlied in Form eines Abzählreims, in der es hat 10 Strophen und in jeder Strophe stirbt oder verschwindet eine Person. So, und jetzt mittlerweile, ne, wir sind so weit, dass wir halt das N-Wort nicht mehr benutzen, denn es ist einfach abwertend und diskriminierend. Und auch das Lied galt früher schon als beleidigend und ist eigentlich eine rassistische Karikatur. Es basiert auf einem US-amerikanischen Lied von 1868. Das hieß 10 Little Injuns. Injuns ist eine Verballhornung des englischen Wortes Indians für Indianer. Wir sagen ja heute Native Americans zum Beispiel. Und den Text gibt es auch in zahlreichen Versionen. Es gibt unterschiedliche Versionen und das Ende ist auch unterschiedlich. Also entweder sind am Schluss alle verschwunden oder wieder vollständig, durch Heirat zum Beispiel. Aber immer verschwinden und sterben die auf grausame und fiese Weise. Und die deutsche Variante gab es ab 1885, eben mit diesem Titel, den Jenny gerade auch als Kapitelnamen genommen hat. Und da wird gestorben durch Messer, durch Erschießen, durch Erschlagen, durch Weghexen, durch Erkälten, durch Todsaufen, im Breikessel sterben, vom Stein getroffen werden, vom Krokodil gefressen werden und am Ende gibt es eine Heirat und es sind wieder 10. Und es gibt halt zig Varianten. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Also von Strophe zu Strophe werden es weniger. Es gibt zum Beispiel auch einen Song der Rolling Stones, Sweet Black Angels von 1972. Oder es gibt die 10 kleinen Jägermeister von Toten, den Toten Hosen. Das kann man sich anhören, das ist schön. Aber auch da werden es immer weniger Jägermeister. Und was es halt noch gibt, es gibt einen sehr berühmten Krimi von Agatha Christie. Es ist der 26. Roman von ihr, heißt manchmal auf Deutsch Und dann gab's keinen mehr. Nimmt eben Bezug auf die letzte Strophe dieses Abzählreims. Und dieser Titel wird seit 1985 offiziell verwendet. Das Buch erschien 1939. Da hieß es dann halt noch, ich zitiere, 10 kleine Negerlein. Oder später auch letztes Weekend. Warum es jetzt eine Mischung zwischen deutschem und englischem Titel gibt, weiß ich nicht genau. Aber diese deutschsprachige Übersetzung nahm man ab 1944. Da wurde das nämlich in der Schweiz zum ersten Mal auf Deutsch gedruckt. Ab 73 gab es dann wieder 10 kleine Negerlein als Titel, frag mich nicht. Und seit 2003 gibt es eine neue Übersetzung eben mit diesem Titel und dann gab es keinen mehr. Und auch in diesem Roman ist es so, da gibt es 10 Personen, die sterben nacheinander und sie werden, im Leben waren sie in unerklärliche Todesfälle verwickelt. Ganz berühmt dazu auch ein Bühnenstück. Es gibt zig Filme zu diesem Roman. Der Roman selber wurde 100 Millionen Mal verkauft und gilt als am häufigsten verkauftes Werk von Agatha Christie. Ja. Sie selbst ist auch nicht umstritten. Also Kritiker sagen halt auch, haben ja Antisemitismus vorgeworfen und so die bösen Ausländer sind immer so die Stereotypen bei ihr, obwohl sie insgesamt meistens dann nicht die Mörder sind, aber sie kommen halt immer wieder vor.
Und wahrscheinlich auch nicht insgesamt, gut rüber, ja.
Nee, auch nicht gut rüber. Aber insgesamt spiegelt das ihr Werk halt auch die Zeit wieder, die halt rassistisch geprägt war. So.
Genau, und es ist halt auch nicht wegzudenken, ne, dass dieses Wort eben, also das N-Wort, ne, schon immer negativ behaftet war.
Richtig.
Und es war nie okay, zu keiner Zeit dieser Welt war es okay, dieses Wort zu sagen. Und es ist halt auch schon immer wirklich einfach schlimm, ne, gerade so aus der Sklavereizeit und sowas, ne, also wir wissen es alle, ne. Und deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig, wenn man da so drüber stolpert. So, es hat aber der Herr Sonnenleitner, also da war ich mir gleich bewusst, also als ich dieses Kapitel gelesen habe und er erst dann auch wirklich ins Buch reinschrieb, dass Peter an den Agatha Christie-Roman dachte, ne, deswegen auch den Namen gewählt hat. Sonst würde man das wahrscheinlich auch dann so einfach nicht reinschreiben. Ne? Also das ist dann tatsächlich wirklich eine Hommage, sage ich mal, an dieses Werk von Agatha Christie einfach. Ne?
Gut, natürlich könnte man jetzt heute sagen, ach, dieses Buch und dann gab es keinen mehr. Da weiß nur von uns keiner, was er damit meint. Während natürlich 10KN, das ist zu so einer. Also die Aussage ist klar, ne? Es werden immer weniger und gerade in diesem ganzen Krimi-Bereich und so. Trotzdem heißt es nicht, dass es, also wir gewöhnen uns mal an neue Begrifflichkeiten.
Ja.
Und das ist nämlich das Problem mit diesem so, ja, aber das haben wir immer schon gesagt. Und wie du auch sagst, ne, Sprache verändert sich halt auch. Und vielleicht lass uns da doch mal einen kurzen Exkurs machen, weil ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, glaube nicht, aber so, weil ich dem auch immer wieder so, wie ist das denn mit dem Gendern, wie machst du das denn? Die Frage wird mir immer wieder gestellt, auch als Journalistin. Und ich finde schon, dass man schon, ne, auch zum Beispiel da beides sagen kann. So. Also beides sagen soll, ne? Indem halt, ich will mich auch nicht mehr mitgemein fühlen. Und wenn sich Dinge halt ändern, zum Beispiel, dass man jetzt heute vielleicht Paprikasoße sagt, so, ja, weil aber auch das Z-Wort halt eine Beschimpfung ist. Und es benutzen ja nie die Leute von sich selber, sondern die sagen das immer über andere.
Ja, genau. Ne, also ich finde schon, es sollte schon so eine Sensibilität einfach auch vorherrschen. Ne? So. Also ich bin jetzt zwar auch kein Freund davon, jetzt ganz alte zeitgenössische Werke komplett umzuschreiben. Das weiß ich nicht, ob das, ich will nicht sagen nötig ist, aber ob das tatsächlich so sein muss. Ne? Also wo ich sage, ja, man kann das natürlich sensibel behandeln, das Thema. Und man kann auch meinetwegen auch so ein Disclaimer davor geben, ne, dass man sagt, okay,
das ist doch eine gute Idee.
Den Kompromiss finde ich super, dass man wirklich sagt, okay, das war damals so. Und wir wissen uns aber alle bewusst, dass das nicht okay ist. Ja, und dass wir das auch nicht wieder machen. Ne? Aber dieses Werk ist nun mal damals so entstanden. Dann gibt es diesen Warnhinweis davor. Und das finde ich vollkommen in Ordnung.
Genau, also bei den Hörspielen machen sie es ja zum Beispiel auch bei vielen TKKG-Folgen, auch bei einigen Drei-Fragezeichen-Folgen. Und ich glaube zum Beispiel in einem Buch fände ich das persönlich gut, wenn dieses Wort dann zum Beispiel extra gekennzeichnet wird und dann eine Fußnote bekommt, wo es nochmal erklärt wird. Ja. Und da kann man ja durchaus auch sagen, so hatten die Leute früher Kontakt mit Menschen aus einer anderen Bevölkerungsschicht oder so und haben das dann so benutzt, aber, ne, und dass man das da einfach, damit man sich dann noch selber ein bisschen auseinandersetzen kann, anstatt das einfach zu übernehmen.
Richtig.
Und wie gesagt, Sprache verändert aber auch unsere Sicht auf Dinge. Ich hatte letztens nämlich den Fall, ich stehe in einer Eisdiele und sehe quietschblaues Eis, so in der Farbe von einem Swimmingpool und lese das und denke, krass, früher hieß es Schlumpfeis, wegen der Farbe. Dieses Eis hieß aber Paw Patrol. Ja. So, und das habe ich meiner Freundin erzählt. Ich so, hast du gesehen, dieses blaue Eis, dieses Schlumpfeis, das heißt jetzt Paw Patrol. Und sie sagt so, oh, das muss ich meinem Enkel erzählen, der liebt Paw Patrol, da müssen wir beim nächsten Mal das Eis essen.
Ja.
Ich so, weißt du, was gerade passiert ist? Würde das Schlumpfeis heißen, interessiert es ihn gar nicht, weil
der kennt die Schlümpfe nicht.
Wahrscheinlich gar nicht Schlümpfe. Richtig. Oder sie sind ihm egal, aber das heißt Paw Patrol. Und dann ist, der weiß gar nicht, wie es Eis schmeckt. Aber sie könnte sich vorstellen, oh, beim nächsten Mal kaufen wir da eine Kugel. Und dann denke ich so, guck mal, so verändert sich halt unser Denken halt auch.
Richtig. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja.
Gut, ne?
Ja.
Und da dachte ich, guck mal, so heute angekommen, musste nur, das kann jetzt nach, was weiß ich, Kaktusfeige schmecken oder nach
ist vollkommen egal.
Klostein, scheißegal, aber es ist, das heißt Paw Patrol.
Ja. Mega.
Gut.
Genau, geht mal wieder zurück ins Kapitel. Die haben eine Nacht geschlafen dort, es ist kein Vampir über sie gekommen. Peter hat aber trotzdem schlecht geschlafen, ganz vollkommen klar, weil der hatte die ganze Zeit Schiss, dass er gebissen wird, keine Frage. Sie kommen dann mal so ein bisschen in die Wohnräume der McDonoghues und keine Kreuze, kein Knoblauch. Also tatsächlich, ne, sind die da so ein bisschen
doch ein Kreuz doch, finden
ja,
sie,
genau,
aber das hängt
stimmt.
da halt so.
Aber das ist nochmal wichtig, da wird nämlich eine wichtige Info gedroppt. Ne? Es gibt tatsächlich ein Kreuz, daneben ein Bibelvers an der Wand. Das ist dann für später nochmal interessant. Sie lernen
kann man an der Stelle, aber schon sagen, ich habe auch da wieder Recherche, Entschuldigung.
Oh, natürlich.
Recherche. Da hängt ein Spruch, 1. Makkabäer 2, Vers 60. Und da steht dann auch, ne, da auf dem Spruch, weil Daniel unschuldig war, wurde er dem Rachen der Löwen entrissen. So, ich mit meinem Bibelhalbwissen habe direkt gedacht, ah, Daniel und die Löwengrube, die alte Geschichte. Nein, aber es gibt zwei Geschichten, in denen ein Daniel und in den Löwen vorkommen. Es sind auch zwei verschiedene Geschichten. Und zwar das Buch Daniel, an das ich dachte, ist Teil der jüdischen christlichen Bibel. Daniel war da ein Prophet und Berater des Königs. Der hatte aber viele Neider und die haben gegen ihn intrigiert. Und weil Daniel weiter zu seinem Gott gebetet hat, musste ihn der König dann in eine Löwengrube werfen.
Klar.
Doch Gott hat Daniel beschützt. Und deshalb kam er da halt wieder raus. So, das ist die Geschichte von Daniel und der Löwengrube. Das, was wir hier haben, da geht es um die Makkabäer. Das waren jüdische Rebellen, die gegen die gegen das Seleukidenreich gekämpft hat. Die haben sich nämlich geweigert, das Gesetz Gottes zu verwerfen und die syrische Religion anzunehmen. Und deshalb gibt es halt die Makkabäer. Die sind halt auch noch im Alten Testament ziemlich wichtig. Interessant finde ich, dass es, glaube ich, das erste Mal im Drei-Fragezeichen-Kosmos ist, dass wir Bibelstellen haben, oder? Ich wüsste jetzt, ich hätte spontan, mir ist nichts eingefallen, wo man irgendwie öfter mal mit Bibelstellen zu tun hat.
Nee, ja, also ist Novum.
Jo. Kurz Bibelstunde mit Katrin.
Amen, Schwester. Wir lernen Eleonora McDonough kennen, die Oma von der Josie. Und die so sich so ein bisschen durcheinander zeigt. Ne? Ist halt schon ein altes Omchen und die bringt manchmal so ein bisschen ein paar Sachen durcheinander. Da wird aus dem Justus plötzlich mal der Richard und auch der Bob ist mal Dexter. Und also die verwechselt da so ein bisschen so alte Angehörige so ein bisschen mit den drei Fragezeichen. So ganz klassisch, ne? Die alte, etwas schon in die Jahre gekommene Omi. Und Justus hat aber schon einen Plan, der sagt zu Josie, ach doch, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir mal so die ganze Truppe, also die anderen 8 Leute auch noch kennenlernen, die hier wohnen, kannst du doch mal alle im Golden Bear mal zusammentrommeln und genau, und das machen sie dann auch und sie wollen dann halt auch schon mal ein bisschen gucken, wer ist das so, vielleicht wollen sie den Vampir in Anführungsstrichen schon mal ein bisschen aufhuschen und dann treffen sie sich alle im Golden Bear und da lernen wir erstmal alle kennen. Ich habe mir das richtig schön genau. aufgeschrieben hier, welche Personen das sind.
Sehr gut. Geil. Und vorher, das ist auch anders als, glaube ich, im Hörspiel, sie fahren zwischendurch mal kurz nach Rocky Beach.
Das ist wichtig, pass auf.
Und holen Dinge.
Im Hörspiel machen sie das, im Buch nicht. Richtig?
Doch,
ja?
Doch, sie machen es bei mir im Buch.
Machen
also
sie? Achso,
um 19 Uhr okay. wollen sie sich wieder treffen, aber sie fahren mehrfach.
Sie fahren mehrfach nach Rocky Beach. Gut, dann habe ich, hab ich das wahrscheinlich überlesen, weil nachher hat nämlich der Peter plötzlich seine Dietriche und ich denke mir, wann hat er die geholt? Aber ja, doch, die waren nochmal zwischendurch dort. Alles klar.
Genau. Gut, doch. Aber doch wichtig ist, um 19 Uhr sind wirklich alle im Golden Bear. Nur die Omi darf zu Hause bleiben, die ist aber auch unverdächtig.
Klar, die kennen sie auch schon und die also ist wirklich auch gleich raus aus der Nummer, ne? Ja, und jetzt lernen wir erstmal alle kennen. Ne? Jetzt ist halt wirklich, tatsächlich kommt jetzt ein Kapitel, wo jeder was zu sagen hat und wir dann immer so einen kleinen Nebensatz erfahren, wer das ist. Ja? Da haben wir zum Beispiel den Otis Stamper, das ist der bullige Wirt, ne? Der so ein bisschen schroff ist. Ne? Die Mary Stamper, die da so ein bisschen Bedienung ist, ist seine Tochter. Dann gibt es noch eine Clara Kowalski, die sich sehr bunt gekleidet zeigt, so eine Lady, ne, die aber immer so ein bisschen vor sich hin prappelt, also so ein bisschen die Verrückte des Dorfes vielleicht, ja. Dann haben wir Sylvester Pound, das ist ein abgehalfterter Schauspieler, ja, der sich da irgendwie so ein bisschen zurückgezogen hat. Also der hat sich da mal ein Haus gekauft und muss jetzt das noch, kann er nicht mehr verkaufen, weil da will ja eh keiner mehr wohnen, deswegen ist er da jetzt so ein bisschen festgesetzt in diesem Nest. Dann haben wir noch Jonathan Plack, den Bürgermeister, der übrigens auch gleichzeitig das erste Opfer ist oder gewesen ist. Oder eins der Opfer, ich weiß nicht, ob er das erste war, aber es ist auf jeden Fall eins
doch,
der
Opfer. Doch, das erste,
war,
hast recht.
War der erste.
Ja.
Dann haben wir noch seinen Sohn Miles Plack, der so vom Beruf Sohn ist, also der so im Moment nichts anderes auf die Beine kriegt, außer dort als Sohn des Bürgermeisters zu fungieren.
Sexy Typ, ne?
Ja, total. Lieben wir, oder? Ganz sympathisch. Dann haben wir den Pfarrer Clark, der eben der ansässige Pfarrer ist, gell, und seine Schäfchen da so ein bisschen noch beisammen hält, seiner neuen. Dann haben wir noch Homer Diesel, der sich so sehr erstmal zurückhält, ne, wo du aber merkst, der ist schon so mit den anderen nicht so grün und vor allen Dingen mit dem Bürgermeister nicht. Die gehen da so ein bisschen ins Gericht miteinander. Und dann noch die Josie natürlich und die Oma McDonough. Das ist unsere Yanderwood-Kombo.
Und wir lernen auch im Hörspiel sie alle kennen, auch stimmlich lernen wir sie kennen. Und das ist ganz spannend, dass Otis Stamper wird von Klaus Dittmann gesprochen. Der ist übrigens der Kommissar Reynolds bei den 3 Fragezeichen Kids, wie ich gelesen habe. Und gerade uns noch sehr vertraut, Papa Scharkow, also Jelenas Vater, genau. Da hat er den gesprochen.
Richtig.
Der Bürgermeister Black wird gesprochen von Eckhard Dux. Ach. Das ist doch unser Dr. Hoffer aus dem Höhlenmenschen.
Ja.
Und sein Sohn ist Sascha Rotermund, auch ein ganz toller Sprecher, der zum Beispiel auch bei den Live-Geschichten der 3 Fragezeichen öfter dabei war.
Mhm. Ja. Also sehr schöne Stimmen, ne, die man auch schön
wiedererkennt. Ah, und Gerd Baldus als Pfarrer wirklich perfekt.
Ja, toll, oder? So. Also der bringt das richtig gut rüber, wie so ein Pfarrer auch zu sein hat, finde ich so. Also ganz einfach gesagt. Ne? Genau, da fällt Peter jetzt so ein bisschen die Ähnlichkeit zum Roman auf, deswegen der Titel fürs Kapitel und weil ja doch immer wieder einer wegfällt. Ne? Also es wird immer mal jemand angegriffen, die ziehen weg und der nächste. Ne? Jetzt sind nur noch 10 übrig. Und
vielleicht auch, weil diese Zahl 10 jetzt auch vielleicht noch so,
jetzt stimmt's,
ne? Jetzt sind noch 10 Bewohner. Und,
genau, die letzten 10 sind übrig. Und es ist tatsächlich auch so, dass man jetzt merkt, okay, der Homer scheint da schon auch ein Thema zu haben mit dem Jonathan.
Ja.
Und das kommt dann auch ziemlich schnell auch, also zumindest im nächsten Kapitel. Und dann waren es nur noch 9. Ja, also Nachtigall, ich höre die Dapsen.
Und jetzt nimmt es ja wirklich Bezug auch auf das Buch. Dann waren es nur noch 9, beziehungsweise auf den Erzählreim, so, weil es werden ja von Kapitel zu Kapitel weniger.
Genau,
so.
Und tatsächlich erfahren wir jetzt, dass der Homer ja wirklich sehr schlecht auf den Bürgermeister zu sprechen ist, weil bei einem Autounfall seine Frau ums Leben gekommen ist und der Jonathan da weitestgehend unverletzt aus der Nummer rauskam und die Frau gestorben ist. Und er macht sie halt natürlich dafür, also ihn dafür verantwortlich, den Bürgermeister. Er kann aber selbst natürlich nicht weg, weil so viele Erinnerungen dranhängen. Also Homer wird auch die Stadt nicht verlassen. Und sie bieten jetzt aber wirklich ihre Hilfe an. Sie sagen, hier Leute, passt auf, wir sind jetzt hier, 3 Fragezeichen, wir sind Detektive, wir wollen jetzt hier diesen Spuk auflösen. Das sagen sie ganz offen. Natürlich sind auch einige dafür, ne, und viele sind auch misstrauisch, ne, aber im Grunde genommen wollen eigentlich alle, weil sie mit den Nerven am Ende sind, dass das endlich aufhört mit diesem Spuk, ne. Und so machen sie sich jetzt als erstes, wollen sie auf die Lauer legen, ne, und wollen auch wieder sich abwechseln, so das ganz Typische, ne, jeder macht eine bestimmte Zeit an Wache, ne, Bob fängt an, dann Justus, dann Peter.
Und vorher noch, also Justus ist eigentlich mit dem Verlauf des Abends relativ zufrieden, obwohl der sich ja dann etwas auflöst, weil Homer Diesel halt gegen das ist, dass die Jungs da recherchieren, während der Bürgermeister sagt, nee, wir können jede Hilfe gebrauchen. Und dann löst sich ja diese ganze Versammlung dann auch auf. Aber Justus sagt, nee, jetzt haben wir sie alle mal kennengelernt, jetzt haben wir da mal ein bisschen auf den Busch geklopft und gucken wir mal, wie das hier alles so weitergeht.
Genau, und Bob übernimmt die erste Wache, es tut sich aber nichts und Justus übernimmt und da tut sich aber auch nichts. Dann darf Peter ran, der ist dann so zwischen 0 Uhr und 6 Uhr dran. Und gerade als er wieder von seiner Nachtwache zurückkehrt zu den McDonough's, Geschrei, Topabo, kommt die Mary aus ihrem Haus gestürzt, blutüberströmt in ihrem Nachthemd. Also es ist wirklich eine gruselige Vorstellung auch für unseren Peter, wenn er dann so sehen muss, wie die da rauskommt in ihrem weißen Nachthemd. So Samara-mäßig die Haare vielleicht noch so vor mir Gesicht. Ja, also es ist schon echt ein bisschen sehr gruselig, finde ich.
An wen hast du dich jetzt erinnert gefühlt?
Samara von The Ring. Hast du die The Ring-Filme damals gesehen, wo die aus dem Fernseher
rauskommt? Ja, die war ja nass. Ja, aber die war ja nass. Ich habe eher an Carrie von Stephen King gedacht, die ja auch mit Blut übergossen wird ihrer Abschlussfeier und halt schreit. Also ich hatte so wegen Blut und Mädchen und so, aber auf jeden Fall nichts für Peter.
Nee,
also
so überhaupt auch nicht.
Und ich bin im Hörspiel wach. Ja. Weil natürlich Mary, okay, die darf auch schreien, das ist ja auch wirklich, die hat dann wirklich mal einen Grund zum Schreien, aber trotzdem bin ich da dann halt wieder im Hörspiel wieder wach.
Ja, das ist dann so ein Moment, wo es sich nicht zum Einschlafhörspiel eignet, ja. Und genau, die ist da auf jeden Fall blutig, aber Peter ist da absolut gleich blickig, geht hin, hilft, ruft um Hilfe, alle kommen aus ihren Kabüffs, ja, und sie bringen Mary erstmal wieder rein, legen sie da auf die Couch und Justus betrachtet sie schon so ein bisschen, sagt, okay, das ist irrsinnig viel Blut, also wirklich irrsinnig viel Blut. Und man sieht auch ihre obligatorischen Einstiche am Hals. Und Justus sagt jetzt schon, also das kann nicht hinkommen. Ne? Also man kann nicht durch so 2 kleine Einstiche jetzt so viel Blut verlieren. Also er hat da schon durchaus wieder da seine Ratio an und sagt, ja, hier, irgendwas stimmt da nicht. Und da hätten wir dann quasi Nummer 9, also Nummer 10 ist jetzt weggefallen, die nächste, die angegriffen wurde, jetzt sind es wirklich nur noch 9, die bisher noch unbescholten davongekommen sind, ne?
Genau, weil sie rufen auch einen Arzt und der nimmt Mary dann halt dann auch mit. Und was ganz spannend ist, in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung, da sind gar keine Kreuze und der ganze Knoblauch ist weg.
Genau, die sind irgendwie weggeräumt worden, ne? So, und die waren aber vorher da, ne? Also tatsächlich, wo man dann weiß, okay, irgendjemand oder irgendetwas hat die weggeräumt und so konnte der Vampir ungehindert da reingehen, ne? Also das passt ja alles irgendwie
vielleicht
zusammen.
Vielleicht hat es auch Mary selber weggeräumt, weiß man nicht. Die Gute ist ja auch eher so ein bisschen beeinflussbar. Also sie macht eher dann auch so einen zurückhaltenden, sehr vaterfixierten Eindruck am Anfang schon auch in dieser Kneipe.
Das stimmt.
Vielleicht hat der böse Vampir auch gesagt, packt mal das Zeug in die Küche.
Genau.
Da finden sie es nämlich auch.
Aber ich glaube, genau, in der Küche, aber die Clara, also das war die Mary war auch ein bisschen fix und fertig an dem Abend davor, wo die sich alle getroffen haben. Und dann hat die Clara sie aber eigentlich weggebracht gehabt und hat gesagt, du, als ich sie gestern Abend hingebracht habe, da war noch alles da. Also das konnte sie auch nicht erklären, warum das auf einmal alles weg ist. Also sie hat sie ja direkt auch ins Bett gebracht. Also die Mary ist ja von ihrem Bett raus quasi dann blutüberströmt rausgerannt, ne? Wir sind jetzt übrigens in Kapitel 7, 8, ich habe es jetzt nicht nummeriert.
Ich würde sagen 8.
Meine Nummerierung ist futsch. Wird man aus Schaden klug? Ich bin da habe ich überlegt, warum dieses Kapitel so genannt wurde.
Schön, dass du fragst, habe ich mich am Ende vom Kapitel auch gefragt.
Danke.
Ich verstehe es halt nicht, aber wir können ja mal gucken, vielleicht finden wir ja zusammen noch eine Lösung. Wir können noch mit Mary sprechen und die kann sich an keinen Vampir erinnern. Und sie sagt, sie hat auch die ganze Abwehr nicht weggeräumt.
Ja.
Und dann nimmt der Arzt sie mit.
Genau.
Und dann ist, also dann sind es halt nur noch 9.
Eigentlich sind es dann sogar nur noch 8, weil der Papa natürlich mitfährt mit seiner Tochter, ne? Und dann ist es so, dass das eben auch bekannt wird, also sie gucken sich natürlich auch so ein bisschen die Wohnung an. Und es ist aber auch so ein bisschen, ist es bei ihr auch schon so ein bisschen durchwühlt worden?
Das merkt man noch nicht. Das sieht man nicht.
Mm-mm. Aber sie wollen trotzdem erstmal, also sie überlegen, okay, das war jetzt die vierte, die angegriffen wurde. Die Miss Davenport und Mrs.
Hamilton,
genau, die wurden ja auch überfallen. Und das müssen wir irgendwie mal gucken, wie das da so aussieht. Und da wollen sie mit dem Bürgermeister mal sprechen, ob der nicht die mal da irgendwie, die mal in die Wohnung reinlässt. Und
Sie fangen direkt beim Bürgermeister an.
Genau.
Der ist noch im Bademantel, weil klar, das war ja sehr früh morgens, dass der Schrei von Mary alle wach gemacht hat. Und der lässt sie auf jeden Fall rein, zieht sich erstmal um und zeigt ihnen auch sein Haus, weil er ja das erste Opfer war.
Genau. Und da ist aber auch noch alles ziemlich wüst. Die renovieren gerade, ne? Also da tatsächlich ist jetzt nichts Auffälliges zu sehen, ne? Da ist so nichts passiert. Der wurde halt einfach nur überfallen und fertig. Und die fragen aber auch gleichzeitig, ob sie sich nicht auch die anderen Häuser angucken können. Und der macht sich dann salonfähig, der Bürgermeister, und die gehen los und schauen erstmal in dem Haus von Miss Davenport, das natürlich verschlossen ist. Und dann wird natürlich überlegt, so, ne, wie kommen wir da jetzt rein? Und haben Sie einen Schlüssel, Herr Bürgermeister? Natürlich nicht. Ja, wir haben aber hier mal so einen Dietrich dabei. Wenn Sie jetzt erlauben, hier können wir da jetzt mal rein. Der ist also erst nicht amused, ne? Aber er sagt dann doch, okay, Mrs. Davenport, also Miss Davenport wird vielleicht nichts dagegen haben, wenn wir da jetzt mal gucken.
Und sie machen ja nichts kaputt.
Eben.
Von daher. Und bei ihm war es übrigens auch so, also beim Bürgermeister hingen noch jede Menge Kreuze und Knoblauch. Er fühlte sich dadurch aber irgendwie ein bisschen sicherer, bittet die Jungs aber wirklich um Aufklärung. Und er sagt auch, er kann Yonderwood nicht verlassen. Er fühlt sich da so ein bisschen wie ein Kapitän. Der ging auch als letztes von seinem sinkenden Schiff. Also wenn er jetzt schon gehen würde, dann wäre das auch das Zeichen, dass er die Stadt aufgeben würde.
Genau.
Und er möchte schon, dass... Deshalb ist er da auch kooperativ und will ihnen helfen.
Richtig, ne? Das nimmt man ihm auch voll ab, ne?
Und als sie zu Mrs. Davenports Haus gehen oder Miss Davenports Haus gehen, kommen sie auf dem Weg auch noch am Löwendenkmal vom Ortsgründer vorbei, Alexandro Silea.
Stimmt, das ist auch noch wichtig, dass man
das
den schon mal,
sich auch noch an.
Dass der schon mal erwähnt wird, ne? Genau.
Genau, richtig. Und in dem Haus, als Peter dann aufgemacht hat, sehen sie es zum ersten Mal, da scheinen Möbel verrückt zu sein, denn sie sehen so Kratzer auf dem Fußboden.
Ja, so Dellen, also dieses typische, das ist so, ne, so ein bisschen, da stand mal was und das ist also mit Gewichten, das wurde weggerückt, ne? Und da fragen sie dann auch, also die Miss Davenport hat die öfter mal gerne mal so einen Umräumfilm, ja, die ist eine alte Frau gewesen, also er glaubt jetzt nicht, dass die jetzt irgendwelche Möbel hin und her geschoben hätte.
Ja, das
ne?
waren auch keine Heimwerkerinnen, die beiden Damen,
genau.
Also so kommt ihm eher komisch vor, also würde er jetzt nicht sagen, nö, die räumen hier einmal in der Woche ihren ganzen Bums von links
genau.
nach rechts.
Das war wohl bei der Mrs. Hamilton wohl genauso. Ne? Danach sind sie ja auch noch da rein und dann haben sie auch den Jonathan dann gefragt, da war bei ihnen dann auch was umgestellt? Nö.
Ja.
No. Aber die sowieso renoviert haben. Ne? Also wäre das auch gar nicht aufgefallen, weil da sowieso nichts mehr da stand, wo es mal stand, wahrscheinlich.
Ein Schreibtischschloss war auch aufgebrochen, das sehen sie halt auch. Mhm. Ne? Mhm. Wo man überlegt so, ob das ein Vampir macht, weiß man nicht.
Der will doch eigentlich vielleicht nur Blut trinken. Ja.
So, und dann frage ich mich, da ist das Kapitel jetzt zu Ende. Und dann nochmal auf deine Frage von gerade, wird man aus Schaden klug?
Ja, na vielleicht, ja, der Schaden, in Anführungsstrichen, ne, das, es ist ja kein Schaden angerichtet worden, es wurde einfach nur was verändert. Aber letztendlich wird ja Justus klug draus, weil er sagt, okay, da hat jemand was gesucht, also es bringt ihn ja irgendwie so ein bisschen weiter in seinem detektivischen Denken, ja. Aber so richtig...
Oder ist der Bürgermeister damit gemeint, so wenn schon eine Attacke auf ihn läuft, dass er nicht eigentlich auch verschwinden sollte, aus Schaden klug werden, dann weggehen, um sich zu retten? Aber es kommt ja auch weit her.
Finde ich auch, ne? Also ich kann es mir nicht so richtig erklären, aber wir nehmen es halt einfach mal so hin. Ja. Okay. Jenseits der Wälder ist unser nächstes Kapitel.
Genau, sie fahren zurück nach Rocky Beach und es gibt eine Aufgabenverteilung. Also sie trennen sich das erste Mal. Nee, obwohl sie haben sich ja nachts für die Nachtwachen schon getrennt. Peter soll mal die Ladies zu ihren Überfällen befragen. Bob soll über Yonderwood recherchieren und Justus will mal die aktuellen Bewohner ein bisschen checken.
Genau.
So im Internet.
Richtig, genau. Der macht dann noch ein bisschen Leute-Recherche. Und sie treffen sich dann auch wieder nach getaner Arbeit wieder in der Zentrale. Und sind alle irgendwie ein bisschen... Also Bob weiß etwas und lässt es noch so ein bisschen ruhen, ne? Also der rückt noch nicht ganz mit der Sprache raus, also irgendwie ist es...
Der macht ein Theater, oder? Von Anfang an, wo ich so denke, da bin ich ja mal gespannt, was das so gibt. Das macht er im Hörspiel nicht ganz so. Aber
im Buch,
auch da, ne? Ist er also im Buch die ganze Zeit mit, oh, und er ist ganz blass.
Genau,
und,
ich weiß da was. Ja, aber es dürfen
erst... Aber erstmal erzählt Peter.
Genau. Ja, die Damen haben natürlich berichtet, ja, okay, wir wurden überfallen, wir haben null Erinnerungen, wir können uns teilweise wirklich nur an den letzten Abend oder sowas erinnern. Bei der einen war das, glaube ich, irgendeine Veranstaltung, irgendein Jubiläum, und bei der anderen war es ein Geburtstag oder so, glaube ich. Oder die eine ist ausgezeichnet worden und die andere hatte Geburtstag. Also es waren immer irgendwelche Events, und danach wissen die nichts mehr, sind halt blutüberströmt aufgewacht. Und dann hat er auch gefragt, haben Sie mal vielleicht die Möbel verrückt so in den letzten Wochen? Nee, um Gottes Willen, niemals würde ich das tun und so, ne? Also da ist erstmal auch nichts weiter rauszufinden, außer dass die halt ihre Möbel nicht verrückt haben und auch keine Erinnerungen mehr an die Stunden vor dem Angriff hatten.
Genau, und Justus hat rausgekriegt, ne, die Josie und die Oma, das wissen wir ja schon, warum die unbedingt in Yonderwood bleiben wollen. Der Bürgermeister hat das erklärt mit, er sei ja da der Kapitän und könnte nicht weg. Naja, sein Sohn ist halt sein Sohn, ne? Und der bleibt dann halt erstmal beim Papa, weil das ist ja scheinbar seine Geldquelle. Dieser Schauspieler Silvester, genauso wie der Wirt Stamper, haben halt das Geld, das hast du eben schon erwähnt, in ihre Häuser gesteckt, und sie wären jetzt mittellos, wenn sie das alles aufgeben würden, weil sie dafür nichts mehr kriegen. Mary ist halt Mary, die bleibt halt auch beim Daddy. Ja. Der Pfarrer ist der Pfarrer, der bleibt halt auch da. Die Clara glaubt sowieso an eine besondere Aura von Yonderwood, die findet das vielleicht sogar ganz gut.
Ja.
Der Homer Diesel will wegen seiner toten Frau nicht weg, die liegt ja wahrscheinlich auch noch auf dem Friedhof.
Ja. Ja. Ja.
Das sind so die Gründe, warum diese Leute halt noch da bleiben und warum die da halt was hält, während die anderen gesagt haben, uns hält hier nichts, wir gehen.
Genau, genau, richtig. Ja, und jetzt kommt Bobs Meldung. Oh mein Gott. Mhm. Er hat nämlich recherchiert und hat natürlich über Salea und, ne, recherchiert, also der Gründer von Yonderwood und so. Und es gibt tatsächlich ja eine Verbindung, ja. Er hat dann Yonderwood übersetzt, das heißt nämlich jenseits der Wälder, was wiederum ins Slawische übersetzt Transsilvanien bedeutet, ja.
Oder auch ins Lateinische.
Oder Lateinische, genau. Also wo man dann einfach weiß, okay, Transsilvanien, da klingeln alle Alarmglocken, Peter ist schon auch ganz heiß. Wir wissen alle, wer aus Transsilvanien stammt, nämlich unser Dracula.
Und Peter ist ganz oben auf der Angstpalme. Und flippt direkt am Anfang des nächsten Kapitels dann auch aus. Das heißt, Nacht des Grauens. Der arme Hasen Peter.
Mhm. Ich wusste es!
Der hat nämlich schon Theorien über diesen Alessandro Selea.
Genau.
Und Justus versucht zu erklären, dass nicht jeder, der aus Transsilvanien kommt, automatisch ein Dracula-Nachfolger ist. Und damit hat Justus ja durchaus einen Punkt.
Ja.
Denn Transsilvanien, auch Siebenbürgen genannt, liegt im südöstlichen Karpatenraum. Wir denken an den Karpaten und an die düsteren Geschichten, die es da noch gab. Ist heute im Zentrum von Rumänien, wenn man es heute auf der Karte sich anguckt. 2002 gab es einer Volkszählung zufolge 7,2 Millionen Einwohner, also schon relativ viele. 2023 waren es immer noch 6 Millionen 400.000. Und zum Beispiel Peter Maffay kommt auch daher. Ist auch kein Vampir, soweit ich weiß. So. Da wohnen halt auch noch andere Leute. So, und nicht jeder ist ein Vampir. Also ein paar Millionen wohnen da halt schon.
Ja.
Die können ja nicht alle Vampire sein.
Genau.
Justus erklärt dann auch noch ein bisschen, ja, diese Dracula-Figur ist ja auch nur eine Figur aus der Literaturgeschichte. Und ja, Vlad Tepes, Vlad der Fehler, kam daher, aber er kommt gar nicht weiter, weil, und bei Peter kommt er irgendwie nicht weiter mit seinen Erklärungen.
Ja, er lässt es dann halt auch irgendwann. Genau, aber nichtsdestotrotz mit dieser ganzen Information gewappnet und mit allen möglichen Dingen, die sie so brauchen, nochmal zu überwachen, wollen sie jetzt doch nochmal wieder Wache halten. Auf dass sie doch endlich mal den Vampir zu Gesicht bekommen. Und so fahren wieder zurück nach Yonderwood und machen sich bereit für die Nacht und haben wieder ihre üblichen Wachposten. Also erst Bob, dann Justus, dann Peter. Bei Bob und Justus passiert wieder nichts und Peter ist dran. Und dann tatsächlich hat sich gar nicht erst lange auf die Lauer gelegt gegen 0 Uhr. Ne? Da hört er dann schon so ein erstes Kratzen und Stöhnen und ja, also Geräusche. Und dann sieht er auch die Fledermaus. Also wirklich mannsgroß, Schreckmoment, ja. Und der fliegt dann von dem Kirchturm irgendwie runter und dann schon Richtung McDonough's. Und Peter ist in heller Aufregung, oh mein Gott, und schreit ins Walkie-Talkie, der Vampir ist zu euch unterwegs. Obacht, Obacht.
Ja, also ein tolles Peter-Kapitel, finde ich. Und der hat halt so eine Angst und dann sieht er auch noch auf seiner Nachtwache halt den Vampir. Und da weiß ich nicht, was ich so denken würde, wenn ich da so sitze und plötzlich lebensgroß, menschengroß und fliegt durch die Gegend.
Ja, also das ist erstmal ein Schreckmoment, ne? Und natürlich musste das Peter sein, das ist doch ganz klar.
Ist aber auch wirklich gut geschrieben. Ich finde aber auch Peter sehr mutig, dass er da oben auf diesen Wasserturm klettert.
Ja. Der Peter wieder, ne? Der darf immer klettern und der ist dann in dem Moment auch immer super mutig, ne? Obwohl er die Angst des Lebens hat, ne? Trotzdem macht er das einfach. Also das ist wirklich so Peters Mutmoment, ja, der Folge sowieso, genau. Und natürlich ist es so, natürlich gibt es wieder ein Hobo-Babobo, gell? Also alle sind total wieder wach und da, weil Alarm geschlagen wird. Hier ist wieder der Vampir umgegangen. Das nächste Kapitel heißt vollzählig. Das heißt also, alle kommen zusammen an dieser Löwenstatue, ja, diesem Steinstatue. Und alle sind natürlich total erschüttert darüber, dass die Fledermaus gesichtet wurde, ne? Aber man kann sich nicht so richtig erklären, wie und was und wo und warum, ne? Also, aber alle sind da. Was ja immer so ein bisschen, ne, wo man denkt, okay. Auch so für Justus, gell, wer war es denn jetzt? Alle sind jetzt aber vollzählig. Also muss der sehr schnell gewesen sein im Umziehen. Man kann nicht erkennen, wer könnte es jetzt gewesen sein.
Ja, der Bürgermeister glaubt mittlerweile auch an andere Mächte. Und aber alle gehen wieder ins Bett. Doch die Jungs gehen nicht ins Bett, die wollen mal bei der Kirche gucken. Finden aber nichts und wollen dann im Hellen nochmal wiederkommen.
Genau.
Genau, das gibt es so en Detail nicht im Hörspiel. Da überspringen wir einiges, was jetzt im Buch kommt und setzen erst bei der Begegnung mit dem Pfarrer wieder ein.
Das kommt genau. Gleich.
Und jetzt im Buch ist es so, das Jahr der Rache, nächstes Kapitel, da fahren sie jetzt wieder nach Rocky Lodge und gehen da ins Bett.
Genau, ist auch geil, oder? Da haben sie wahrscheinlich Schnauze voll gehabt von Schlafsack schlafen, dann mal wieder im richtigen Bett schlafen. Auch mal schön, ne? Aber gut, kann man vielleicht auch verstehen, da ne? Können sie mal wieder richtig mal im eigenen Bett ausschlafen. Und vielleicht noch
ja,
ein
und
paar
jeder hat am nächsten Morgen auch was zu tun. Die haben unterschiedliche Aufgaben. Einer muss was für seine Mama machen, genau. Der nächste muss noch hierhin, der nächste muss sich mit der Freundin treffen. Aber am Abend wollen sie wieder nach Yonderwood.
Genau, richtig. Und sie überlegen jetzt, sich die Kirche auf jeden Fall nochmal bei Tag anzugucken. Und machen sich da auch auf den Weg ins Pfarrhaus, ne? Also eigentlich ziemlich schnell, ne? Vorher reden sie noch ein bisschen mit Josie mal so drüber, was so passiert ist. Und dann treffen sie Pfarrer Clark und
an der Stelle noch ganz kurz, weil ich ja eben gesagt habe, so das erste Mal, dass es Bibelstellen gibt, ist, glaube ich, hier so in diesem Buch. Und also Pfarrer hatten wir ja öfter schon mal, auch im Karpatenhund zum Beispiel. Da gab es doch diesen netten, durchaus kriminalistisch gut guten Pfarrer, der ja immer heimlich geraucht hat. Und hier ist es jetzt ganz interessant, dass die Jungs sich ein bisschen an Pater Parsley erinnern aus ihrem Unterricht. Und dann denke ich, ach guck mal, die hatten Religionsunterricht. Hatten die dann wohl auch einen christlichen Hintergrund? Kann auch Sonntagsschule gewesen sein, weiß man nicht so ganz genau.
Ja.
Ich hab noch mal nachgeguckt, aber nur 20% der Amerikaner heute sind Katholiken. Vielleicht waren sie aber auch Protestanten, die drei Fragezeichen, weiß man nicht. Da sind 46% aktuell der Bevölkerung. Und das Wort Pfarrer gibt es halt in beiden Bezeichnungen für jemanden, der eine Gemeinde hat. Pater sind wiederum Ordensgeistliche, aber die Orden sind ja überwiegend katholisch. So, aber so wie unser Pfarrer hier so zu Werke geht und auch so wie der angezogen ist, würde ich, ja, wahrscheinlich katholisch. Aber man weiß es nicht so ganz genau.
Genau, aber der ist auf jeden Fall sehr hilfsbereit und sagt dann, klar, meine jungen Schäfchen, kommt mal mit und ich zeige euch das alles. Und eigentlich hätten die drei Fragezeichen gedacht, also er geht mal kurz mit und macht ihnen die Kirche auf und die können dann bitte alleine irgendwie was machen und erkunden, aber er ist halt auch sehr redselig, also das ist eigentlich ganz niedlich, also oder auch nervig, ne? Also es ist so beides.
Beides.
Also auch sicherlich interessant, aber es ist halt das nicht gerade, was sie jetzt gerade brauchen. Ne? Sie wollen eigentlich jetzt nur Spuren sichern und gucken und er erzählt aber immer von Hinz und Kunz und hier liegt Mr. Beaverman und da liegt der und da ist der und der hat was für den Ort getan. Und also er kennt sich natürlich sehr gut aus, aber eigentlich wollen sie doch nur in die Kirche, um jetzt zu gucken, was da los ist.
Genau. Ja. Aber ich finde auch im Hörspiel, da sind wir schon, also ne, da haben wir ja ein bisschen was übersprungen und gekürzt, aber Gerd Baltus macht es halt toll. Großartig. Also dieses sehr pfarrerische, freundliche, aber auch leicht nervige. Also ich finde, im Hörspiel hat er echt viel Raum, dass er so erzählen das kann, stimmt. Da liegt der begraben, der und hier, die hat unsere erste Rumfahrt organisiert, die gute Seele und so. Und du denkst so,
kommt zum Punkt. Genau, und dann ist aber ganz wichtig, sie laufen ja dann so ein bisschen über den Friedhof und gucken sich so die Gräber an und dann...
Auch über den alten Friedhofsteil, das muss auch mal erwähnt werden. Also die haben neuen und einen alten Friedhofsteil.
Ja, also da ist schon ganz schön. Also war ja auch mal ein etwas größerer Ort. Da sind auch einige schon zu Grabe getragen worden. Und da fällt dem Bob auf, der sieht dann so ein Grab und sagt so, also hier ruht Ken Hansen, der Ken Hansen. Und wir, okay, haben wir nichts von gehört. Wir kriegen es aber gleich erklärt, nämlich Ken die Katze. Ein recht bekannter Dieb, der sich eine gute Beute irgendwie habhaft gemacht hat, aber dann verschwunden ist, gestorben ist, und man nicht weiß, was ist.
Ist auch schon ziemlich lange her, also so, das ist schon um die 100 Jahre, auf jeden Fall schon relativ lange ist es her, dass Ken die Katze, der Einbrecherkönig, unterwegs war. Genau. Dem Pfarrer ist es auch eher ein bisschen peinlich.
Ja, der sagt, okay, der war ja nur so ein paar Wochen bevor seinem Tod hier und das war ein bisschen komisch und ja, und dann haben wir den hier begraben und ja, keine Ahnung, wo seine Beute ist. Hat da nie drüber geredet. Ne.
So. Genau, und dann will er irgendwie ablenken. Und dann merkt Peter aber, hier ist doch noch was komisch. Da liegt doch was nicht so, wie es liegen soll.
Mhm. Das ist immer so, also ich finde ja Friedhöfe generell auch ziemlich spannend und gucke mir gern Friedhöfe an, auch so in anderen Ländern und so, ja. Und finde auch so Gruften ziemlich spannend, ne. Also da war ja auch in Portugal mal so ein Friedhof, wo dann auch, du konntest in so eine Gruft reingucken, da waren eben auch die Särge so schief gestapelt und teilweise auch offen und so. Ich dachte so, oh, geil, ja, also mega spannend. Aber jetzt in Anbetracht der Umstände, dass ja da ein Vampir raus entschwunden ist. Ein bisschen gruselig. Also tatsächlich hat da jemand das Grab geöffnet. Von Thalea, oder?
Richtig. Mhm. Da lag oder liegt Alexandru Zalea und der ist jetzt genau 100 Jahre tot. Tada! Was ein Zufall. Und Justus sagt so, komm, da machen wir jetzt aber mal komplett auf und gucken mal rein. Hast dich
erschreckt? Ja, es hat schon wieder gedonnert. Es geht schon wieder los hier. Und es geht schon wieder los. Ja.
Und der Pfarrer ist aber auch wohl dafür und sagt, ja, wir müssen uns dem Bösen stellen, dann macht mal auf.
Genau, also tatsächlich machen die dann auch die Grabplatte auf und der Justus klettert auch rein. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt aber, das ist wahrscheinlich so ein großes Steingrab.
Genau, es ist ein Steinsarkophag und der hat einen Steindeckel. Und da drin ist wie nochmal ein Holzsarg.
Genau, ne? Also das ist auch relativ tief. Also ich habe, wie das manchmal so klingt, das kommt mir immer so vor, als würde der Meter weit unter die. Aber es ist gar nicht so tief, ne?
Also in der Regel sind die Sarkophage oberirdisch. Also wir kennen das ja oft von Friedhöfen, dass dann halt in der Erde ein Loch gegraben wird, 6 Fuß tief, also eine gewisse Tiefe hat. Da kommt der Holzsarg rein und dann kommt die Erde wieder drauf und dann kommt oben nach einiger Zeit kommt der Grabstein und die Bepflanzung drauf. Hier ist es so, dass also Leute, die sich das leisten konnten, halt oft in so Steinsarkophagen begraben wurden. Das gibt es zum Beispiel auch, wer schon mal auf Père Lachaise war, in Paris zum Beispiel, da gibt es das auch oft. Oder dass es dann auch so Gerüfte gibt, das sind so Art Räumlichkeiten, wo mehrere Särge Platz haben. So. Und das war jetzt also Steinsarg und da drin nochmal Holzsarg. So.
Genau.
Und Justus ist da ja sehr burschikos. Schmerzfrei, der sagt so, ne, ja, hier ist ein handelsübliches Skelett drin, kein Vampir.
Da finde ich wirklich, das ist auch so im Hörspiel so schön, ne, so. Ja. Aber er findet nicht nur das, sondern also er sieht das Skelett und er sagt dann so, okay, ich finde aber hier noch was anderes zwischen den Knochen, nämlich eine Patronenhülse. Also es sieht so aus, als wäre der Thalea als keines natürlichen Todes gestorben.
Aber er findet keine Hülse, er findet eine Kugel.
Ach doch, eine Kugel, ja, weil es ja 100 Jahre her ist. Haha, da gab es ja wahrscheinlich noch keine
Chance. Okay. Doch, das war wahrscheinlich vielleicht schon, aber wenn, die Hülse ist ja bei der Waffe. Also wenn du auf recht. Jemanden schießt, dann geht die Kugel vorne durch den Lauf raus und die Hülse fällt raus.
So. I know.
Ballistik, Katrin.
Das weiß ich natürlich auch. Ich habe mich natürlich jetzt, kleiner Denkfehler.
Versprochen.
Versprochen, nicht kleiner Denkfehler, kurz.
Im Hörspiel übrigens wird diese Kugel nicht erwähnt. Das kommt, wenn überhaupt, irgendwann
gar nicht, ne?
Später. Mhm. Vielleicht wenn, im Infodump am Schluss. Ne? Ja. Auf jeden Fall an dieser Stelle wird halt nur das Skelett gefunden.
Genau. Ja, und es macht, natürlich gibt es jetzt Denkanstöße, ne? Okay, ja, 100 Jahre her, es ist genau das 100-Jährige, irgendjemand hat den ermordet, er sühnt auf Rache, ja, also vollkommen klar, ne?
Peter ist total on fire und sagt, ja, passt doch alles zusammen, ne? Der Selea, genau, wurde ermordet und jetzt nach 100 Jahren, der hat ja auch Vampirblut, und jetzt nach 100 Jahren räche ich mich mal an allen Bewohnern, die noch da sind.
Jetzt geht's los, genau. Und, wir sind im nächsten Kapitel Spurensuche, weil das ist natürlich jetzt tatsächlich, wollen die ja immer noch in die Kirche und wollen ja immer noch sehen, was ist denn da jetzt eigentlich gewesen. Und Justus hat schon auch wieder irgendwelche Ideen, ne, weil Peter ist auch schon wieder genervt, dass er schon wieder nicht rausrückt mit der Sprache, ne? Also er hat da schon wieder irgendwelche, lässt er uns auch noch im Unklaren, ja.
Das nervt mich halt genauso wie Peter. Also ich verstehe es ja noch, dass eben konnten sie nicht drüber sprechen, weil ja der Pfarrer noch dabei war. Genau. Der muss ja auch nicht alles wissen. Das reicht ja gerade den dreien schon, dass der sagt, also er lässt sie zwar alleine, aber er sagt so, ich muss jetzt mal hier allen Leuten sagen, was hier passiert ist. Naja gut, davon können sie ihn halt auch nicht abhalten. Ja, ne? Aber auf jeden Fall sind sie ihn für den Moment schon mal los. Aber dass Peter jetzt nicht erfährt, was Justus denn schon so im Hinterkopf hat, kann ich gut verstehen.
Richtig.
Dass das anstrengend und nervig ist. Und es ist halt wieder so nach diesem, ich sag euch nichts, ich weiß alles, ich muss das erstmal verifizieren.
Ja, furchtbar, ne? Weil er sagt, ich weiß es wirklich noch nicht genau. Ne? Aber er kann ja trotzdem mit seiner Vermutung schon mal um die Ecke kommen, ne?
Ja.
Aber ist es halt wahrscheinlich auch einfach nur für uns, damit wir halt auch noch nicht wissen, ne? Wenn wir ein bisschen den Spannungsbogen noch ein bisschen aufrechterhalten. Dramaturgie. So.
Genau. Und stattdessen gehen sie jetzt in die Kirche und steigen sogar in den Glockenturm. Und finde ich total spannend, dass sie sich beeilen müssen, weil sie gucken auf die Uhr. Ich hätte es, glaube ich, verpasst.
Ja.
Weil in dem Moment um voll klingen halt die Glocken und dann.
Das ist mega gut, dass das da drin steht. Ich hätte das nicht auf dem Schirm gehabt. Und klar kriegst du den absoluten Hörsturz, wenn du neben so einer Glocke stehst, die unfassbar laut ist. Also müssen die sich wirklich ein bisschen beeilen. Mega geil, ne?
Und sie sehen halt da oben. Da gab es mal Reparaturarbeiten, da gab es noch einen Haken für irgendeine Motorwinde, wahrscheinlich für die Reparaturarbeiten. Justus sagt wieder nicht, was er so denkt, denkt aber irgendwas. Und jetzt müssen sie halt wieder runter, weil gleich macht's Ding-Dong.
Jetzt aber schnell. Na, aber es sind halt auch eben einfach solche Konstruktionen auch da durch diese Reparaturen oder sowas, nur Seilwinden und sowas. Also es könnte schon tatsächlich auch so für eine Konstruktion passen, um sich da irgendwo dran rumzuschwingen. Ne? Also dann sind wir schon so ein bisschen auch bei Justus, ne? Der wahrscheinlich auch solche Ideen schon hat vielleicht. Ne? Also da jetzt wäre der Fingerzeig. Wenn das jetzt ein Hitchcock noch gäbe, wäre das jetzt ein Fingerzeig-Moment, wo er sagt, na, hier, guckt mal, es gibt hier so Strippen und so, können die vielleicht auch für was anderes benutzt werden? Na.
Und weil die gehen ja auch deshalb dahin, weil Peter ja von da aus den Vampir hat starten sehen, dass er da weggeflogen
ist. Ganz genau. Und es ist auch tatsächlich so, dass sie sich dann die Kirche noch ein bisschen weiter begucken und dann auch so auf den Stufen auch so Holzspäne sehen, auch so an Stellen, wo man sagt, Moment, da hat jemand Holzspäne unter den Füßen gehabt und hat die ja noch weitergetragen. Und warum führen dann Sachen so zu Stufen hin, ne? Und schauen da ja schon den Altar, oder?
Genau, weil die Spuren Richtung Altar verlaufen und dann plötzlich weg sind. Und dann gucken sie sich halt noch um und fragen sich was. Peter lehnt sich dran und zack, schwingt der Altar zur Seite.
Cool, Geheimgang. Ich liebe Geheimgang-Folgen. Das ist doch geil.
Also, ich auch. Und wie oft das durch Zufall ist, dass man da sich so dran lehnt.
Das ist so eigentlich die Wunschvorstellung. Du bist irgendwo in so einer heimlichen Kirche oder auch in einem anderen Raum oder in einer Bibliothek von einer Mrs. Darnley, ja, so, und dann irgendwo ist dann so dieser Mechanismus und du lehnst dich einfach nur dagegen und dann geht irgendwo eine Tür auf, finde ich immer
cool. Ich hätte ja schon ein bisschen Probleme, man lehnt sich auch nicht überall mit seinem Hintern gegen, also gegen so ein, ich würde mich jetzt nicht unbedingt gegen so ein Altar lehnen, aber dann, ich würde auch wahrscheinlich nicht solche Geheimtüren und Öffnung finden wahrscheinlich. Ich denke, ich lehne mich doch jetzt hier nicht gegen den Altar.
Aber dank Peter, ich meine, das finde ich ja nett, dass er das macht, damit sie dann wirklich schön den Altar bewegen lassen. Und jetzt zum Kapitel Die Gruft des Vampirs kommen.
Genau, kennt ihr auch nicht? Kennt ihr auch nicht.
Gibt's im Hörspiel nicht.
Gibt's im Hörspiel so, gibt's so nicht, ne?
Genau.
Also ein bisschen schon, aber nicht. Also nicht so, wie wir es euch jetzt präsentieren.
Nicht in Gänze.
Sie untersuchen erstmal diesen Altar und merken, oh, da ist ein Stier und wenn man auf die Nase drückt, dann bewegt sich der.
Weil es wäre auch dann tatsächlich auch wichtig zu wissen, wie wird der Mechanismus ausgelöst. Ne? Also das heißt, auch, wenn sie auch wieder drauf drücken, geht es auch wieder zu. Das ist eben auch das Ding. Ne? Also das ist auch erstmal
von gut außen.
Zu wissen. Ne? Also das, schwierig. Ne? Also das, da begehen sie auch einen groben Fehler, den wir gerade noch, also daher noch feststellen. Genau.
Und Bob guckt dann aber runter, es führen Stufen runter unter dem Altar und er sieht, guckt mal, da sind ja wieder, also die Holzbrösel,
die
Sägespäne setzen sich da fort. Also jemand ist, also deshalb verschwanden die Fußspuren halt bis zum Altar, klar, weil sie unter dem Altar weitergehen.
Mega.
Peter hat Bedenken, aber
alle runter.
Wir müssen ja runter.
Klar. Und sie gehen alle runter, ne?
Genau, Justus nimmt noch ein paar Altarkerzen mit. Zur Beleuchtung.
Genau.
Wo ich auch denke, so krass.
Haben keine Taschenlampen dabei, was ist los?
Ich hätte ein bisschen Chuzpe, aber gut. Mhm. Ich würde mich nicht gegen den Altar lehnen und ich hätte, glaube ich, beim Benutzen von Altar, also geleucht, aber gut.
Ja, also warum haben die ihre Taschenlampen nicht dabei? Ist doch schon wieder grob fahrlässig. Die waren dreimal in Rocky Beach, dreimal und haben nicht ihre Taschenlampen dabei, Entschuldigung.
Ja. Und auch keine Handys und so.
Ja. Gut, in der Gruft hätte man wahrscheinlich sowieso keinen Empfang und vielleicht ist Yonder wurde vielleicht auch echt ein Funkloch, gell? Also das würde ich vielleicht auch...
Ja, aber die Taschenlampe würde ja trotzdem...
Die Taschenlampe gehen, auf alle... Handy. Achso, na klar, ja, wir sind ja schon so...
Ich denke aber auch
2008.
Ja, da natürlich. Also ich sag dir, wenn ich heute war, wenn ich Detektivin wäre, ich habe mich letztens noch schlau gemacht, so, was gibt für gute Stirnlampen. Hm. Und da gibt es ja Dinger mittlerweile. Mhm. Auch welche, die nicht immer, weil wenn ich meine suche, dann finde ich sie immer und dann sind die Batterien wieder ausgelaufen und so. Letztens hat mein Fahrrad mich leider also bis zu meiner Schwester, ich musste diesen dusseligen Berg hoch mit eigener Kraft ohne Akku fahren, weil ich gedacht habe, ich schaff's noch. Nee, genau am Fuß von dem Berg war der Akkufratze und dann ist selbst mein leichtes Fahrrad, da war ich auf jeden Fall warm, als ich oben ankam und da musste ich ja auch im Dunkeln wieder runter. Dann hat mir mein Schwager halt noch eine Stirnlampe mitgegeben, was echt gut war, weil dieser Berg ist einfach sehr schlecht beleuchtet.
Ja.
Und runter ging es ja dann wieder und unten hatte ich sogar noch einen Restakku. Konnte ich dann noch nach Hause fahren. Ist auch nicht so weit, aber da habe ich so gedacht, vielleicht ist so eine Stirnlampe für meine Tasche hinten gar nicht so schlecht, weil gerade dann, wenn doch der Akku mal versagt, versagt halt auch das Licht an diesem Fahrrad.
Ja.
Und dann ist man schon, also man wird nicht gesehen und man sieht halt selber auch nichts. Und jetzt habe ich mal geguckt, was es noch so für Stirnlampen auf dem Markt gibt. Und da ist ja die Entwicklung sehr weit fortgeschritten. Da kann man jetzt auch alles so mittlerweile wieder aufladen und so.
Mega.
Und Lichtstreuung und wie man das hier so trägt und so. Also ich glaube, für mein Detektiv-Equipment, ich glaube, ich wäre auf jeden Fall, ich hätte immer so eine Stirnlampe.
Ja, hast halt auch dann die Hände frei, ne? Zum Untersuchen und zum Machen und Tun. Ne? Also keine Frage. Sollten sie sich auch mal auf die Fahne schreiben. Aber so gehen sie jetzt mit ihren Kerzenfunzeln darunter. Und es ist wohl ziemlich groß. Und sie finden dann auch ziemlich schnell einen Sarg. Wo auch der Dracula natürlich bestimmt drin liegt, ne?
Ja, aber vorher finden sie noch...
Ach, die Schädelstätte, ne?
Ja, genau. Dass Peter halt auf so einen Knochenhaufen stößt. Mhm. Das war ja früher, und ich meine, das haben wir ja auch schon mal mitgekriegt, das war ja früher üblich, dass die auch zum Beispiel, wir haben uns ja mal über Wien unterm Stephansdom, über die Katakomben unten unterhalten, dass da halt nach einer Pest oder so viele Tote waren, dass die da unten gestapelt haben und dann auch Massengräber, aber dann auch so, dass da nur die Köpfe waren und da nur die, so.
Ja.
Also aus Platzgründen.
Ja.
Jetzt ist das sehr schön für diesen gruseligen Ort da unten, ne?
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal überlegen, dieser Ort wurde 1871 gegründet von Selea. Ja, und bis vor kurzem lebten da noch 100 Leute. Eigentlich gibt es gar nicht genug zum Stapeln. So, wie viele Leute sind da gestorben? Sind die da nur zum Sterben hingekommen? Weil die haben ja auch einen alten und einen neuen Friedhof.
Das stimmt.
Also so,
ja, unfassbar viele Tote, ja.
Ja, also ich frage, das ist schon so. Und wer hat diese geheime Gruft angelegt? Und warum? Und ich meine, mit so einem Mechanismus, das muss man ja auch beim Bau der Kirche alles schon so, also du baust ja nicht im Nachhinein so einen Mechanismus ein, wie soll das gehen, dass es keiner mitkriegt, so, wir machen eine Wendeltreppe und wir machen da unten riesige Gruft unter der Kirche, also das ist so, keiner gewusst hat, so, und wie gesagt, ein Ort, in dem heute 100 Leute leben, vielleicht haben da früher auch nicht viel mehr Leute gewohnt, also so. Ich habe Fragen, aber gut.
Krasser Punkt,
aber für
das müssen wir unter Atmo... Künstlerische Freiheit verbuchen. Aber hast du einen Punkt? Ist krass, weil klar, gibt nicht genug Tote. Warum sollte man, wenn man nicht schon vorher irgendwas vorhat, zum Verschleiern diese Gruft, also diese Geheimtür reinbauen? Ne? Also eigentlich würde man ja das dem Täter jetzt zuschreiben, ne? Dass der das reingebaut hat, um sich zu verstecken. Ne? Das wäre ja eigentlich die Herangehensweise total unrealistisch, ja. Weil kann er nicht gemacht haben im Nachhinein, weil Kirche wurde 1800, schlag mich irgendwas, dahin gebaut. Ne? Ja, geschenkt. Aber hast einen Punkt, finde ich gut, das mal anzusprechen.
Es tut mir auch leid, wenn ich an der Stelle die Stimmung kaputt mache, weil die Stimmung
ist geil.
In diesem Kapitel ist mega, vor allen Dingen jetzt, wir können ja jetzt charmant überleiten, weil jetzt finden sie noch was anderes in dieser Gruft, und zwar einen Sarg.
Das ist es, das ist der Sarg des Vampirs, hier schläft
und der ist auch schön neu und sauber.
Ja. Mhm. So ein richtig schöner Sarg, wie man sich vorstellt, und sie untersuchen dann auch den Sarg. Und
der Hausherr ist übrigens nicht
ja,
da.
Ja, Gott sei Dank. Obwohl, es ist ungewöhnlich, es ist ja tagsüber, gell? Also eigentlich müsste er ja eigentlich drin schlafen, also irgendwas stimmt ja da nicht. Er ist ja gar nicht da. Und sie finden ein Seil und einen Haken.
Rollengleiter.
Und Rollengleiter. Also das passt ja alles so zu dieser Konstruktion. Ich kann mich hier mal fesch von der Kirche schwingen. Und finden
und ich
sie da
nur
aber
kurz
noch nicht den, doch, dann später.
Sie finden da auch alles Mögliche. Aber da habe ich nur kurz gedacht so, also der ist da halt in dem Moment, wo Peter ihn gesehen hat, ist der da, wir gehen jetzt mal von dieser Theorie aus, die sich da jetzt mal von den Sachen, die sie gefunden haben, ableitet. Da ist also einer mit so einem Rollengleiter auf dem Seil runtergerutscht. Aber wann verdammt nochmal hat er das Seil da weggemacht?
Genau. Und vor allen Dingen, das Seil muss ja dann auch zwischen Kirche und jetzt, sag ich mal, dann im McDonoghues Haus irgendwie ja gespannt worden sein.
Das kannst du nicht einfach mal eben so abmachen. Vor allen Dingen, ich meine, unten kannst du es abmachen, wenn du landest.
Ja.
Aber er musste ja nochmal oben auf den Turm, um es oben abzumachen und wieder runter. Und dann aber gleichzeitig da zu sein, wenn sich alle am Löwen treffen.
Richtig.
Okay,
sportlich.
Nachher klärt sich auf, angeblich hat er das alles so geschafft, wer auch immer es ist, aber auch da hatte ich schon wieder so Logik.
Logik-Probleme,
aber egal.
Ja.
Aber es erklärt sich schon, dass dieser Vampir scheinbar moderne Gerätschaften hat. Und sie finden noch andere Dinge. Also in dem Sarg, das ist ein Fundus.
Das ist wirklich ein bunter Kunde, hier Fundus von Sachen. Und zwar finden sie aber auch drei vergilbte Zettel, wo Bibelverse draufstehen. Und zwar aus allen möglichen, in den Versen sind immer Wörter unterstrichen.
Genau. Wasserfall, Gotteshaus, Hundskopf.
Hundskopf? Moment, hast du nicht am Anfang was von einem Hundskopf erzählt?
Und sie finden auch Schlaftabletten und dicke Kanülen. Peter findet dann noch ein Vampirkostüm und einen Umhang im Sarg.
Nein, jetzt muss es...
Und es gibt obendrauf noch ein Tagebuch von einem Mann namens Javier Noir.
Ja. Interessant.
Das haben wir, da sind wir jetzt im Hörspiel auch wieder, dass halt auch die Bibelverse da im Sarg liegen, Worte und Initialen. Und im Buch fängt Peter schon mal an zu lesen. So.
Genau. Und tatsächlich lesen wir hier wieder auch über eine Person, die wir schon kennengelernt haben, nämlich auf dem Friedhof liegend, nämlich Ken die Katze. Also in diesem Tagebuch von diesem Javier Noir wird über Ken geschrieben und Gott sei Dank, Ken ist tot. Ups. Er fiel heute einfach um. Okay. Also es geht tatsächlich, also er will das schon lesen, aber weiter kommt er nicht, weil gerade als er das so schön vorliest, ist auch sehr atmosphärisch, wird auf einmal es gibt einen Windhauch und die Katzen sind aus. Dunkle Gruft und wir sind da jetzt.
Ich glaube aber, die Kerzen flackern. Ich habe auch erst gedacht, sie sind komplett im Dunkeln. Aber irgendwas muss, also von den drei Kerzen muss eine wenigstens noch angeblieben
sein.
Stimmt,
sonst wären sie wirklich im Dunkeln gewesen.
Und sie merken, oh, die Öffnung schließt sich oben und jemand lacht noch diabolisch. Und sie rennen halt, aber es ist zu spät. Der Ausgang ist zu. Und erst dachte ich, die stehen da völlig im Dunkeln, aber nein, sie haben
noch eine Kerze, ja. Aber wie krass, ne? Klar, es kommt, wie es kommen musste, ne? Sie sind natürlich alle drei runtergegangen, klar, mit dem Mechanismus ist von außen zu bedienen. Natürlich kommt der Bösewicht und jetzt sind sie eingeschlossen.
Und das macht das Buch wirklich toll, also mal von den Logikproblemen mal abgesehen, aber so diese Situation, jetzt sind wir in der Gruft eingesperrt und draußen ist der Bösewicht und wir hocken hier und das habt ihr halt nicht, weil im Hörspiel will Justus sofort zum Friedhof, da werden sie nicht eingesperrt und sie verlassen die Gruft ungehindert, nur so als kurze Überleitung. Wir bleiben jetzt aber im Buch und wir bleiben weiter in der Gruft.
Genau, und es gibt das
15. Kapitel.
Keine Zeit! Ausrufezeichen. Ne? Also wow, ist jetzt drängt. Jetzt drängt.
Aber was ich ja clever finde, sie überlegen, okay, die Kerzen haben geflackert, als der oben die Öffnung zugemacht hat. Das heißt, dass es hier noch irgendwo eine Öffnung oder einen Ausgang geben muss wegen Durchzug. Ich frage mich kurz, Jenny, geht das wirklich? Funktioniert das?
Bestimmt.
Würde das ist nicht doch, auch...
Ja, also ich denke... Also ich hätte mir gedacht...
Meinst du nicht, dass Luftbewegung nur durch die Öffnung...
Nee, ich denke, dass eigentlich die ganze Zeit schon eine Luftbewegung ja da ist, wenn auch der Ausgang offen ist auf der Seite und eben auch der andere Gruftausgang ja ist, gibt es ja die ganze Zeit schon eine Zirkulation nicht. Ja, also dann müsste die ja mit so einer Wucht zugeschlagen sein, dass das nochmal so einen riesen Wind nochmal reingetragen hätte. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell so eine Grufttür zuschlägt. Ja,
langsam wahrscheinlich. Aber
ich meine, aber dieses Phänomen, es gibt eine Höhle und ich habe eine Kerze und die flackert, ne? Das ist ja was haben wir ja in vielen 3-Fragezeichen-Folgen schon gehabt, wo man sagt, okay, wo ist der Ausgang? In welche Richtung flackert meine Flamme? Wo muss ich hin? Ne? Sowohl als also also unterirdisch, also im Wasser oder als auch ohne Wasser, wenn einfach die Flamme flackert. Ne? So.
Ja, das gibt's ja immer. Ich kann dir da total folgen, aber ich finde, so wie das im Buch beschrieben wird, als wenn es nötig wäre, damit es einen Durchzug gibt, müsste es 2 Öffnungen geben.
Ja, finde ich aber. Weiß ich jetzt nicht, ob ich es schlüssig finde, aber ja, weil irgendwie muss ja. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt nur ein Ausgang ist, ja, also geht das ja trotzdem, weil wenn was zu ist, dann guckt man ja trotzdem, wo ist der Ausgang und trotzdem flackert es ja, ne?
Wo ist Bewegung?
Genau, aber vielleicht, weil es immer noch flackert. Also deswegen, also wenn jetzt alles verschlossen wäre und es gäbe jetzt, der Ausgang ist zu und es gäbe keinen anderen Ausgang, dann würde sich ja keine Flamme bewegen. Aber Justus sagt, okay, guck mal, die flackert immer noch unser Licht. Also muss es noch einen Ausgang geben, weil der Altar ist ja zu. Der gibt schon wieder keinen Durchzug mehr.
Ich möchte das so, wie du das jetzt erklärt hast. Da gehe ich mit. Okay, also sie glauben, da unten müsste irgendwo noch was sein. Noch ein anderer Ausgang. Ich habe zwischendurch gedacht, also da hat sich jemand so viel die Mühe gemacht und hat so eine Gruft gebaut mit so einer Wendeltreppe und so einem Mechanismus oben mit so einer Stirnase. Ist es nicht viel logischer, dass es unten auch einen Öffnungsmechanismus gibt?
Ja, eben.
Damit man für den Fall, dass man aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, die Putzfrau... Ja.
Kommt gerade den Stier ab und dann.
Aber dann wäre es natürlich blöd für die Geschichte. Also suchen sie unten eine mögliche Öffnung.
Genau. Und
das ist ja auch viel schöner und es dauert halt auch, bis sie da mal was finden.
Das stimmt. Und das ist auch wieder so dieses Typische, gell? Also die müssen sich ja auch durchs Geröll wieder so durchwühlen. Ja. Also das ist tatsächlich auch eine Öffnung, die eigentlich gar nicht so als Aus- und Eingang vorgesehen ist. Ne? Also einfach nur was, so ein verschütteter Durchgang, wo man sich aus dem Gewölbe, aus dem Fels irgendwie so rausgräbt, so typisch, ne? Wo man sagt, okay.
Und das dauert echt Stunden. Also im Hörspiel dauert es Stunden und sie machen es dann abwechselnd. Zwei holen dann immer irgendwie die alten Steine raus, sehen auch aus wie Sau und in der Zwischenzeit kann einer immer im Tagebuch lesen.
Genau. Das ist auch ziemlich cool, aber klar, also die haben ja halt auch kein Werkzeug dabei, ne? Die haben jetzt keine Spitzhacke oder irgendwas, die müssen das mit ihren bloßen Händen machen und musst du die Steine da irgendwie raus operieren, ja? Also das ist schon auch körperliche Höchstarbeit hier, ja? Genau. Und dann, lesen sie nebenbei, aber sie kommen nicht so richtig mit raus, ne? Nur, dass es ziemlich unglaublich ist, was hier steht.
Justus findet halt den Eintrag. Ja. Und in dem Moment, wo er gerade einen wichtigen Eintrag findet, ist der Moment, wo sie durchbrechen.
Ja.
Und Justus sagt, ich kann euch nicht alles erklären, aber wir packen jetzt einfach mal alles ein und wir laufen jetzt zum Friedhof und suchen ein Grab von Hank. Hä? Der irgendwie der 1881 ungefähr gestorben ist und da etwa 30 war. Das ist ja jetzt ähnlich wie im Hörspiel.
Genau. Und dann gehen sie ja den Friedhof ab und gucken da alle möglichen Gräber an und finden dann auch einige Hanks und bleiben dann tatsächlich bei Hank Donahue stehen, ne? Also wo es eigentlich am besten passt. Und
merken, sie müssen zu dem McDonald's.
Genau, weil dann auch
zu Oma und Josie.
Genau, weil uns auch wieder einfällt, Mensch, da lagen irgendwelche Bibelverse rum und die hat auch einen Bibelvers an der Wand und oh, da müssen wir aber mal schnell hin, ne?
Genau, und als sie da hinkommen, sehen sie schon eine aufgebrochene Hintertür. Im Hörspiel ist es was anderes, da ist es die Ladentür, die aufgebrochen ist. Und sie treffen eine dunkle Person. Bob verfolgt diese dunkle Person, wird draußen aber eiskalt niedergeschlagen.
Ja, also das ist wieder obligatorisch, ne? Der Bob kriegt es wieder auf die Mütze. Ne? Und das finde ich auch so geil, wie er dann sagt, konntest du jemanden erkennen? Schwarzer Schatten, schnell, Mordshammer. Das ist auch im Hörspiel so schön und das ist so richtig schön aus dem Buch auch raus. Ne? So der halb benebelte noch, der schön einen da auf die Mütze gekriegt hat. Ne?
Peter übernimmt dann die Verfolgung, kann diese Gestalt aber nicht mehr finden. Sie finden daraufhin dann aber im Haus Josie und ihre Oma gefesselt und geknebelt. Aber okay, im Hörspiel hat sich Josie selbst schon befreien können.
Genau.
Und sie wissen nur von Josie, dass dieser Typ irgendwas im Dunkeln gesucht hat. Und Justus kommt in beiden Fällen dann auf diesen Bibelvers. Ja. Im Hörspiel hat er ihn, glaube ich, mitgenommen. Und im Buch hängt er noch an der Wand. Auf jeden Fall. So.
Ja, genau.
Genau, im Buch hat er den Bibelvers dagelassen. Da hat er ihn, glaube ich, auch nicht gefunden, unbedingt. Mhm.
Genau.
So, oder nur gelesen.
Ja, vielleicht. Genau, vielleicht hat das schon auch gereicht, ne? So, weil das waren ja immer so Worte markiert, ne? So. Und jetzt sind wir im nächsten Kapitel, der Schatz der Katze. Jetzt kommt unser Motiv.
Genau. Justus überlegt wieder, sagt aber wieder nichts. Und sie suchen nach Karten. So, Karten von Yonderwood. Und dann überlegen sie, Peter hat sich doch den Kopf angestoßen an einem Stein, der wie ein Hundskopf aussah. Mhm. Und dann finden sie auch alle Punkte auf dieser Karte und verbinden das. Und finden letztendlich einen Ort, den aber nur Justus genau kennt. Und Justus sagt, da müssen wir hin. Und er erklärt es ihnen auf dem Weg. Und das ist schön, dann erklärt er es wirklich auf dem Weg, aber nicht uns. Sondern dann heißt es nur, und 3 Minuten später. Also wir tappen weiterhin im Dunkeln, aber wenigstens wissen die anderen beiden mittlerweile scheinbar, worum es geht. Und wir landen auf einem Gebiet etwas außerhalb der Ortsmauer, auf einem Areal, wo auch Bäume stehen und Felsen. Und Justus tippt auf einen Baum mit einer Höhle und sagt, da müssen wir jetzt mal reingucken.
Ja, genau. Peter muss wieder hochklettern, ne, und muss gucken, was da in dem Loch da drin ist, in dem Baum. Und es dauert auch gar nicht lange. Es ist aber auch sehr schwer, was er da findet.
Genau. Lederbeutel genau, findet
dann
findet er,
den
ne?
Lederbeutel, genau. Und dann
klickt aber schon eine Pistole.
Oh nein! Ein Mann! Da muss ich immer.
Oder eine maskierte Person, die auch nicht redet, anders als im Hörspiel.
Da muss ich immer an Mock denken, ja. Und ich so klickt und,
Mock?
Na, hier Master of Chess, wo auch dann so. die Pistole klickt und dann, oh nein, ein Mann. Ja.
So ähnlich muss es da auch gewesen sein.
Ja.
Denn während der Maskierte nicht spricht, spricht Justus umso mehr und sagt, er gibt den Sack nicht her. Dann kracht aber ein Schuss und Peter wirft dem Maskierten den Sack zu. Finde ich ja sehr gut, sorry Justus, aber nein. So, der Maskierte läuft weg, Justus weiß aber, wie man ihn schnappt. So.
Ja.
Im Hörspiel redet der Vermummte richtig viel, finde ich.
Ja.
Und da sagt Justus dann zu Peter, bitte wirf ihm den Sack zu.
Mhm.
Das ist ein bisschen anders, also so, ja. Aber auch da ist es am Ende so, dass Justus wieder alles weiß.
Genau, der weiß auch schon, wie sie den Kerl schnappen jetzt. Das hat er jetzt so richtig
raus. Aber es ist ein sehr spannendes Kapitel. Und wir haben halt wieder einen bewaffneten Unbekannten und Schuss. Also so, ne, Schuss
war gebraucht. Und sogar gebraucht, ne? Also Warnschuss abgegeben, ja, und hätte durchaus auch querschlägen können. Also Gefahr im Verzug, ja.
Aber Justus ist schon so, dass er, also wenn ich die ganze Zeit denke, ah, der droht nur. Ich weiß nicht. Ne, so, die Verbrecher haben dann durchaus angespannte Nerven. Es geht um viel.
Ja.
Meistens, sonst würde man sich den ganzen Aufwand ja irgendwie sparen. Ich weiß nicht, ob da nicht mal so ein nervöser Finger.
Ja, so in der echten Welt. Ja. Mhm. Also wäre es jetzt nicht die Haichi Bumbaichi und es passiert ja eh nie was Welt. ja, wäre das absolut, würde ich dem nicht so gegenübertreten. Also mit der Ruspe, die also, Justus immer hat, ja.
Leute, Eigenschutz da drauf. Also Eigenschutz ist wichtig, ne? So ist ja immer schön, wenn man nachher alles aufklärt, aber also, naja.
Lass uns ein paar Experimente machen im nächsten Kapitel. Mhm. Experimente.
Wir sind einen Tag später und alle sind im Golden Bear.
Oh, das ist so dieser Agatha Christie-Moment, ne? So alle Verdächtigen an einem Platz und Justus weiß alles.
Und da machen wir im Hörspiel auch genauso weiter. So, alle sind da, bis auf Peter. Peter ist, kommt ein bisschen später.
Mhm. Bis später, Peter. Entschuldigung.
Peter, passt es. Und Justus sagt, er hat das Rätsel gelöst. Alle Anwesenden sind eher skeptisch.
Genau, die wissen aber auch schon, dass die Beute gefunden wurde und dass sie 120 Jahre in diesem Baum versteckt gewesen sein soll. Was?
Genau, es geht nämlich um die alte Geschichte. Ken, die Katze, stirbt in Yonderwood. Und der damalige Pfarrer und vier Männer finden seinen Schatz, aber eben nicht den Besitzer. Und sie überlegen halt, ne, wie können wir das behalten? Aber wenn wir alle fragen, dann sagen alle, ja, ist meins. Und letztendlich schließt der Pfarrer dann den Schatz erstmal weg und sagt, wir gucken mal, was passiert. Leider 5 Jahre später stirbt der Pfarrer selbst, aber er hat den vier Männern noch Hinweise zum Versteck des Katzenschatzes gegeben. Aber da waren auch alles so 4 verlässliche Leute. Trotzdem hat er so sich gedacht, ach, wenn ich es einem erzähle, wir wollen hier keinen in Versuchung führen. Von daher kriegt jeder einen Hinweis und nur zusammen kann man die Hinweise wirklich auch zusammenbauen, um den Schatz zu finden.
Genau, und weil er Pfarrer war, hat er das schön in Bibelverse eingebunden. Das passt dann perfekt und hat jedem so einen Bibelvers da überlassen.
Genau, ich frage mich jetzt noch mit den Initialen, wo ja im Buch immer die ganze Zeit die Rede davon ist, aber wir haben auch nicht alle Stellen im Tagebuch lesen können, denn ich denke, ich habe von Hank noch nie was gelesen.
Nee, das kam da gar nicht mit raus, aber das haben wir einfach dann anderweitig serviert gekriegt, ja.
Genau. Und wir wissen schon, Stamper war ja schon dran. Mhm. Deshalb kann die Familie, also Hank Stamper, sie haben noch einen anderen Hank gefunden, aber der war ja schon dran durch Mary. Mhm. Aber bei den McDonoughs, da gab es ja auch noch einen Hank, also muss der es ja sein. Und da haben sie dann den vierten Vers gefunden.
Genau.
Und Stamper berichtet auch, dass übrigens in seiner Abwesenheit und als er mit Mary im Krankenhaus war, auch bei ihm jemand im Haus nach irgendwas gesucht.
Genau, da wurde auch gesucht und dann natürlich nichts gefunden, weil es ja der falsche Hank war. Und der Täter, der musste ja davon ausgehen, also der musste ja alle Stellen abgehen, ne? Also wo eben auch dann Hank wohnt und hat er auch dann beides ausprobiert und dann ist er ja bei den McDonoughs fündig geworden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum dann dieser Zinnober mit der Fledermaus, also mit dem Vampir, ne? Also das erschließt sich auch dem Pfarrer nicht. Und dann ist es aber so, dass Justus dann erklärt, ja, ist schon richtig, aber das macht ja der Zelea-Umstand nämlich ganz gut, dass er gesagt hat, okay, er wäre die Leute aus dem Haus kriegen, damit er in Ruhe diese Verse suchen konnte. Und hat sich den Spuk dann mit der Fledermaus ausgedacht oder mit dem Vampir, weil ja der Zelea aus, also den Ort wie nach Transsilvanien benannt hat, ne, und da auch ein Nachfahre ja sein könnte und dann so den Spuk aufgebaut hat.
Genau, also an dieser Stelle kommt halt wirklich viel Infodump, da müssen wir echt ein bisschen sortieren. Ja, und eigentlich war es so, ursprünglich hat wohl jemand dieses Tagebuch von Noir gefunden und dann kam eigentlich alles ins Rollen. Ne? Genau. Da geht es um den Schatz, ich fange an, den Schatz zu suchen, beziehungsweise ich suche erstmal die Bibelverse. Und da hat letztendlich diese Vampirgeschichte, war von Anfang an reines Ablenkungsmanöver. Mhm. So, weil indem ich die Leute beiße, vergraule ich die, also kann ich überall suchen. Dann wurde auch noch, das sagt Justus auch, sogar das Grab von Zelea manipuliert. Mhm. Denn es stimmt also erstmal, dass der Deckel zur Seite geräumt wurde. Außerdem stimmte das Jahr auch nicht. Das wurde auch manipuliert. Der ist nämlich eigentlich schon 106 Jahre tot. Das passt nur nicht so gut zur Geschichte. Mhm. Und auch diese Kugel, sagt Justus, in dem Grab war auch fake.
Ja.
Aber ein guter Fake, finde ich.
Ja, weil es war, also die Waffe war einfach zu modern. Ne? Also so für die Zeit hätte es das noch gar nicht geben können.
Und die Kanülen, damit hat man schöne Bisswunden gemacht und der Rest muss wohl Tierblut gewesen sein, sagt Justus. Und die Schlafmittel, die sie gefunden haben,
ganz klar.
Die kann man ja jemandem hervorragend in Getränke mischen und einen dann ausnocken und nachts deren Häuser durchsuchen und denen irgendwie Bisswunden an den Hals zaubern. Und jetzt kommt Justus' Experiment.
Genau,
Denn er sagt, der Täter ist unter ihnen und sie würden jetzt gerne mal hier ein Experiment machen, worauf sich auch lustigerweise wieder alle einlassen.
Ja, ist geil, oder?
Und zwar sollen Dosen gekickt werden, also mit dem Fuß. Aha. Ne? Alle kicken und dann kommt Peter mit dem Rucksack und der wirft dann Miles und Pound Tennisbälle zu. Miles fängt links, Pound rechts.
Richtig.
Im Hörspiel ist es so, dass Justus einfach kurzerhand erklärt, es gibt nur einen Linkshänder hier im ganzen Ort.
Die haben aber da Schreibproben gemacht im Hörspiel, bestimmt, ne? Also irgendwo haben sie doch was, auch, die mussten irgendwie ihre Namen irgendwo hinschreiben, ne? Weil der muss ja irgendwie rausfinden, dass Justus, der Miles Linkshänder ist, muss er ja was geschrieben haben.
Ich glaube, Justus verkündet das nur im Hörspiel.
Aber das muss er ja nachgeprüft haben.
Nö, muss er nicht. Er hat halt Miles im Verdacht und Peter war ja währenddessen in Miles Haus und hat dann alles gefunden.
Linkshänderschere oder was? Nee, also die ganzen Beweise gegen ihn, ja.
Die Beweise und letztendlich ja auch den Schatz.
Okay, so. Na gut. Damit gehe ich die Überführung aus, aber dass Justus einfach nur jemanden anguckt und sagt, du bist Linkshänder, finde ich blöd.
Nee, und deshalb halt etwas umständlich im Buch halt dieses Experiment. Also sowohl, wir reden von Linksfüßern und Rechts- und Linkshändern. Und Pound schießt auch wohl mit dem linken Fuß, aber händisch sind sie da nur, gibt es da nur den Miles. Justus klagt dann in dem letzten Kapitel der linke Schurke. Mhm. Klagt dann auch Miles an und Justus geht in die letzte Nacht zurück. Der Täter in der Gruft muss ja auch vorher das Seil verschwinden lassen haben. Mhm. Da bin ich ja wieder dabei.
Ja.
Wo ich ja immer noch finde, das muss der sehr, sehr,
wie
sehr
hat er das gemacht? Ja.
Und er sagt, alles deutet auf einen Linksfüßer bzw. Linkshänder hin. Kurze Werbung in eigener Sache. Ich habe auch in meinem Podcast Unter Katzen mal eine Folge über die Links- und Rechtspfötigkeit von Katzen gemacht. Also wenn ihr mal abstruse Theorien haben wollt, da gibt es auch wissenschaftliche Studien, welche Pfote die Katze oder die anderen Tiere so gerne benutzen. Und ich finde es ganz gut, dass nicht alles nur auf dieser Links-Rechts-Geschichte hier bei Justus beruht.
Ja.
Denn Miles hat ja total recht. Er sagt, es gibt schon viele Linkshänder. Und ich habe noch mal geguckt. Also 10-15% der Amerikaner gelten als Linkshänder. In Deutschland ist es heute ähnlich. Lustig war, 1900 waren es nur 3%. Aber da galt ja auch der Gebrauch der linken Hand bei Kindern eher als unschicklich. Und Kinder wurden damals noch umerzogen. Das wird heute nicht mehr so gemacht. Aber wenn sie dürfen, wie sie wollen, dann liegt es auch in Deutschland bei 10-15%. Und das sind schon viele. Allerdings, wenn man jetzt von 10 Leuten, die im Ort sind, ausgeht, wären ja 10%, wäre ja jeder Zehnte.
Ja.
Dann passt es auch wieder.
Genau. Das stimmt. Und das machen sie aber auch nur, also um dann nochmal, also müssen wir ja gucken, warum. Also warum sollte jetzt diese Linkshändigkeit ihn zum Täter machen, ne? Weil er Bob ordentlich eine mit der, also er hat das rechte Auge ein Pfeilchen, ne? Also muss er ihm mit der linken ordentlich eine gegeben haben, ne? Also hat er so zugeschlagen,
ja.
Und dann, wenn ich jetzt, ne, dann diagonal quasi dein linkes.
Nee, nicht diagonal,
rechte, du triffst gerade. Er hat gerade gemacht. Gut, ich würde vielleicht aber auch mit, weiß ich nicht, mit rechts, wenn ich jetzt mit rechts schlage.
Ja, aber dann triffst du eher
dann
hier.
Dann treffe ich wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, ob ich ihn vielleicht also auch mit dem rechten Auge erwischt hätte mit der rechten.
Nee, aber meine rechte Hand geht in dein linkes Auge.
Ja, aber ich würde ja, also mein ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden direkt, ich habe ja noch nie jemanden geboxt, also so, ne, ob ich jetzt gerade schlagen
Peter,
würde, weißt du, vielleicht würde ich trotzdem einen schrägen Schlag machen, weißt du, und würde dir diagonal
ja, gut, aber
aufs rechte hauen, so die Nase weg, so, bumm.
Also ich glaube, so schräg machst du eher so welche von unten, also dass du so einen Kinnhaken gibst.
Den würde ich eher gerade machen.
Oder wenn du,
den
würde
ich wiederum eher gerade also, machen, nicht schräg.
Aber wenn du frontal machst, triffst du eher die Nase. Aber wenn du jetzt so gehst, und er hatte ja das Pfeilchen, also er muss das Auge getroffen haben. Und dann würdest du ja wahrscheinlich eher
gerade hauen. Ja, doch, das stimmt. Aber ja.
Ja, auf jeden Fall
ist es schlüssig.
Und was auch sehr schlüssig ist, dass der Maskierte hat halt mit der linken Hand diesen Sack mit der Beute geschnappt.
Ich dachte, der hatte die Waffe links.
Oder so? Warte.
Waffe mit links gehalten, ja.
Okay, dann konnte er aber total gut fangen. Nein, aber die Waffe.
Ich glaube, es geht wirklich Waffe mit links gehaltene Schusshand, ne, ist wahrscheinlich. Und man kann ja zur Not auch mit der rechten fangen, gell? Ich kann auch ziemlich gut mit meiner linken fangen, obwohl ich Rechtshänder bin, gell?
Nee, nicht.
Also.
Aber da kommt wieder, also da dürft ihr bei mir auch nichts glauben. Ich habe ja so eine starke Rechts-Links-Schwäche. Von daher, aber.
Ja, aber in dem Moment, also ist tatsächlich, also Peter ist bis dahin auch schon wieder, also Justus erklärt noch, gell, wie das alles so gekommen ist und dass eben auch dann die. Nee, warte.
Ach doch, der Schatz war unter Miles Matratze, genau. also daher spätestens da.
Peter kommt wieder und es ist wirklich, gibt keinen Zweifel, dass Miles der Täter ist, ne? Und er sagt auch, okay, wie das dazu gekommen ist, wann der Miles auch Gelegenheit hatte, den Leuten dann dieses Schlafmittel unterzumischen, ne? Bei Geburtstag und bei Jubiläum und sowas, ja? Oder Übergabe von irgendeinem Auszeichnung und alles, ne? Und
Justus erklärt auch noch, dass wir haben ja diese Renovierungsarbeiten im Haus der Black gesehen, als wir uns da den ersten Tatort angeguckt haben. Und erst habe ich ja gedacht, die renovieren wegen der Sauerei da, aber die hatten wohl vorher schon angefangen zu renovieren. Und bei diesen Renovierungsarbeiten muss wohl dieses Tagebuch aufgetaucht sein. Und da war eigentlich der Anfangspunkt. Also dieses alte Tagebuch von dem Mann namens Noir taucht im Haus der Black auf. So, die hießen vielleicht wahrscheinlich früher Noir, was auf Französisch ja schwarz heißt. Black heißt auf Englisch schwarz. Sie haben irgendwann ihren Namen amerikanisiert. Das finde ich wieder.
Das ist mega. Eine super Herleitung, finde ich klasse. Ne, also quasi sind dann, also ist dann dieser Noir ein Vorfahre, ne, von Jonathan und
der Blacks.
Und der Blacks, ne? Und der Jonathan wusste davon nichts. Das ist auch noch ganz wichtig, ne, dass der davon wirklich überhaupt keine Ahnung hatte und auch selbst dann total erschrocken ist, ne, dass sein Sohn da so einen Schabernack da treibt, ja. Also einen richtig bösen Schabernack.
Genau, und Peter ist dann mal mit seinen Dietrichen dann halt ins Blacksche Haus, während alle im Golden Bear waren und hat dann halt da wirklich auch diese Beute, diese alte Beute gefunden.
Ja.
Jetzt mutmaßt Justus weiter, gut, dass er auch gerade, Miles hat mittlerweile eine Waffe gezogen, sagt ihm, reicht das jetzt hier? Das würde ihn ja endgültig verraten, weil Justus sofort messerscharf zeigt. Also zu der Waffe passt ja die Kugel, die ich in Seleas Grab gefunden habe. So, die müsste ja eigentlich 100 Jahre alt sein, aber die ist ganz modern. Das ist so das Letzte, was uns dazu bringt, dass Miles auf jeden Fall der Bösewicht ist. Und es bricht halt auch dann Tumult aus im Golden Bear. Wen wundert das?
Ja, richtig. So, Miles zückt die Waffe, der will jetzt diese Beute haben, ja, und macht einen auf Alpha und fängt an, hier, gib mir jetzt die Beute. 3, 2, 1 Und Josie
wirft Knoblauch. Wirft
Knoblauch. Was, wo war das hier? So ein Metallpfefferstreuer mal herdiente, wird jetzt der Knoblauch geworfen, ne?
Ja.
Da ist er dann so abgelenkt, dass tatsächlich dann der Stamper Gelegenheit hat, ihn bei 3 ordentlich mit dem Kreuz auf den Kopf zu hauen. Also dafür hat sich die Deko doch mal richtig gelohnt bei den Stampers, oder?
Auf jeden Fall. Miles ist also ausgeschaltet, dem Papa tut's unglaublich leid, was sein Sohn da so fabriziert hat. Und dann kommt im Buch halt der Schlussgag von Peter. Kreuze und Knoblauch helfen gegen Vampire. Mega Schlussgag. Marco Sonnleitner, ich verneige mich, weil mega.
Ja, so. Ja, es ist einfach perfekt. Und schön, dass das hat nicht Peters letzte Wort leider, sondern Justus muss natürlich noch mal die Augen verdrehen und sagen, oh, Peter.
Trotzdem darf er das auch im Hörspiel haben, diesen Schlussgag. Das finde ich übrigens lustig, weil so weit bin ich, glaube ich, beim Hören nie gekommen bis zu dem Schlussgag. Deshalb hat es mich jetzt im Buch umso mehr gefreut, als ich das las und dachte, weil wir ja auch letztens noch so, oder ich habe ja so rumgemäkelt, dass die Schlussgags teilweise so sehr, also gar kein Gag sind und so. Aber hier muss ich sagen, wirklich, also das ist eine Blaupause für alle Gags, die noch kommen. So muss man es machen, finde ich mega.
Ja, ist toll.
Und
hilft doch gegen Vampire, Knoblauch und Kreuze.
Hilft doch gegen Vampire. Es kommt im Hörspiel nicht ganz so gut, weil da wurde es natürlich ein bisschen verkürzt. Also auch da zieht Miles seine Waffe, dann gibt es sehr schnell Tumult und zack ist der Bösewicht niedergeschlagen. Und Stamper sagt noch, er hat für seine Tochter zugehauen. Das muss man also dann so ein bisschen, man hört ja nicht, womit der zuhaut.
Ja.
Und erst, dass Peter dann, also es gibt auch nicht diesen Wurf mit der Knoblauchknolle, aber Peter darf den schönen Gag sagen, dass eben Knoblauch und Kreuze doch gegen Vampire helfen. Ich finde, da muss man ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sofort versteht, wenn man so einmal im Hörspiel hört.
Na, wahrscheinlich nicht, das stimmt. Aber. Weil es wird ja nicht gesagt, Mr. Stamper, Sie haben ihn mit dem Kreuz niedergeschlagen, toll. Mhm. Ja.
Man hört es halt nur, dass es so ein Boom gibt. Ja. Und er sagt, das war für Mary.
Ja.
Und dann hört man vielleicht noch ein Stöhnen von Miles. Also das ist natürlich noch klarer im Buch.
Ja.
Und Josie darf am Schluss halt auch noch, ne, dann darf sie auch noch was machen und darf mit der Knoblauchknolle werfen. Aber das ist mir. Ich bin sehr zufrieden mit dem Schluss.
Ja, es ist toll. Und es ist auch, sag ich mal, ungewöhnlich, aber schön, dass das das Ende ist. Also, dass es da nicht nochmal irgendeine Nachgeplänkel gibt und nochmal so. Und dann kamen die Polizisten und dann kam Goodwin und hat gesagt, verstanden, Inspektor. Ne? Also, das ist irgendwie auch erfrischend, dass man sagt, okay, es ist gerade der Bösewicht einfach niedergeschlagen worden, die Situation ist entschärft und es ist auch das Ende des Buchs. Auch cool, ne? Weil manchmal haben wir ja noch so, und dann einen Tag später saßen sie mit Josie und der Oma nochmal bei Kaffee und Kuchen. Ne? Also, das wäre ja theoretisch auch möglich gewesen, aber ja, muss überhaupt nicht und finde super, dass es nicht ist.
Okay, du findest super. Ich habe mich zwischendurch schon gefragt, was ist jetzt mit der Beute und was ist jetzt mit Miles? Ich meine, abgesehen, machen die das jetzt im Dorf mit sich aus oder muss der auf jeden Fall ins Gefängnis? Kriegt der einen Prozess? Weil das, was der da so gemacht hat, ist ja schon, also wenn ich mal so gucke, was hat er denn da alles so auf dem Kerbholz?
Moment, naja, hier Überfall auf die ganzen Leute alleine schon, ja, so Körperverletzung. Er hat die ja gestochen mit den Kanülen, er hat die mit Blut besudelt, er hat Hausfriedensbruch begangen. Der hat Waffengewalt angewendet, der hat die eingeschlossen, die drei Fragezeichen, in der Gruft. Der hat Bob Körper verletzt, mit seiner Faust ins Gesicht gehauen.
Der hat Freiheitsberaubung bei Josie und der Oma.
Richtig, also der hat ordentlich was auf dem Kerbholz.
Störung der Totenruhe bei Salah.
Richtig, also richtig. Auch ganz fies.
Naja, ja, gut.
Also der hat schon ordentlich was auf dem Kerbholz und der gehört ordentlich in den Knast. Also das ist einfach Fakt.
Also das, du meinst, das machen die nicht mit sich aus?
Nee.
Das Dorf
die werden
regelt.
Den schon zur Rechenschaft ziehen. Also gut, das könnte ich mir schon vorstellen. Ne? Und ich denke auch, dass der Vater jetzt auch nicht so einer ist, der sagt, oh, mein Sohn, ich schütze dich und ich tue alles, dass du wieder rausgeboxt wirst. Also der ist ja...
Mein Sohn hat gar nichts gemacht.
Genau, der macht sowas nicht.
So, genau, so war,
das mein ist Sohn, nicht so sowas einer. Macht er nicht. Naja. So habe ich den nicht erzogen. Ja, genau.
Also gut, ich muss sagen, ein sehr gutes und ein sehr volles Buch. Da ist ordentlich was drin. Und ich mag ja auch gerade die Frotzeleien zwischen den dreien. Ja. Also so, selbst wenn es schon fast in die Richtung Dissen geht, aber...
Also ich muss auch sagen, dass es mir diesmal recht grenzwertig vorkam, aber es war gerade noch so okay. Also da gab es schon andere Bücher, wo mir das also überhaupt nicht gefallen hat, weil es so richtig blöd war. So. Wo ich sage, das ist jetzt noch annehmbar. Ne? Ich fand es zwar auch schon ziemlich fies, aber ich fand es schon echt gemein, wie dumm sie ihn dann doch gemacht haben am Anfang. Ja.
Und vor allen Dingen auch dann, wie Peter mit seiner Angst behandelt wird. Also das finde ich auch, also und mit seinem Aberglauben, ja, das kann man immer auf die leichte Schulter nehmen, aber so, also dass sich der Peter auch mal nicht gehört fühlt, kann ich schon gut verstehen. Und gerade Justus dann im Gegenpart, wie er dann mit seinem Ich weiß alles und ich sag's euch später vielleicht, kokettiert, das ist so ein bisschen, da ist wieder jeder so in seinem Fahrtwasser. Naja, und Bob macht irgendwie, außer dass er ein Pfeilchen kriegt und ein bisschen Gruselrecherche macht, kommt mir Bob ein bisschen kurz. Justus und Peter sind auf jeden Fall stärker.
Auf alle Fälle. Also es ist kein Bob-Fall. Es ist eher wirklich ein Peter hat Angst und Justus weiß alles Fall, wie man es halt so kennt. Aber ich denke, das ist halt tatsächlich, geht einfach nicht, dass alle gleichermaßen Gewicht kriegen in der Folge. Ne?
Och, wir hatten aber schon Folgen, wo es ausgeglichener war. Also mir ist hier Bob ein bisschen zu blass. So.
Das stimmt.
Aber so, ich finde die Josie ganz nett. Mhm. Und ich meine dafür, dass klassisch alle Dorfbewohner irgendwie verdächtig sind, bis auf sie. Die ist halt sehr hübsch, die darf den Knoblauch werfen und die erzählt ihnen alles. Andererseits sonst, was mir hier nicht ganz so gut gefällt, ist, dass also die Frauen alle in irgendeiner Form schwach sind.
Ja.
Die Oma ist wirr und alt, die Mary ist labil, die Opferladies sind auch alt und gebrechlich, die Clara ist verschoben,
ja,
Carla.
Ja, das so stimmt.
Also nach Bechdel-Test, puh.
Ja, der halt der überhaupt nicht stand. Also gar nicht, weil es gibt gar keine Frauen, die sich mal irgendwie alleine unterhalten.
Allerdings muss ich sagen, die Männer sind jetzt auch nicht alle viel sympathischer, ne? Die sind alle verdächtig bis auf den Pfarrer.
Ja.
Obwohl, dann müsste das ja eigentlich sein.
Ja, so. Das stimmt.
Aber ich muss sagen, der Vampir hat auf jeden Fall jede Menge gute Tricks. Also der hat mal die komplette Kiste. Also der hatte sich ja auf allen Ebenen abgesichert.
Ja.
Das fand ich schon nicht schlecht.
Richtig. Richtig. Nee, also so rundum finde ich das sehr schön linear durcherzählt und schön und es auch keine irgendwelche Lücken. Ich hatte ja fast noch eine Logiklücke vermutet, aber ich habe das überlesen, dass sie dann zwischendurch nochmal in Rocky Beach waren, weil ich dachte, wo hat Peter auf einmal seine Dietriche her? Aber nein, das passiert Marco natürlich nicht. Der hat sie nochmal nach Rocky Beach geschickt, Dietriche holen.
Ärger, gut. Ja. Da habe ich mehr die Probleme mit der Logiklücke. Warum braucht man die Gruft, außer man braucht die Gruft für die Geschichte? Ja. Und wie kriegt man so schnell das Seil ab?
Ja, genau.
Und was passiert am Schluss? So, ich habe erst überlegt, was in Yonderwood passiert. Bleibt in Yonderwood? Aber nein, wenn ich schließe mich jetzt dir an nach dem Motto so, das wird schon, das kommt danach. Und wichtig war jetzt der Schlussgag. Und der ist ja wirklich
gelungen.
Bester Schlussgag. Also da muss ich jetzt erstmal einen Schlussgag finden, der besser ist. Also das ist im Moment so Top 5 auf je, Top 3.
Ja, cool.
Ohne Vergleichsmaterial.
Wäre aber auch mal spannend. Also nochmal da nochmal ganz intensiv drauf zu gucken. Also bei Folgen, die wir jetzt schon hatten. Ich glaube, da muss ich nochmal in die Enden reinhören.
Entweder in die Enden reinhören oder wir machen es fürs nächste Mal und messen es mal an dem Ende von Stadt der Vampire.
Ja, genau. Also wir in jeder weiteren Folge legen wir einen kleinen Fokus auf, wie
auf
ist
den
der
Schlussgag.
Ja, cool. Neue Rubrik freigeschaltet hier. Hihi. Also eine Rubrik, die wir ja euch auch immer gerne versorgen, um mal klar da anzuknüpfen, ist, da wir den Marco Sonnenleitner ja schon am Rohr hatten, haben wir das natürlich jetzt wieder getan und haben natürlich auch entsprechend Fragen gestellt. Und da wollen wir euch natürlich gerne dran teilhaben lassen.
Genau, und vielleicht müssen wir dazu erklären, dass du auch mal, also dass dein Sohn auch schon mal Fragen an Marco Sonnleitner gestellt hat und weil die so gut waren, die Fragen, wollten wir ihnen das jetzt nicht doppelt beantworten lassen, sondern bei Jenny kommt halt nichts weg. So. Und wir haben halt noch die Antworten auf Lennarts und Jennys Fragen vor einiger Zeit. Da lassen wir euch jetzt auch nochmal Anteil nehmen und wir haben noch zwei Fragen hinterher, aber das beantwortet uns der Marco auch in einem Rutsch. Und das kommt jetzt.
Hallo Jenny, hallo Lennart. Ja, eure Fragen beantworte ich euch gerne, die ihr mir geschickt habt. Also die erste Frage, wie bin ich dazu gekommen, für die drei Fragezeichen zu schreiben? Ich habe vor über 20 Jahren, es war genau im Jahr 2000, einen Fantasy-Roman geschrieben. Davon gibt es auch 4 Bände. Das ist die Reihe von Tom O'Donnell. Und habe damals diesen Fantasy-Roman bzw. das Manuskript quer durch Deutschland geschickt, um einen Verlag zu finden. Auch an den Kosmos Verlag, in dem ja die drei Fragezeichen erscheinen. Und die haben das Manuskript dann angeschaut, machen zwar keine Fantasy-Bücher, haben mich aber gefragt, ob ich für die drei Fragezeichen schreiben will. Und da ich die drei Fragezeichen schon kenne, seit ich ein Kind war, habe ich dann natürlich sehr schnell zugesagt, mich sehr gefreut und bin seitdem bei den drei Fragezeichen dabei. Die zweite Frage, wie lange schreibe ich in der Regel an einem Buch? Das lässt sich relativ genau sagen. Also wenn es nur ums Schreiben des Buches geht, dann brauche ich etwa 6 bis 7 Wochen, weil ich dann jeden Tag etwa 3 Seiten schreibe. Einfach deswegen, weil ich dann im Schreiben drin bleibe und wenn ich eine zu lange Pause machen würde, dann komme ich wieder raus und fange wieder von vorne an. Zuvor muss ich mir natürlich das Buch ausdenken, in jeder Einzelheit ausdenken. Und wenn das tatsächlich passiert ist, dann kann ich mich hinsetzen, anfangen zu schreiben. Und dann dauert es etwa 6 bis 7 Wochen. Dritte Frage, wie bin ich auf die Vampire, auf das Thema Vampire gekommen? Ich glaube, das war damals genau die Zeit, als so ein bisschen ein Vampir-Hype hier grassierte. Das war, glaube ich, zu der Zeit, als diese ganzen Twilight-Geschichten im Kino kamen. In jedem Fall erinnere ich mich, dass alle möglichen Leute von Vampiren gesprochen haben und Vampire im Fernsehen, im Kino. Und da ich auch den Originalroman von Bram Stoker, Dracula, als Jugendlicher gelesen habe und fantastisch fand, mittlerweile habe ich noch 2 oder 3 Mal gelesen, wollte ich mal ein Vampirroman für die drei Fragezeichen schreiben. Und die letzte Frage, da nehme ich den zweiten Teil vorweg, weiß ich immer schon zu Beginn, wer der Täter sein wird? Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass ich, bevor ich anfange zu schreiben, die Geschichte haarklein mir ausgedacht und aufgeschrieben habe. Ich mache meistens ein sehr langes Exposé, also so eine Art Inhaltsangabe. Die ist 6 bis 7 Seiten lang und da ist jedes einzelne Kapitel schon im Detail aufgeführt, sodass ich, bevor ich anfange zu schreiben, ganz genau weiß, was in diesem Buch passieren wird. Es gibt manchmal ein paar kleine Details, die sich ändern, aber die Handlung, die Zusammenhänge, die sind von Anfang an klar. Und insofern wusste ich natürlich auch von Anfang an, dass der Sohn des Bürgermeisters der Täter ist.
So, die beiden Fragen, die Jenny und ich dann nach Lennarts und Jennys Fragen noch an Marco Sonnleitner hatten, waren folgendermaßen. Und zwar hat uns ja das Kapitel, Zitat, die 10 kleinen Negerlein noch sehr beschäftigt. Und wir haben uns gefragt, würde man das heute auch noch so machen oder ist man da sensibler geworden? Und würdest du, Marco, das Kapitel immer noch so nennen?
Also, ich habe mir die 2 Fragen jetzt noch kurz angehört. Zu der ersten Frage, Agatha Christie. Also, da ich hier Bezug auf einen Klassiker nehme, hätte ich das auch oder würde ich das auch in Zukunft genauso machen. Ob der Verlag da mitgeht, ist eine andere Frage, denn man ist da ja oder die Allgemeinheit ist ja politisch da etwas sensibel geworden. Klar, ich kann das ansatzweise nachvollziehen. Sprache bildet das Bewusstsein, und von Sprache lebt unser Denken, unser Geist. Insofern muss man da durchaus etwas sensibel sein. Aber gerade wenn es um solche Klassiker geht, die nun mal heißen, wie sie heißen und auf die man Bezug nimmt, sehe ich da kein Problem. Andere sehen ein Problem. Andere wollen ja auch den Negerkönig bei Pippi Langstrumpf umbenennen. Das geht mir persönlich zu weit. Wie gesagt, ich würde es dem Verlag auch wieder vorschlagen, aber ob der dann vielleicht um eine andere Lösung bittet, das müsste man sehen.
Und was uns als letztes noch interessiert hat, was wird am Schluss aus Miles Black und was wird aus der Beute der Katze? Weil nach dem Schlussgag gibt es die Information ja nicht mehr. Also warum ist das genau so passiert?
Und die zweite Frage zu Miles Black und der Beute. Das könnte man natürlich nachreichen, aber das hätte dem Schluss doch einiges an Atmosphäre gekostet, wenn ich jetzt hier noch Polizei und Nachklatsch und so weiter mit drangegeben hätte. Ich denke, was Miles Black und die Polizei betrifft, das versteht sich von selbst. Der hat ja durchaus sich einiges zu Schulden kommen lassen, wofür er sich verantworten muss. Hier jetzt noch zu sagen, dass er da und dafür bestraft wird, ist möglich, aber wie gesagt, das fände ich jetzt etwas atmosphärenkillend am Ende. Und die Beute betreffend, naja, das ist bei solchen alten Geschichten immer ein Problem. Man müsste gucken, ob es irgendwelche Nachfahren gibt, die da begründete Ansprüche darauf anmelden können, was natürlich ein äußerst langwieriger Prozess ist. Ansonsten geht sowas ja meistens in die Staatskasse. Sofern sich keiner meldet, der da irgendwie Anspruch erheben kann. Aber auch da wollte ich jetzt natürlich kein Kapitel hinten dran kleben, um hier noch diese Sache aufzurollen. In manchen Büchern bietet sich das an, in manchen Büchern kommt das noch, aber hier hat es einfach verschiedene Gründe, warum das Ende tatsächlich so ist, wie es ist. Und ja, das würde ich auch so lassen. Wenn ich noch Platz gehabt hätte, hätte ich vielleicht noch irgendwas mit Josie hinten dran gemacht, wo das dann aufgerufen wird, wo das geklärt wird. Aber so hat sich das jetzt nicht mehr unbedingt ergeben. Okay, ich hoffe, das war's soweit. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg mit dem Podcast und liebe Grüße. Tschüss.
So, vielen Dank, Marco, dass du dir nochmal die Mühe gegeben hast, nicht nur auf die ersten Fragen von Lennart zu antworten, sondern auch auf unsere, die noch danach kamen. Und das andere wohl wahrscheinlich im Urlaub, oder, Jenny?
Ja, auf jeden
Wo
Fall.
haben wir
Also
ihn erwischt?
das klingt sehr nach Urlaub, genau. Wir haben ihn da direkt im Urlaub erwischt. Also vielen lieben Dank, Marco, dass du dir da auch die Zeit genommen hast, uns noch
Auf
den.
einer Nordseeinsel,
Ja, es
Ölplattform.
gibt gut Wind und schöne Strand-Kinderlachengeräusche, ist toll. Also man war kurz mit an der See, das fand ich ziemlich gut. Genau, also
Ja.
vielen, vielen Dank für deine Antworten, auch damals schon. Also das war ja auch ganz fantastisch, dass er oder dass du da Lennart auch so toll unterstützt hast bei seinem Büchervortrag in der Schule. Und Und ich fand, Lennart hat da auch super Fragen rausgesucht, wo ich sage, ja, das hat uns auch interessiert. Und das hätten
wir wahrscheinlich
auch so gefragt. Ne? Also gerade auch dieses Vampir-Thema, klar, es war die Twilight-Zeit. Und natürlich ist da auch der Wunsch nach einem Vampirfall groß. Ne? Also schön, dass das dazu geführt hat letztendlich zu diesem Fall. Und auch cool, mal so ein bisschen Einblick zu kriegen, wie du schreibst, Marco, ne, dass du vorher wirklich schon die Synopsis schon volle Kanne durchgeplant hast und erzählt hast und auch schon weißt, wer der Täter ist. Ziemlich cool. Und natürlich auch die brisanten Themen, die wir dann noch nachgereicht haben, ne, mit der Kapitelüberschrift, ne, vollkommen verständlich und schlüssig, wie du das gemacht hast, ja. Und Miles kriegt natürlich doch die Hucke voll, ne? Vermutlich, ja. Vermutlich.
Aber auch ähnlich, wie du das eben schon beschrieben hast, ne, zugunsten des Schlussgags musste man das nicht hinten noch kaputt machen, indem man halt sagt, und dann kommt noch die Polizei und die kann Schellen klicken.
Also schön, dass er das auch unter dem Gesichtspunkt auch so gemacht hat, ne? Also dass das wirklich auch ein Grund war, wo er sagt, das versaute sich jetzt nicht. Ne? Also wenn der Marco schon so einen coolen Abschlusslacher schon inszeniert hat, dann muss man das nicht noch kaputt machen mit so einem Nachtrag.
Nee, und sonst hätte ich wahrscheinlich gemeckert, toll, jetzt haben wir keinen guten Schlussgag, aber am Schluss kommt noch die Polizei.
Ja, und dann wäre wieder hier Herr Minninger gekommen mit verstanden, Inspektor.
Nein, dann lieber so. Okay, ich nehme alles zurück und also nicht, was in Yonderwood bleibt, auch in Yonderwood. Und naja, ich habe überlegt, so die Beute müsste ja da mittlerweile eigentlich, hat die ja gar keinen Besitzer mehr.
Nee, also so alt
vielleicht
wie
darf das
ist,
Dorf. Ne? Nee, und er hat im Buch wird es ja auch erklärt, dass die Katze wohl sich Sorgen um die Rente gemacht hat und alles, was sie dann zusammengeklaut hatte, zu irgendeinem Hehler gebracht hat und das in Goldmünzen umgewechselt hat. Mhm. Und dann kannst du es sowieso nicht mehr zurückverfolgen nach 100 Jahren.
Ja,
dann würden wir doch einfach mal sagen, für den Wiederaufbau von Yonderwood darf das Geld doch vielleicht irgendwie gemeinschaftlich benutzt werden und vielleicht noch als Entschädigung für die ganzen Verletzten.
Das finde ich sehr schön. Das ist ein toller Gedanke.
Dann machen wir das so.
Ja, und dann wird ein neues New Yonderwood wird dann da. Oh, NY. Oh, das wird ein neues New York. Also New Yonderwood wird dann da gebaut und es strömen wieder die Leute. Es wird wieder attraktiv gemacht. Der Drugstore boomt. Josie darf dann irgendwann, also entweder ist es so geil, dass sie dann dort bleiben will oder sie muss dann, doch, sie wird so lange da bleiben, bis die Oma nicht mehr ist wahrscheinlich, ja. Nee, aber dann ist es wieder lebenswert dort, ne? Also dann kommen wieder mehr
vielleicht
Leute rein.
Auch, jetzt kommen ja auch die Leute, die weggegangen sind, vielleicht wieder zurück.
Ja.
Also ich meine, jetzt kommen ja auch die Leute in diese Bergbaudörfer wieder zurück, die sie ja erst geräumt haben, abreißen wollten. Dann haben sie sich überlegt, doch, wir lassen doch ein paar noch übrig. Ja. Und jetzt stecken sie da wieder eine Menge Geld rein und jetzt kommen die Leute vielleicht in ihre alten Dörfer zurück. So.
Nee, rundum sehr schön. Gut. Also ich hoffe, ich habe mich sehr gefreut, dass wir diesen Fall jetzt besprochen haben, weil ja, den habe ich ja mal auf dem Schirm, den höre ich mir auch gerne an als Hörspiel. Ne? Das ist atmosphärisch ganz prima inszeniert und auch die Kürzungen, die vorgenommen wurden, klar, uns werden ein paar tolle, brisante Szenen quasi geklaut, ne? Aber dafür solltet ihr ja auch die Bücher lesen oder unseren Podcast hören. Dann kriegt ihr die ganz frei serviert und tolles Buch. Schön spannend, habe ich gern gelesen und höre ich gerne wieder das Hörspiel.
Ja, finde ich auch. Also das, was du auch meintest mit den Kürzungen, das kann ich schon verstehen, dass man da halt ein bisschen was wegnimmt, weil das Hörspiel ist mit 77 Minuten jetzt auch kein kurzes. Und noch mehr wäre halt schwierig, ne? So, und ich finde es auch, dass es sehr stimmungsvoll mit der Musik und den Geräuschen umgesetzt wurde. Am Anfang kommt es vielleicht ein bisschen lahm daher. Also da hätte man auch, finde ich, durchaus mit dem Einstieg aus dem Buch reingehen können. Und ja, aber lest das Buch, genau das bemängeln wir ja auch manchmal, wenn das Buch und das Hörspiel sich so zu 100% gleichen. Mhm. Und so hat man halt, ist halt jedes auch noch so sein eigenes Werk. Ich habe jetzt in der ganzen Folge nichts über Rocky Beach gehört, also außer, dass sie jetzt mal kurz in der Zentrale waren, aber da kam keine Onkel, keine Tante, kein Chauffeur, kein Kommissar, kein gar keiner vor. Es sind halt nur die drei Fragezeichen und das Dorf. Ist aber auch mal schön.
Ist auch mal schön, genau. Ist immer auch mal eine Abwechslung. Gell? Klar lieben wir so diese Heimatfälle und ne, wenn es alles so in Rocky Beach spielt, aber ist auch mal schön, wenn die mal rauskommen und da eben so dieses ganze, ja doch auch wie so ein Kammerspielartig, ne, so diese begrenzte Personenanzahl und also das ist schon alles so Agatha Christie halt, ne? Also daher ist es dieses Flair, ne?
Und was mir wirklich auch an der Geschichte am Schluss, es ist zwar sehr infodumpig am Schluss, weil wirklich sehr viele Fäden dann zusammengeführt werden, aber was ich halt gut finde, ist, dass es halt nicht nur, ach, der ist Linkshänder. Der war's, sondern das hatte ja auf verschiedenen Ebenen, dass sie dann noch irgendwie rausgekriegt haben, ne, die Beute ist da und da kam das Tagebuch her und
Es ist jetzt im
so.
Vergleich zum letzten Fall viel schöne detektivische Arbeit, ne? Wirklich
Ja.
dieses Beobachten, das auf die Lauer legen, das Beweise sammeln, das Tagebuch finden, Spuren nachgehen, ne? Also diese Sägespäne-Spur. Wir finden den Geheimgang, ne? Wir recherchieren wirklich allumfassend, ne? Also das ist wieder schönes detektivisches Handwerkszeug, das da vorkam, ne? Außer
Ja.
dass die Taschenlampen vergessen wurden, aber dafür gab es Kerzen.
Genau. Also hier haben wir jetzt kein klassisches Rätsel, obwohl doch über
Verse.
die Bibelverse. Aber ob man das jetzt selber, da kommt man jetzt selber nicht unbedingt drauf. Also es ist jetzt nicht wie bei manchen Briefen, die wir schon entschlüsseln mussten mit, was übermütige Vögel schlagen und irgendwie der alte Jäger verwischt die Blutspur und so. Aber nö. Ist auf jeden Fall stimmungsvoll und mag ich auch so von den Sprechern. Ich kann sie zwar bei manchen Situationen nicht mehr so gut auseinanderhalten, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Also ich höre immer den Pfarrer raus.
Ja, der ist sehr, ja, ist ja auch sehr vorherrschend in seiner Rolle, gerade an der einen Stelle auch, ne? Genau. Aber angenehm, ne? Also wo ich auch
Ja.
keine Stimme dabei, wo ich sage, oh, das ist aber jetzt komisch besetzt oder warum spricht der so oder,
Nein.
ne? Also ganz, ganz toll ausgesucht
Es wird
auch.
auch wenig geschrien und wenn die Mary in der Hälfte schreit, dann, ne, dann darf sie das auch. Ja.
Richtig, richtig.
Nee, hat mir Spaß gemacht,
Sehr
die
schön.
Vorbereitung und so.
Freue ich mich. Das ist tatsächlich, ach, das kommst du wie gerufen. Was erhalten wir denn davon, wenn wir mal ein Zielgruppenalter zu Wort kommen lassen, warum der Fall so schön ist?
Ja, unbedingt. Lennart hat sich ja auch
Oder?
intensiv
Ist ja auch
mit
so ein
dem Buch
bisschen,
beschäftigt.
bisschen Schuld auch dran, dass wir es jetzt auch besprochen haben. Möchtest du denn noch ein paar Worte sagen zum Stadt der Vampire, warum es dir gefallen hat, warum du es damals ausgesucht hast?
Also, das Buch hat mich halt einfach interessiert. Ich fand es halt, also der Inhalt war also an sich auch schon super. Ja, und ich hab's auch, ja.
Machst du denn Vampire? Also findest du so die Vampirgeschichte spannend, so
Also, ich
die?
finde das schon spannend, das Buch. Ja.
Hast du es gern gelesen?
Ja.
Was hat dir am besten gefallen? Gab es irgendeine Szene, wo du sagst, das fandest du irgendwie am spannendsten, als du es gelesen hast?
Ja, als Peter im Wasserturm war.
Als er da beobachtet hat und das erste Mal die Fledermaus gesehen hat.
Genau,
Ja.
ja.
Cool.
Fand ich am geilsten.
Sehr schön. Ja. Danke,
Ja,
dass wir das
vielen
jetzt
Dank.
auch mal besprechen konnten, auf deinen Hinweis hin, ja?
Ach, manchmal ist die Zielgruppe ja gar nicht so. Wir müssen ja immer alles sezieren und auseinandernehmen und auf links drehen und so. Und die Zielgruppe habe ich gerne gelesen, war spannend.
Ja, gell? Recht schon. Ne? Ja, klar, wir wollen halt immer irgendwie noch mehr und wir gucken mit einem anderen Blick drauf. Ne? Haben wir ja auch gemerkt, jetzt beim Band des Drachen zum Beispiel, ne? Wo
Ja,
ja auch
wir wollen ja
Christoph.
vielleicht auch das Haar in der Suppe finden,
Genau,
unbedingt.
ne, wo er dann sagt, ja, nee, die Kinder finden im Band des Drachen total cool, weil es in China spielt und weil ein Drache und ne, so Kung Fu, also oder Kampfsport, ich will mich nicht schon wieder hier mit falschen Begriffen um mich werfen.
Ja.
Genau, also das eigentlich eher so dann die Kinder natürlich interessiert und die nochmal ganz anders drauf gucken und als einfach nur der Spannung wegen lesen und nicht die Hintergründe und die Geschichte analysieren, sage ich mal, ja,
Ja,
genau.
so wie, warum ist da eine Gruft?
Ja, genau.
Ihr habt gar
Wie
nicht
soll das
genug
gehen?
Tote. Das
Ja,
lohnt sich
gar
überhaupt
nicht
nicht zum
genug.
St das lohnt sich nicht zum Stapeln, außer die kommen alle, wie kennen die Katze, nur zum Sterben und zum Beerdigen dahin.
Das stimmt. Yonder wird ein Ort zum Sterben. Ja, also krass, wäre ich auch so nicht auf die Idee gekommen. Also total krass, was das so für Denkanstöße schon wieder gibt. Ne? Ich sag, ihr habt nicht genug Leute, die hier stapeln könnt. Mega, ja. Ja, nee, schön.
Nee, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es ist aber auch trotzdem immer schön, gerade vielleicht wäre es mir beim ganz normalen Lesen auch gar nicht so aufgefallen. So,
Ja.
aber erst im Gespräch mit dir oder bei der genauen Auseinandersetzung mit, wie läuft denn das jetzt alles so? Ja,
Ja,
und ich
richtig.
hatte auch noch Spaß bei der Recherche, also ich weiß jetzt sehr viel über Vampirfledermäuse
Ja.
und was das für putzige, kleine, schlaue Viecher
Und
sind.
Wahnsinn, wenn ich mir überlege, wie klein die sind, wenn du sagst 6 bis 10
Süß, ne?
Zentimeter, das ist ja wirklich ganz mini. Also, Oh, ist das knuffig. Also ich möchte es auch weiter recherchieren und mir auch mal
So
angucken mit Bildern und
maximal
so.
Zeigefinger
Ja,
lang bei
wirklich.
mir.
Es ist wirklich krass, ne? Also Wahnsinn. Schön. Vielen lieben Dank für diese weitere schöne Folgenbesprechung. Mein
Und danke für den
Monatshighlight.
Vorschlag. Danke für den Vorschlag, dass du es gemacht hast und so. Und da bin ich auch gerne mitgegangen, weil ich dachte, ja, ich weiß noch irgendwie, Stadt der Vampire, weiß ich noch. War
Super.
stimmungsvoll. Also das ist auch noch so ein Gedanke, den ich noch so im Hinterkopf hatte, als ich an das Hörspiel gedacht habe. Das ist zum Beispiel auch eins, was ich mir immer mal wieder rausnehme und mir gerne anhöre, was ich auch öfter schon gehört habe, glaube ich. So.
Ja, sehr
Und das
schön.
nächste vielleicht nochmal Hausaufgabe fürs nächste Mal, also das verschollene Dorf. Nee,
Oh,
was habe ich eben gesagt?
versunkene
Das
Dorf, bitte
versunkene
unbedingt.
Dorf.
Das ist auch eins meiner Highlights. Das höre ich sehr, sehr oft. Ne? Auch wenn es sehr schwer ist. Ne? Also, es ist natürlich auch ne, so ein sehr trauriger Hintergrund. Also, das kann ich mir jetzt auch nicht immer anhören. Da muss ich auch schon in Stimmung sein. Aber das finde ich atmosphärisch halt einfach überragend. Also,
Ja.
gerade auch die Tauchszene. Also, boah. Also, finde ich im Hörspiel noch viel imposanter als im Buch tatsächlich, muss ich es gestehen. Vielleicht kommen wir auch irgendwann mal dazu, das zu besprechen.
Genau.
Ja.
Aber vielleicht brauchen wir jetzt erstmal Abstand mit Dörfern.
Richtig. Also, es muss jetzt kein verlassenes Dorf sein. Vielleicht gehen wir mal wieder ein bisschen in Richtung Rocky Beach. Ja.
Genau.
Das werden wir ja dann in der nächsten Folge sehen. Lasst euch überraschen. Schreibt uns, kommentiert, schreibt uns E-Mails an dgdb@freenet.de, kommentiert bei Instagram, bei Spotify.
Genau.
Total gerne. Also nutzt da alle Kanäle, die es da nur gibt. Lasst uns ein paar nette Bewertungen da, ein paar 5 Sterne bei Spotify. Freuen wir uns, wenn unsere Zahl wieder ein bisschen gen 5 klettert.
Und empfehlt uns gerne.
Ja.
Und ja, wir hören uns dann am 1. Juli wieder.
Jawohl, da ist dann schon echt warm und schon Sommer da und ach, herrlich, ich freue mich
Und
jetzt auf
ich
den
kann es ja
Sommer.
nur sagen, wir machen ja im Sommer weiter. Wir gönnen uns keine Sommerpausen.
Nein.
Wir brauchen das nicht, weil wir haben ja hier Spaß.
Richtig.
So.
Und dann sitzt man hier schön bei Sonnenschein und leckeren Limonaden. Hoffentlich bei
Füße
keiner.
vielleicht im kalten Wasser
Oh
oder so
ja.
im Eimer
Ja,
unterm
so
Schreibtisch.
sehr gut. Oh, das klingt gut. Und so ein kleiner Cocktail mit Schirmchen. Ja.
Sehr gut. Also, wir hören uns nächsten Monat wieder und Jenny, bis dahin, wir
Lesen
auch
den
nächsten
Fall.